Sie ist die genauso mysteriöse wie auch faszinierende Urgewalt im Star Wars-Universum. Wir sprechen über die Macht. Wie bekommt man sie? Was kann man damit alles machen? Die verschiedenen Anwendungen, die Unterschiede zum Beispiel zwischen der hellen und der dunklen Seite. Was hat es mit den Midichlorianern auf sich? Macht euch bereit für eine Reise in die Tiefen der Metaphysik. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten, Folge 62, Star Wars, die Macht.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten an einem wunderschönen Donnerstagabend. Willkommen am Kack- und Sachtisch. Willkommen an den Mikros, Tobi.
Hallo.
Willkommen, Richard.
Hallo.
Mein Name ist Fred.
Hallo.
Und wir sprechen über die Macht.
Oh Gott, so hoch kann ich fallen.
Ich habe gerade schon gewartet, ey, wenn du das jetzt gepackt hättest.
Wir öffnen jetzt erstmal mit der Kraft unserer Gedanken unsere Biere. Man muss sich nur genug konzentrieren. Oh, Alter, das funktioniert. Warte noch nicht, ich bin noch nicht ganz so ein trainierter Jedi.
Du bist eine Pfeife.
Scheiße, habt ihr das gesehen, ja, Leute?
Kranke Nummer.
Schwieb mir mal einen Pilz her, wird es jetzt in den Bars immer heißen. Ja.
Das wäre...
Eindeutig. Ein Schwarzbier. Kommst du das dann von der dunklen Seite?
Aber ich will auch, warte. Hart konzentrieren.
Oh nee, geht schon gleich los mit Pipi-Kaka-Humor.
Tobis Popo. Das musste sein.
Tobis Popo ist so seine Machtantenne.
Prost! Da ist ein Yoda drin. So, cheers.
Ich sammle da meine Midichlorianer. Cheers.
Fühlt sich gut an, mal wieder über Star Wars zu schnacken.
Ja.
Ja.
In ein paar Wöchelchen kommt Episode 8 auf den Teller.
Ja, ich hab mega Bock.
Ich auch. Mega Lust schon.
Ihr habt auch beide schon irgendwie Vorpremiere-Tickets, oder?
Ich schon.
Ja, also es gibt ja gerade ein Angebot, wo man sich 7 und 8 gleich im Durchlauf angucken kann. Ich will halt, also Episode 7 habe ich keine große Lust mehr nochmal im Kino anzugucken.
Geht mir genauso.
Den habe ich schon so oft gesehen jetzt. Ich bin aber hart am überlegen, ob ich mir für Mittwochnacht dann halt irgendwie 0:01 soll Episode 8 dann anfangen. Ob ich mir dafür einfach ein Ticket
Kommst du dann dazu, weil Claudio, Ramona und ich werden da sein und uns 7 vorher schon geben.
Also ich war bei den letzten Filmen auch immer nachts am Start, dies Jahr nicht, ey. Nee, ist mir, ist nicht...
Oh, die macht...
Es kommt jetzt jedes Jahr ein neuer Star-Wars-Film raus, das ist nichts so Besonderes mehr, so blöd das klingt. Also,
ja, aber das ist ja jetzt wieder ein Kanon-Film.
Ich kann eine Woche warten.
Aber das ist ja jetzt wieder, wie gesagt, ein Kanon-Film.
Rogue One war aber auch kanonisch.
Und der war voll geil.
Ja, aber das war ja kein Star-Wars-Film, das war ja nur eine Star-Wars-Geschichte.
Ja, also der war halt nur nicht von der Main-Storyline.
Aber der war gut.
Schon, der hat dieses riesige Plothole gefüllt. Gut, dass man dafür 2 Stunden braucht.
Ja.
Ist der schlampigen Regie von George Lucas zu verdanken, aber es hat einen coolen Film hervorgebracht.
Ja, ich wollte gerade sagen, also alleine Rogue One ist ja wegen der letzten 10 Minuten, ist der ja jedes Geld wert. Ey.
Das stimmt.
Allein wegen diesem Run-Through von Vader.
Die Szene gucke ich mir immer noch auf YouTube liebend gerne immer mal so an. Ne?
Ich finde das so geil, wie er da am Ende steht und diesem Schiff hinterher guckt. Und ich meine, du siehst ja keine Mimik, er bewegt sich auch eigentlich nicht, aber man hat, das ist so cool gedreht, so von unten, dieses Untersichtige, dass du spürst richtig die Wut. Ich saß im Kino und hatte echt Angst vor diesem Affen, den ich schon seit 30 Jahren kenne. Mhm. Das war echt so, wow, sprecht ihn jetzt bloß nicht an.
Ja. Vor allen Dingen, ach siehste, habt ihr das gelesen? Es gibt Neuigkeiten von EA.
Battlefront 2.
Battlefront, ja.
Ja, aber nur ganz kurz, weil das...
Ja, ich will es nur kurz sagen. Sie haben ja Microtransactions haben sie rausgenommen jetzt erstmal, ne? Ja. Und dann hatte ich euch ja das auch geschickt. Einer hatte ausgerechnet, was es jetzt auch mit und ohne Microtransactions kosten würde im Prinzip. War total geil. Irgendwie das gesamte Spiel mit allen Charakteren und so, wenn du es kaufen würdest, 2100 Euro.
Und wie bitte?
Ja.
2100 Euro.
Ja, und wenn du es frei spielen möchtest, alles, dann, was waren es? 188 Tage, wenn du 24/7 zockst.
Also 4000 Stunden oder so.
Ja.
Total, voll die kranke Nummer.
Ich bleib bei Candy Crush.
Ja, aber die haben ja jetzt das irgendwie, die Microtransactions rausgenommen.
Riesen Penner.
Mit so einem Entschuldigung, bla, 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 bla. So die ersten 6, das sind irgendwie 7 Sätze oder so. Die ersten sechs klingen toll.
Ja, das war vor allem so,
ja geil, ja, unser Widerstand hat gefruchtet. Und dann der letzte Satz, ja, aber das kommt dann irgendwann wieder, wenn wir es überarbeitet haben. Fickt euch. Die geilste Theorie dazu ist ja jetzt diese Nummer, dass die, und das halte ich für sehr schlüssig, jetzt schön, dass sich das Weihnachtsgeschäft nicht ruinieren wollen, deswegen das rausnehmen, um noch ein bisschen Weihnachtsgeschäft abzugreifen und schön nach Neujahr kommen die Microtransactions wieder und die haben ihren Willen gekriegt. Mhm. Also nicht kaufen.
Naja, also ich habe GameStop hat jetzt auch schon gemeldet, die haben richtig Verkaufssturz mit Battlefront.
Ja,
also kauft keiner.
Ja, das hat am ersten Tag, es gibt ja so, das ist so ein Traditionsding, dass bei europäischen ist es aber glaube ich nur so Gaminghäusern, dass die in London zuerst veröffentlicht werden, einen Tag vorher. Mhm. Das hat irgendwelche Gründe. Und weil daran wird super viel gerechnet, weil du kannst es ja natürlich hoch extrapolieren, was so die das Boxoffice angeht. Und die hatten 60% weniger als erwartet.
Krass.
Ups, voll geil.
60 verfickte Prozent. Ja, kannst du mal sehen, ne? Du kannst halt nicht mit allen Schlitten fahren. Gut, aber EA ist die fleischgewordene Erschütterung der Macht.
Ja gut, aber das wissen wir ja schon lange. Wir boykottieren den Scheiß. Gut, Leute, zur Macht. Das mit dem Alien mache ich heute ausnahmsweise mal selbst und zwar nur wirklich ganz kurz, weil ich Angst habe, dass wenn ich das euch überlasse, dass ihr schon zu viel vorwegnehmt. Das Alien kennt Star Wars schon. Was ist die Macht? Die Macht ist die allgegenwärtige metaphysische Kraft, die die Protagonisten im Star Wars-Universum beherrschen. Also das ist so eine Art übernatürliche Fähigkeit, Gedanken, Materie etc. zu manipulieren. Das nur so mal als Ausgangspunkt. Daraus entspinnt jetzt eine 5-stündige Folge.
Genau.
Also laut der Definition von Professor Obi-Wan Kenobi wissen wir.
Es ist ein Energiefeld.
Ja, es ist, wie er selber sagt, Zitat, das, was dem Jedi seine Machtkraft verleiht. Ja. Seine Macht verleiht.
Es ist ein Energiefeld, das alle Lebewesen durchdringt.
Ich hab hier das genaue Zitat.
Das sie umgibt.
Ich habe hier das genaue Zitat von Obi-Wan in Episode 4 an Luke Skywalker. Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugen. Es umgibt uns, es durchdringt uns, es hält die Galaxis zusammen.
Ja,
ja. No Midichlorianer needed.
Das ist einfach.
Ja gut, aber also die Macht und Midichlorianer, das ist ja, also die Midichlorianer, kommen wir ja gleich nochmal genauer zu, aber
die sind ja nicht die Macht, sondern die sind das Kommunikationsmittel im Prinzip. Also die Macht und die Midichlorianer sind jetzt nicht das Gleiche, sondern die sind halt
erfüllt. Ja, war halt so der verstehe ich bis heute nicht, warum das den Fans so sauer aufgestoßen ist. War halt so der erste Versuch vom Franchise irgendwie, das irgendwie auf die wissenschaftliche Schiene zu rücken. Aber gut, ich muss auch sagen, als Kind fand ich es geil. Heutzutage muss ich auch sagen, finde ich mega scheiße, aber egal.
Die Midichlorianer werden auf jeden Fall noch einen wichtigen Teil dieser Sendung ausfüllen. Ich möchte nur erstmal eine Definition vorlesen und zwar vom Jedipedia. Die Quelle für Wissen über das Star Wars-Universum. Jedipedia beschreibt die Macht in einem Satz als allgegenwärtiges Energiefeld, das sich nur von machtintensiven Lebewesen nutzen oder manipulieren lässt.
Ja, kommt ganz gut hin. Deswegen sagen sie auch immer dann zum Beispiel diese ganzen Machtfähigkeiten, wie sie haben, wie ja Handschwenk und dann Gedankenkontrolle und solche Sachen, dass das halt dann schwache Individuen sind oder niedriger entwickelte.
Mhm.
Oder wie der Obi-Wan, glaube ich, auch immer sagt, ich glaube, etwas primitiv oder simple-minded so. Ich
weiß ja, genau, mit niedrigem Geist oder irgendwie
sowas. Ja, genau. Das ist nämlich gar nicht abwertend gemeint, weil im Star Wars-Universum scheint das wirklich sowas zu sein, wie man es quasi versteht, ist das so ein rein, wie so fast biologischer, kosmischer, genetischer Faktor sogar. Dein Körper also, ist halt einfach, dein Organismus ist einfach nicht so weit, dass er das abkann. Genau.
Also es kommt drauf an, welche Theorie man da nimmt. Ne? Wenn man jetzt nur das von der Originaltrilogie nimmt, dann könnte man schon darauf schließen, dass es eine Trainingssache ist. Dass es theoretisch jeder kann, es begabt oder nicht begabt, also wie bei jedem Talent auch
gibt.
Und seitdem die Midichlorianer ins Star Wars-Universum direkt eingeführt wurden, weil die Idee ist schon älter, aber da kommen wir später nochmal zu, ging das halt eben damit los, dass ein Körper verschiedene Anzahlen von Midichlorianern in den Zellen haben kann und dadurch eher in der Lage ist, die Macht zu benutzen.
Macht sensibler, es wurde halt als...
Also um uns jetzt wirklich mal aufs Fahrrad zu springen und wirklich in ein paar Gänge hochzuschalten, um uns warm zu machen. Es gibt, die Macht ist super geheimnisvoll, um das mal gleich vorwegzunehmen.
Ja.
Selbst für die Jedi ist die Macht ein Mysterium.
Ich habe hier
nochmal ein Zitat. Was? Wie eine Sockenschublade?
Wie meine Sockenschublade, ein Mysterium.
Obi-Wan, Zitat in Episode 3. Nicht einmal die Jedi wissen alles, was es über die Macht zu wissen gibt. Kein Sterblicher verfügt über ein solches Wissen. Wir sprechen vom Willen der Macht, wie jemand, der nichts von Gravitation weiß und meint, es sei der Wille des Flusses, ins Meer zu fließen. Es ist eine Metapher, die unsere Ignoranz beschreibt. Die einfache Wahrheit lautet, wir wissen nicht, was der Wille der Macht sein könnte. Wir können es nie wissen. Er erstreckt sich so weit jenseits unseres begrenzten Verstandes, dass wir nur von seinem Mysterium kapitulieren können.
Das ist aber nicht aus Episode 3.
Ist das das?
Also ich kenne das Zitat, aber das ist nicht aus, ich weiß nicht, woher das ist, aber es ist nicht aus Episode 3. Weil, also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass er das sagt, und ich habe den Film echt oft gesehen.
Ich kann mich gerade auch gar nicht an das, ich kann mich gar nicht an das Zitat erinnern, muss ich
sagen. Das Zitat, das habe ich schon mal bei irgendeiner Recherche zum Thema Star Wars gelesen, und ich finde es ziemlich cool, aber es sagt, also es wird zumindest nicht gesagt im Film, vielleicht ist es rausgeschnitten.
Ich habe das aus dem Jedipedia, und ich sehe hier gerade bei der Quelle, dass es aus dem Roman für die Rache der Sith stammt.
Ah, okay.
Also es ist ein Zitat aus dem Roman. Boah, das ist einfach richtig deepes Wissen, das wir hier jetzt anbringen.
Kannst sagen.
Es gibt...
Aber es gibt ja auch Organismen im Star-Wars-Universum.
Ja, noch nicht zu viel vorübergehen. Ich bin noch dabei, bei uns warm zu kneten. Ich gerade noch dabei, uns die Schultern zu massieren. Es gibt im Star-Wars-Universum, auch darüber wird heute noch diskutiert, es gibt zwei kanonische Erklärungsmodelle für die Macht. Und zwar gibt es einmal das, wie ich es nenne, holistische Erklärungsmodell. Holistisch bedeutet, wir lernen ein neues Wort, alles hängt irgendwie zusammen und alles ist irgendwie verwoben.
Dein eigenes Wort, oder?
Und das, mein Damenhalt, das holistische Erklärungsmodell ist das, was wir aus den alten Filmen kennen. Dieses geheimnisvolle, mysteriöse, fast religiöse, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Da ist die Rede von Erschütterungen der Macht, von Veränderungen im Machtgefüge, und wie das Obi-Wan auch beschreibt, das ist was, das ist irgendwie sowas Feinstoffliches, also was wirklich schon Esoterisches.
Also es ist sehr, sehr religiös sogar.
Ja, also sehr philosophisch auch teilweise. Ich meine, die versuchen, den Willen eines Gefühls zu deuten, dass sie meinen, anders empfangen als der Rest der Welt. Ja.
Wenn man das, ich sag mal, auf die Realität auf die Mythologien, die wir haben, überträgt, ist das ja so eine Art nicht personifizierte Gottheit. Mhm. Also das, was die Religionen als Gottheiten zusammenfassen, irgendwas Unsichtbares, das uns begleiten kann, ist im Star-Wars-Universum auch existent, aber eben nicht in personifizierter Form. Also die sagen nicht Gott dazu, sondern die nennen es ein Kraftfeld. Und die Jedi können halt das, was die Mönche gerne können würden, nämlich den Willen dieser metaphysischen Macht tatsächlich zu beeinflussen und zu lesen angeblich.
Sind ja die Jedi auch, die sind ja auch aufgestellt. Das sind
im Prinzip Mönche.
Wie Mönche und Priester ja im Prinzip ja eigentlich.
Ja, ja, eher Mönche als Priester, weil die sehr, obwohl ja doch in den Prequels sind die relativ weltlich. In der Originaltrilogie werden sie eher wie Mönche dargestellt.
Mhm. Stimmt.
Ja. Also gerade Yoda ist ja halt ein Vorzeigeabt.
Ja.
Für die jüngeren Hörer, Metaphysik ist, metaphysisch bedeutet übernatürlich, also so eine wie soll man das beschreiben? Es ist nicht messbar, es ist nicht klar erfassbar. Da von dieser holistischen, metaphysischen Idee gehen die alten Star Wars Filme aus. Beziehungsweise es wird nicht so klar gesagt, aber nach dem, was wir hören und wissen, gehen wir als Zuschauer davon aus.
Nietzsche beschrieb Gott als Metaphysik.
Das kannst du ja auch nicht so richtig, aber das macht ja auch das Mysterium des Star Wars Universums aus. Ne? Das ist so ein bisschen, gerade in den ersten drei Filmen, diese Friss oder Stirb.
Ja, aber ich find das ja schön, weil
Variante, aber es läuft halt einfach. Das ist halt was, damit kann sich auch jeder Mensch identifizieren. Das,
ja, genau,
ist das Schöne.
Weil wir im Prinzip in unserer jetzigen Welt genau das Gleiche haben. Nur, dass es, also wir befinden uns so, ich sag mal, kurz nach den Klonkriegen, als es so langsam egaler wurde, dieser Glaube an die Macht. Ne? Also in der Originaltrilogie spielt es überhaupt keine Rolle mehr. Ne? Es wird ja auch mal gesagt, ich finde das traurig, dass sie diese alten Religionen anhängen.
Han Solo sagt sogar noch, ich bin mit meinem Raumschiff vom einen Ende zum anderen Galaxie geflogen und nirgendwo habe ich jemals irgendetwas gesehen, was auch nur ähnlich wie die Macht sein
sollte. Und das finde ich sehr schön, weil das auf der einen Seite einer der guten Charaktere, also Han Solo, sagt, dass er es nie gesehen hat, und eben dann auf dem Todesstern zu Vader, ich finde es bedauerlich, dass sie diese alten Religionen anhängen, also auch die Bösen. Sprich, alle Seiten gehen davon aus, dass diese Macht im Prinzip nicht mehr existiert oder nie wirklich existiert hat, dass es halt nicht mehr ist als eine Religion.
Ja, und wird gesagt, und dann force-choked er ihn durch einen Computerbildschirm.
Ja, also, find your lack of faith disturbing.
Geiler Typ. Nee, das ist sogar vor Ort. Lassen Sie ihn los.
Ja, wo war das bei, ich glaube bei Episode 5 oder so, wo er einen halt durch den Monitor halt.
Bei 5, ja, das macht er zweimal.
Also mega gut.
Der Typ muss einen Verschleiß haben, das ist unglaublich. Kein Wunder, dass das Imperium so scheiße ist. Immer wenn die einen Fehler haben, bringt er den um, wenn der einen Fehler macht und irgendwann sind logischerweise nur noch Nulpen am Start.
Siehe Folge 26, The Suit of Darth Vader.
Ja. Schon, da hatten wir das Thema schon mal, ne?
Ja.
Das Gemüse macht Kompost aus den anderen.
Was ist das krasse Gegenteil von Holismus? Holismus heißt übrigens Ganzheitslehre. Das Gegenteil von Holismus ist der Atomismus oder das atomistische Modell. Das atomistische Modell ist im Prinzip das, was unsere, wirklich ganz grob gesagt, unsere Wissenschaft heute vertritt, dass es nicht das große Ganze gibt, sondern dass sich alles aus vielen, fantastisch vielen kleinen Bausteinen zusammensetzt. Okay. Also das, das klingt jetzt fast schon ein bisschen esoterisch, aber dass die Wahrheit praktisch so im Kleinsten liegt.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Und der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail, ne?
Genau, und das ist genau das, was in der Prequel-Trilogie, also die dunkle Bedrohung, Angriff der Klonkrieger und Rache der Sith, mit den Midichlorianern eingeführt wurde.
Leider nicht weiter erklärt wurde, die haben es echt vergeigt.
Ja. Über die Midichlorianer können wir gleich im Detail sprechen. Das sind ja kleine Elementarteilchen im Prinzip.
Nee, Lebewesen.
Bakterien,
Das sind Lebewesen, biologische Elementarteilchen. Das bedeutet, es gibt so ein kleinstes Teil der Macht.
Genau, und die leben in unseren Zellen, also die sind wirklich richtig klein. Und Anakin, wie war das, hat 20.000...
Der höchst gemessene Wert überhaupt.
Aber pro Zelle, also die müssen wirklich richtig klein sein, diese Midichlorianer. Weil so eine Zelle ist nicht groß.
Sollen wir die Midichlorianer einfach mal vorstellen?
Ja, komm, dann haben wir das.
Komm, ja, aber machen wir jetzt mal die Midichlorianer. Aber das ist immer so, ich dachte eigentlich, das kommt erst in der zweiten Hälfte an, lass uns die gleich wegfrühstücken.
Ich bitte euch darum, dass wir jetzt so die persönliche Meinung, ich weiß, wie wir dazu stehen, glaube ich, dass wir die erstmal weglassen, sondern dass wir erstmal ganz nüchtern jetzt darüber sprechen, was ist das überhaupt und was wissen wir darüber?
Hm.
Ja?
Also wie Qui-Gon Jinn sagte, Midichlorianer sind eine mikroskopisch kleine Lebensform, die sich in deinen Blutzellen befinden und die, ich glaube, den Willen der Macht an dich weitertragen. Ja, also sie werden im Star Wars-Universum, werden sie auch immer so beschrieben, dass die dafür verantwortlich sind, dass du quasi auch den Willen der Macht empfangen kannst.
Und hören kannst.
Genau, also, jetzt wurde das dann natürlich von der Fangemeinde, die tierisch sauer dann darauf waren, wurde das ausgelegt als, ich kann kein Jedi werden, weil ich habe die falsche Blutgruppe.
Ja, aber, aber so ist es tatsächlich. So ist das auch gedacht, wenn man jetzt über, weil viel mehr wird in den Filmen nicht gesagt zu Midichlorianern?
Ganz genau. Und das ist eigentlich im Prinzip die Erklärung zu den Midichlorianern, kam jetzt erst auch mit den ganzen Büchern und weiterführenden Geschichten, weil die irgendwann versucht haben, das wieder zu reparieren. Und das ist eigentlich nur, ist es ja mittlerweile auch in der Community so Kanon, dass gesagt wird, Midichlorianer galten nicht als der ist machtvoll, sondern es galt nur als Indiz oder quasi als primitive Messmethode, die dann ab Episode 4 ja ins Vergessen geraten ist, weil der Grohe Jedi-Rat ja nicht mehr ist, für die Machtsensibilität eines Individuums. Das heißt, jeder könnte im Prinzip ein Jedi werden, aber das ist wie, als würdest du mit einem Gerät, Viecher sind quasi dafür, dass du quasi Macht wie Talent messen kannst plötzlich.
Ja, also Moment, also theoretisch, wir interpretieren schon zu viel. Ich wollte dir erstmal echt nur vorstellen. Darauf nochmal einzugehen, du sagst, Richard, jeder könnte ein Jedi werden, aber wenn du mit wenig Midichlorianern Jedi werden möchtest, ist das so, wie wenn du mit einem Holzlöffel dich durch den Berg graben willst.
Ja, es ist mehr so, als würdest du mit sehr schlechtem Empfang telefonieren.
Ja, das ist gut.
Also das Ding ist, ich habe gelesen in so einer Geschichte, beziehungsweise in der Zusammenfassung über so eine Geschichte, dass Midichlorianer halt in der Lage sind, die Macht als solche zu transportieren, also dass die davon erfüllt sind. Und je mehr du eben in deinen Zellen hast, desto eher oder desto leichter fällt es dir, die Macht halt eben zu verstehen, beziehungsweise auch zu beeinflussen. Mhm. Also die sind wirklich wie so ein Handy, ne? Also du kannst, oder wie so Strahlen, die sie aussenden und empfangen. Und es gibt auch einen Geburtsort. Es gibt eine Geschichte, da kommt Yoda auf so einem Planeten, das ist sehr greifbar, auf so einem Planeten, der sieht so aus wie so, also der wird beschrieben als so leuchtende Geysire, die da überall sind, und da kommen die Midichlorianer raus und Yoda schiebt da voll die Trips und so, also das ist eine kranke Nummer. Also sprich, die Midichlorianer sind tatsächlich ein direktes biologisches Werkzeug, wofür man eine biologische Veranlagung hat oder eben nicht, ob sie in deinen Zellen sind oder nicht, um mit der Macht zu kommunizieren. Also du bist schon direkt abhängig davon.
Ja. Ja, also die sind halt wirklich, die sind die einzigen Organismen quasi, die wirklich direkt irgendwie die Macht übertragen können quasi. Ja. Ich habe nämlich auch bei, ich nehme es mal einmal kurz vorweg, ich habe ja die verschiedenen Arten der Macht mir auch angeguckt oder dazu mir was aufgeschrieben und es gibt unter anderem halt auch die kosmische Macht. Und die kosmische Macht, das ist dieser Versuch der wissenschaftlichen Erklärung und beschreibt halt diese Machtsensibilität halt nochmal. Da sind die Midi-Chlorianer halt mittlerweile ganz wichtig quasi für diese Erklärung, weil die sind eigentlich, im Prinzip werden die erklärt, wird, wenn die Macht im ganzen Universum vorhanden ist, dann sind die quasi wie, weil alles ist aus Sternstaub, ne? Mhm. Alle so, die Midi-Chlorianer sind quasi wie kosmischer Schmutz, der irgendwann in die Evolution reingeraten ist. Ja. Und dadurch, dass sie das transportieren können, ist das halt in den Lebewesen. Also die können sich auch auf einem komplett einfach nur einem Planeten überdeckt worden sein.
Ja, haben sie ja. Also wie gesagt, es gibt so einen Planeten,
wo die geboren werden. Ja, genau, das ist ein selbes Prinzip wie im Prinzip hier Meteorit schlug auf die Erde ein, hat zu den Dino-Zeiten Teile ins Weltall getragen und da sind jetzt irgendwo Dino-DNA auf irgendeinem fremden Planeten vielleicht sogar, ne? Mhm. Also
das in größerem Ausmaß.
Genau, also die zählen zur kosmischen Macht, die Midi-Chlorianer.
Ich finde das leider sehr, sehr albern, also jetzt nicht über meine Meinung zu den Midi-Chlorianern, sondern diesen Erklärungsversuch aus diesem Universum. Ich weiß nicht, ob das Prä-Disney ist, ich glaube ja.
Ja,
ja. Weil ich finde das so blödsinnig, weil es gibt irgendwie einen Ort, wo die geboren werden, der muss wohl auch super geil aussehen und so. Aber so... dieses Ding so, das ist ein zentraler Ort, wo alle herkommen und das verteilt sich im ganzen Universum. Das
finde ich auch super scheiße.
Das ist total bescheuert. Das, ja, ist, wie das so ein, ist wie so ein Regen, weißt du, und dann so, wie also läuft das? Weißt du, beim Sex, wenn dann irgendwie, je weiter du von der Eizelle weg, also wie viel Luftplatz dazwischen ist, desto mehr Midi-Chlorianer können das Spermium berühren und desto mächtiger bist du, oder?
Also ich habe absolut keine Ahnung, das ist aber
die
auch
Herkunft.
Oder atmest du die ein?
Die Herkunft ist wohl eine unidentifizierte Welt im Zentrum der Galaxis.
Genau, ja.
Und von dort aus strömen die Midi-Chlorianer in hell erleuchteten Gruppen aus. Und verteilen sich als so eine Art Machtregenbogen im Raum. Da ist die Frage, nur in unserer oder in der Star Wars Galaxis oder im ganzen Universum?
Ja, also das müsste ja echt unfassbar lange dauern, bis die sich verteilen im ganzen Universum. Wer weiß, wie lange die sich schon verteilt haben. Das Ding ist halt einfach, also man darf ja auch nicht davon ausgehen, direkt, dass die Midi-Chlorianer ja die Macht sind. Die tragen das irgendwie. Also ja, gut, aber an denen haftet es ja irgendwie nur.
Ja, aber wie kommt das? Also jetzt wirklich, nimmst du das über die Haut auf? Atmest du die ein? Sind die, also wie gelangen die in dein Erbgut?
Keine Ahnung, überleg mal, wenn die so wirklich so klein sind, wenn die irgendwo in einer dunklen Materie sich befinden, wie gesagt, Sternenstaub.
Ja, aber so klein können die nicht sein, weil 20.000 dann pro Zelle wäre echt extrem wenig.
Also jetzt habe ich mal, eine Frage, jetzt gehen wir aber tatsächlich auch schon wieder echt relativ schnell deep rein. wissen wir, dass die Midi-Chlorianer eine Art Kommunikation zur Macht sind.
Ja. Das sagt Qui-Gon
Jinn. Die sind nicht die Macht, die sind nur als einzelnes Lebewesen, die Macht quasi direkt in andere mitnehmen kann.
Das ist praktisch das Kommunikationsmittel zwischen der Macht und dem Organismus.
Ja, die sind wie Regen aus Kleber quasi. Ja, an denen haftet der Scheiß halt.
Aber
einfach.
Das ist ja dann doch irgendwie eine clevere Idee, muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
Aber die Zentralisierung
die
alte,
nicht. Das ist ja doch irgendwie eine clevere Idee, das holistische Modell, also die Macht ist ein Riesennetz, ist ein Riesenfeld, das durch die ganze Galaxis geht oder durchs ganze Universum geht. Das verbindet das ja ganz gut mit diesem atomistischen Gedanke, dass wir diese mini kleinen Lebewesen haben.
Das Ding ist nämlich, was ich dazu mich auch gefunden habe, quasi Macht in der realen Welt. Das wäre im Prinzip so, als würden Gravitationswellen zum Beispiel auch nachgewiesen werden und hätten wir eine Möglichkeit, die zu manipulieren. Das wäre so das reale Äquivalent zu Midi-Chlorianern.
Stimmt, Gravitationswellen gehen so in die Richtung. Sie sind ja da, das hat man ja mehr oder weniger festgestellt.
Das
da
hat
in der
man
Antarktis
nicht
da.
Nur mehr oder weniger festgestellt. Es wurden Dutzende Gravitationswellen mittlerweile gemessen.
Ja, aber ist das nicht noch ein bisschen vage alles? Ob das wirklich Gravitationswellen oder was anderes ist?
Sie haben sowas, was Einstein beschrieben hat, haben sie gemessen, aber sie streiten sich gerade darum, ob es wirklich Wellen sind.
Das meine ich. Also irgendwas war da noch ein bisschen unsicher. Aber ich kann auch falsch liegen und das kann auch schon wieder veraltet sein.
Also jedenfalls, ich weiß, ist das schon relativ safe. Aber gut, gehen wir weiter.
Spielt ja keine Rolle. Also die sind da, Gravitationswellen sind da, sind jetzt keine Lebewesen, aber das ist halt Sci-Fi-Fantasy-Gedöns. Und man kann sie manipulieren, so muss man sich das vorstellen. Das Problem ist halt eben diese Zentralisierung, die ich so albern finde. Mhm. Und, das finde ich noch viel erschreckender, ist halt eben, es ist ganz offensichtlich vererbbar. Also das heißt, wenn ich jetzt Macht erfüllt bin, also ich bin Anakin Skywalker, ich zeuge ein Kind Luke Skywalker, kann ich davon ausgehen, das wird ja so auch mehr oder weniger gesagt in der Originaltrilogie, dass dieser kleine Scheißer ebenfalls supermächtig ist, weil diese Viecher aus irgendwelchen Gründen in meiner Genetik verhaftet sind.
Bevor wir weitergehen und will ich noch mal kurz ein paar Facts aufzählen und zwar aus dem, auch wieder aus dem Jedipedia, das ist eine super Quelle, die haben das super zusammengefasst. Midi-Chlorianer übrigens ganz wichtig, Tobi und Richard macht's richtig, Tobi und ich haben es auch schon falsch gemacht. Es sind nicht die Midi-Chlorianer, sondern die Midi-Chlorianer. Ja, ja. Zwei I, so wie das schreckliche Dateiformat für ganz beschissene digitale Musik.
Hat sich nicht auch irgendein Fan darüber beschwert, dass gesagt wurde, das macht Sinn?
Ja,
da kommen wir noch im Hörerfeedback dazu.
Mega gut.
Midi-Chlorianer sind mikroskopisch kleine Lebewesen, die in Symbiose zusammen mit ihrem Wirt leben. Also das sind wie Symbiose, also jeder weiß, was ein Parasit ist, das nistet sich in dir ein. Ein Symbiont macht das Gleiche, nur dass er nicht von dir irgendwas absaugt oder dir schadet, sondern mit dir in einer harmonischen Zusammenleben sich befindet. Also du profitierst auch von einem Symbionten.
Und unser Darm zum Beispiel funktioniert so, der ist voller Symbionten.
Ja. Kolibakterien.
Ja.
Nicht so gut, wenn man die in seiner Spaghetti Carbonara findet, aber
im Darm sind die toll.
Im Darm drin sind sie toll.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Da gehören die auch hin. Die kleinen Scheißer.
Und nicht auf den Zeigefinger, wenn ihr damit
aufs Kopfkissen.
Ach so, oh, warte. Ich muss
zärtlich noch kurz eurem Partner am Mund spielen. Die Midi-Chlorianer leben, wie gesagt, in der Symbiose mit ihren Wirten zusammen, sind im gesamten Universum wie eine Art Netz verbunden. Sie sind in jedem Lebewesen vorhanden innerhalb der Zellen. Also ich meine gelesen zu haben, dass sie in allen Körperzellen sind, nicht nur im Blut, aber...
Ja, genau, also in den Körperzellen.
Halt einfach, ja.
Also die messen das über das Blut.
Und die Anzahl der Midi-Chlorianer in deinen Körperzellen bestimmt, in welcher Stärke, in welcher Potenz du mit der Macht kommunizieren kannst.
Genau.
Wie sensibel du der Macht gegenüber bist, ja.
Ein normales Wesen hat im Schnitt 2500 Midi-Chlorianer pro Körperzelle. Da stecken schon echt eine Menge dieser kleinen Drecksviecher drin. Ich frage mich, wie das platzmäßig funktionieren soll.
Ja, aber die können ja... egal, weiter.
Und machtintensive Wesen beginnen so ab 5000 Midi-Chlorianer. Wir haben es vorhin schon gesagt, Anakin Skywalker war eines der begabtesten Wesen der galaktischen Geschichte mit über 20.000.
Ist das nicht sogar der begabteste?
Ja, vermutlich der begabteste.
Ich habe gelesen, dass es der begabteste war.
Ja, es gibt bei The Clone Wars, gibt's in der dritten Staffel gibt's eine Folge, wo geprüft wird mit dem... so wird er genannt, der Vater der Macht, stellt Anakin quasi auf die Probe, um dann herauszufinden, ob er der Auserwählte ist oder nicht. Und klar, war zu erwarten, er wuppt die Challenge natürlich. Ne? Mhm. Also er war schon der Beste, der Auserwählte.
Also Anakin hat mit 20.000 fast zehnmal so viele Midi-Chlorianer wie ein durchschnittliches Wesen und locker viermal so viele wie jetzt ein normaler Jedi, wenn man das so versteht. Die Macht, wollte ich schon fast sagen, die Kommunikation mit den Midi-Chlorianern muss trainiert werden, unter anderem durch Meditationstechniken. Qui-Gon Jinn sagte, erst wenn du deine Gedanken zum Schweigen bringst, kannst du sie hören.
Das ist ja im Prinzip das Level, was buddhistische Mönche versuchen zu erreichen, ihr ganzes Leben lang. Dieser vollkommene Einklang halt eben mit seinen Gedanken.
Ja. Ich hatte auch irgendeinen blöden Vergleich gefunden, so Macht in der Realität, so das Nächste, was wir an der Macht dran sind, ist das Qi. Also dachte, den Beitrag habe ich mir auch irgendwie, der ging eine halbe Stunde, den habe ich fünf Minuten reingehört und dachte mir, jetzt wird's nicht
ja,
so blöd.
Ja, aber im Prinzip hat er ja recht, ne? Also diese ganze Idee der Macht, also die, ich sag mal, Entstehung dieser Geschichte, ist ja sehr nah an dem, was sich Völker vielen Jahrtausenden halt gegenseitig so zuspinnen und Krieg darüber führen. Mhm. Nur, dass es in Star Wars halt geregelt ist, es gibt halt die Macht. Ende.
Weiß man was darüber, wie George Lucas auf die Grundidee gekommen ist?
Ja, hatte die Idee bereits schon in den 70ern tatsächlich. Ja. Und er wollte das eigentlich schon in den ersten Star Wars Filmen, wollte er die eigentlich schon verwursten.
Die Midi-Chlorianer jetzt oder die Macht?
Die Midi-Chlorianer.
Achso, ja.
Echt?
Ja. Genau.
Ja,
ja,
der hatte schon die Idee schon, älter. Der hatte die Idee schon in den 70ern. Und zwar hat er sich von den tatsächlich ganz blöde und banal von den Mitochondrien inspirieren lassen und vom symbiotischen Leben.
Ja. Das Mitochondrium, korrigiert mich, ist ja das Kraftwerk der Zelle.
Genau.
Also das ist in jeder Körperzelle drin und es ist nichts Besonderes. Ja. Ohne das würden wir nicht...
Genau, das, was jeder Arbeitgeber bisher von mir wissen wollte.
sich unbedingt lernen musste.
Herr Ome, wie geht es Ihren Mitochondrien?
Oh, ich muss sagen, ein bisschen steif heute. der hat die Idee, also der erste Film von George Lucas hieß THX1334 oder sowas. Auf jeden Fall THX und irgendeine Zahl.
Meinst du vor American Graffiti oder was?
Ja, es müsste sogar noch davor gewesen sein. Oder direkt danach. Also auf jeden Fall vor Star Wars.
Was kennt ihr für Filme?
Die Anfänge von George Lucas.
Was kennst du nicht für Filme?
Alter, so hat der Coppola kennengelernt. Hör mal, lies mal die Biografie.
Du hast den Podcast hier gegründet. Ey. Jetzt schäme ich mich ein bisschen.
American Graffiti.
Ja. Da wollte er immer mal einen Remake zu drehen. Na egal. Jedenfalls hatte er die Idee dafür schon, also die Idee einer Macht, da hieß das aber nicht die Macht, sondern die Macht der anderen. Ja, wirklich. Oh. Das hieß auch am Anfang in den ersten drei Star Wars Scripts auch noch die Macht der anderen.
In der DDR haben sie es auch nicht Stasi genannt, sondern nur das Leben der anderen.
Ja, das muss ich auch gerade denken.
Und inspiriert halt eben tatsächlich durch Mönche und so weiter, also durch das, was buddhistische Mönche und aber auch christliche Mönche halt eben früher versucht haben zu erreichen, beziehungsweise buddhistische heute noch und christliche Mönche machen, weiß ich gar nicht, also heutzutage. Und also eben diesen ganzen esoterischen, mythischen Quatsch. Und das fand er schon immer irgendwie faszinierend, ne? Also diesen Gedanken und vor allem einer gottlosen, also ohne das zu personifizieren. Es sollte in dem ursprünglichen Film drin vorkommen, ist aber rausgeschnitten worden von Warner. Die fanden das kacke. Dann hat er das halt eben in Star Wars wieder neu umgesetzt. Und das entwickelte sich auch weiter. Also der hat zum Beispiel, Obi-Wan existierte gar nicht. Es gibt in irgendeiner Religion, ich glaube, es war sogar bei den Buddhisten, diese Theorie, dass wenn du wirklich das höchste Level da deiner Bewusstsein erreicht hast, dann kannst du im Tod weiter existieren, so wie Obi-Wan das ja nachher macht und Yoda ja auch.
Ja, und Machtgeist.
Ja, das hat er nämlich irgendwo gelesen, fand das saugeil, dass er erst in die dritte Version, also er hat das vor der dritten Version gelesen und in der dritten Version taucht dann zum ersten Mal der alte Mann in der Kutte auf, der hieß einfach nur der alte Mann, wozu dann halt Ben Kenobi wurde, wo er sich dann eben an Kurosawa, Japaner, japanischer Regisseur.
Er hat sich an den sieben Samurai.
An den sieben Samurai orientiert und halt eben an christlichen Mönchen. Dass er daraus so einen praktischen Symbionten in der Gestaltung der Figuren, daraus ist dann eben Obi-Wan entstanden. Ja. Also der hat wirklich all das, was es kulturell schon gibt, zusammengefasst, diesen ganzen Streitpunkt um eine Gottheit, also Polytheismus, Monotheismus und so weiter, weggenommen, Messias und so ein Blödsinn. Erstmal alles raus, was er da dummerweise in den Prequels wieder eingeführt hat, aber das ist noch was anderes. Und hat das eben so auf die Grundessenz halt reduziert und daraus ist die Macht geworden. Also ursprünglich Macht der anderen, aber das klang halt irgendwann blöd.
Ja. Ja, die ganzen Star Wars-Filme sind ja sowieso auch ein Sammelsurium eigentlich nur aus chinesischen Samurai-Western-Filmen mit Zauberern, die sich mit Lichtschwertern bekämpfen.
Ja, wirklich. Also es ist im Prinzip ja auch aufgebaut wie ein Western.
Ja, ist es ja auch voll. Ja.
Kannst du das in ein paar Stichworten zusammenfassen? Wieso?
Oh.
Also ein Western.
Ich habe da meine Arbeit drüber geschrieben. Also, ich weiß nicht, ob ich da nochmal.
Also ich habe mich ja auch in meiner hier mit Genrebegriffen und so schon viel auseinandergesetzt. Ein Western definiert sich ja einerseits durch die Zeit, also Amerika im 19. Jahrhundert, das trifft natürlich nicht zu. Ein Western definiert sich durch Schusswechsel, durch solche Duellszenen. Ein Western definiert sich durch so eine Gut- und Böse-Darstellung, allerdings auch nicht immer.
Haben wir bisher alles?
Dann hast du halt eben Han Solo als klassische Western-Figur. Der sieht ja sogar aus, als wäre der gerade aus dem Western.
Der hat zwar eine Laserknarre und der fehlt der Hut, aber der sieht aus wie der Gringo, der gerade in die Stadt kommt.
Ja, wirklich, ne?
Nur der Poncho.
Die Waffen wirken auch recht archaisch in Star Wars.
Du hast direkt zu Beginn diese klassische, erstmal beginnt das in so einer Wüste, dann hast du diese klassische Bar-Szene, wo praktisch jeder Western beginnt, auch mit diesem Schusswechsel eben mit Greedo, der nicht zuerst geschossen hat.
Nein, Han hat zuerst
geschossen. Und Han sitzt ja auch da, wie so ein Cowboy irgendwo in der Ecke und schießt ihn dann.
Ja, ist ja auch wie,
also die haben ganz, ganz, ganz viele so klassische, auch das mit den Kopfgeldjägern, dass der Protagonist dem anderen Geld schuldet, während der Farmer gegen das im Kampf mit dem alten Hasen zusammen, also Han Solo an der Stelle, also alt im Sinne von Erfahrung, gegen das Böse halt kämpft, ne? Gegen irgendeine wilde Bande.
Ja, dass er auch
in dem Fall die Regierung.
Dass er auch so Schmuggler ist und dass er Schulden hat, dass es Wüstenvölker gibt, dann halt auch auf den verschiedenen Planeten, dass es eins gibt, was das alles unterjochen möchte. Das ist schon ziemlich Western.
Typisches Western-Motiv ist auch immer The Final Frontier, also die Grenze zum Westen, so das Unbekannte, das Vordringen ins Unbekannte.
Genau, ja. Haben wir ja auch durch das Verlassen von Tatooine. Diese Reise sowieso.
Die dunkle Seite generell auch. Ist auch
du hast das vor, das am Ende bestiegen werden muss.
Also das ist jetzt nicht nur ein Western, da vermischen sich ganz viele Genres.
Nee, wie gesagt, ganz klar,
es gibt nur sehr viele Motive, die eben sich mit dem Western vergleichen lassen.
Star Wars ist auch gerade, was diese ganze Ehrensache halt auch irgendwie angeht. Ne? Also dieses Ganze, dass sie für die Macht kämpfen und dass sie einer Ideologie dann noch irgendwie folgen. Das ist zum Beispiel sehr krass auch an die sieben Samurai angelehnt. den kann man sich wirklich mal angucken. Der ist zwar aus den 50ern, glaube ich, aber der ist ziemlich cool.
Der ist super cool, ja.
Die sieben Samurai ist ein sehr schöner Film.
Sowieso, der hat schöne Filme gemacht.
Ja, für die Zeit auf jeden Fall.
Wie hieß wo 8 Blickwinkel so ein billiger Scheiß-Fake von ist.
Der dritte Mann.
Nee. Rashomon.
Ach so,
Rashomon,
ja.
Super geiler Film, kann ich nur jedem empfehlen.
Ja. Nee, Gruß
auch von, ich glaube, 41, 40 oder sowas. Ja. Schon echt alt. Und da geht es eben auch um so, da passiert ein Mord und dann sieht man verschiedene Charaktere, die ihre Seite der Geschichte erzählen. Das ist super cool.
Wir haben vor ein paar Tagen unsere Hörer mal bei Facebook mal wieder angeteased. Übrigens für alle, die zuhören und uns noch nicht bei Facebook geliked haben, solltet ihr unbedingt nachholen.
Wir posten den geilsten Shit.
Weil wir da halt auch öfter mal verraten, was in der nächsten Folge passiert und weil wir auch öfter die Möglichkeit zu mitmachen geben. Wir haben mal wieder zu Fragen und Kommentaren aufgerufen. Werde ich immer wieder im Laufe der Folge ein paar reinwerfen. Rudolf Hendrik hat zum Beispiel uns eine Frage gestellt, beziehungsweise einen Kommentar gegeben, das uns hier weiterbringt gerade. Oder wo wir gerade sowieso hin wollten. Die Frage, die mich am meisten beschäftigt, schreibt Rudolf: Wer zur Hölle kam auf die Idee mit den Midichlorianern? Als wenn die Macht eine rationale Erklärung bräuchte.
Naja, sie hat keine rationale Erklärung. Es war im Prinzip, wie gesagt, so, man muss sich auch die Zeit in Episode 1 angucken. Ne? Der ganze Jedi-Tempel, der Jedi-Orden, Coruscant-Verwaltung, Demokratie etc. pp., das waren andere Verhältnisse als zu Episode 4. Mhm. Und es war von den Jedis, war das eine Messmethode, um ihre Jünglinge da quasi auszusuchen. Ja. Das hieß nicht, dass jemand, wenn er viele Midichlorianer hat, ist er besonders mächtig, sondern hieß es einfach nur, der ist sehr machtsensibel.
Genau.
Und wer sich das ausgedacht hat, ja, dann hass ihn oder lieb ihn dafür. Das war George Lucas. Und wie schon gesagt, Idee ist schon aus den 70ern. Und ich persönlich glaube, die Midichlorianer sind ein Opfer von schlechtem Storytelling.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Der hat's halt vergeigt, dass er wirklich nur einen Satz, Qui-Gon Jinn, nur einen Satz darüber verlauten lassen. Ja, genau. Und dann diese bescheuerte Animation in diesem Schiff, wo Obi-Wan drauf guckt und sieht, wie das so blinkend über so eine Skala hinausgeht.
Ja,
das sprengt alle Skala-Erden mehr als Meister Yoda.
Mit dieser Demografentabelle
Das sieht so beschissen aus. Ja. Also, und das alles ist, also mehr kriegen wir nicht aus den Filmen, wirkt das einfach nur total albern und peinlich. Logischerweise haben die Fans sich da tierisch drüber aufgeregt. Mhm. Und logischerweise hatte Lukas und wahrscheinlich auch das Studio halt eben dann nicht mehr die Eier, da nochmal drauf zu gehen. Mhm. Das ist ja genau wie wer ist da, Jar Jar Binks?
Ja, die Jar Jar Binks-Kontroverse.
Genau,
ja.
Dass der so geshitstormt wurde. Ich meine, ich finde es gut, dass er nachher nicht mehr drin vorkommt, aber man merkt halt so richtig, okay, das ist ein Shitstorm. Da haben sie beschlossen, das greifen wir nicht nochmal auf. Ja, hätte ja sein können, vielleicht hatte George Lucas voll die coolen Pläne mit dem.
Hatte er ja auch. Der ist ja die meiste Geschichte, also um das mal kurz auszuschweifen, die Geschichte von Jar Jar Binks ist ja auch auf dem Schnittboden gelandet, komplett, ja. Nachdem es so ein Backlash von den alten Fans halt gab. Ja. Weil George Lucas hat selber auch bei den Dreharbeiten zu den Sequels immer gesagt so, Jar Jar is the key to all of this.
Prequels.
Entschuldigung. Und da gibt es ja halt auch eine schöne Theorie zu, kommen wir aber wann anders zu. Aber der ist zum Beispiel auch, Opfer von schlechtem Storytelling. Und ja. Ich muss auch sagen, Episode 1 kam raus, da war ich 9. 99. Ja,
ich fand den damals
99 auch kam der. Und da fand ich die Erklärung mit Midichlorianer, weil er erklärt ja auch Anakin das ja in dem Moment gerade. Und das hatten wir auch schon in der Vader-Folge. Er erklärt das halt einem Kind, ne?
Ja,
und ich
klar,
als Kind auch, als ich es gesehen habe, klar, ich habe das aufgesogen, habe gesagt, klar, so ist es halt und fickt euch.
Da
ne?
sind kleine Männchen in mir drin und die machen das.
Ja, ich habe da noch im Schulhof Streitereien mitgehabt, weil die dann irgendwer Episode 1 nicht gesehen hat. Und so, hey, ihr habt keine Ahnung, das sind die Midichlorianer. So, ja, rückblickend war ich ein dummes Kind, weil ich war Opfer des schlechten Storytellings.
Muss ich sagen, ich war ein Arschloch.
Meine,
ja, aber ich auch.
Meine Gedanken zu den Midichlorianern waren ja so folgende. Also man muss sich, wenn man ganz penibel ist, und das sind wir ja immer, muss man sich davon verabschieden, dass Star Wars Science Fiction ist. Star Wars ist Science Fantasy.
Nee, ist echt.
Star Wars ist echt, ja.
Wir wissen nicht, ob es nicht echt ist. Es ist in einer Galaxie lange her, weit weg.
Das Genre von Star Wars ist im Prinzip Science Fantasy, also eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy. Denn wir sind in einem Science-Fiction-Setting, Weltraum, Raumschiffe, Laser, super krasse technische Möglichkeiten und so weiter.
Hey, ich dachte immer, dass
keine HD-Bildschirme.
Ich dachte immer, das wäre eine Space-Opera.
Und ja, das natürlich auch. Ja, aber
es ist auch irgendwo ein Märchen.
Also worauf ich hinaus möchte, Star Wars zeigt uns diese Welt, aber erklärt nichts. Also von Anfang an wurde nie was erklärt. Ganz im Gegenteil, ich hatte oft das Gefühl, dass in Star Wars Wert darauf gelegt wird, die Dinge betont unrealistisch darzustellen. Zum Beispiel diese ganze Second-Hand-Universe-Nummer, die wir ja eigentlich ganz cool finden.
Ja.
Aber dass ein Gerät, das es also ich rede jetzt von dem Millennium Falcon, dass ein Gerät, das es dir ermöglicht, mit Überlichtgeschwindigkeit durch den Raum zu fliegen, von einem haarigen Typen mit Riesenpranken und einem Piloten, der den Eindruck macht, als ob er gerade so die Grundschule geschafft hat, Han Solo, dass die das halt mit Schraubenschlüsseln und mit irgendwo dagegen treten, reparieren oder allgemein diese Gleiter, man hat ja das Gefühl, dass die dass die so von Mechanikern repariert werden können, mit einem großen Schraubenschlüssel, obwohl das ja irgendwelche heftigen Quantencomputernummern sein müssen mit ganz krassen, was weiß ich.
Ja,
ihr wisst das, schon, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer geil, dass egal welches Raumschiff, ich finde, ist euch das mal in Space-Filmen aufgefallen, egal in welches Raumschiff der Protagonist oder Antagonist oder wer auch immer einsteigt, jemand, der was zu sagen hat, ist es immer eine Schrottmühle.
Ja, das sind halt Oldtimer. Das
sind immer Blecheimer, Schrottmühle, Schrottkiste.
Das ist halt cool, immer das Gleiche. Das macht es spannender, ne? Als wenn du so ein High-Class-Schiff hast. Das haben die anders in Episode 1 gemacht. Dann sind die ja mit diesem Nubian da losgeflogen, was ein sehr geiles Gerät ist, aber es wurde direkt kaputt gemacht.
Du meinst das Schiff von
Nubian.
Ja, das war so
heftig. Dieses Glänzende,
Quecksilber glatt ist.
Aber was ich zum Beispiel mit dem Erklären noch ein schönes Beispiel finde, ist zum Beispiel Bespin. Wolkenstadt. Die Stadt in den Wolken mit einer Gasmine.
Was?
Punkt 1.
Eine Gas?
Ja, es ist Bespin ist eine Wolke, also die Stadt in den Wolken auf Bespin ist eine Gasmine. So, Punkt 1. Warum ist eine Gasmine über den Wolken? Ist das nicht ein bisschen weit weg?
Wäre das nicht ein bisschen schweres Gas?
Ja, also Punkt 2. Wenn die das Gas aus den Wolken beziehen, müsste man das sehen, dass das irgendwo eingesogen wird, weil es schwebt ja auch das Teil, ne? Das ist ja irgendwo draufgesteckt. Und Punkt 3, warum heißt es dann, Punkt 2, warum heißt es dann Mine, ne? Weil da ist keine Mine, das Ding schwebt.
Was mich jetzt gerade fragt, also warum heißt es Gasmine und nicht einfach hier die Wolkenstadt, sondern die Gasstadt?
Ja, und Punkt 3, wie kann man so ein Ding beim Pokern gewinnen? Oder beim Glücksspiel.
Die Gasstadt, gibt es schon. Ich komme aus ihr. Pforzheim.
Ja, aber das ist ja klar, Star Wars soll natürlich betont unrealistisch sein. Ich find's auch schön, weil das Ding ist halt so, stell dir mal diese ganzen Space-Schlachten halt auch vor. Jetzt auch wieder in dem neuen Trailer, den man gesehen hat, halt so, ne? Du siehst, wie in Space irgendwelche Raumschiffe zerknackt werden so. Ja. Und die explodieren und da kommt Feuer raus und Feuerbälle, wo du denkst, ja. Weltraum, kann nicht passieren, sieht aber geil aus. Ich find's cool.
Zurück zum roten Faden, Star Wars Science Fantasy. Übrigens aktuelles Beispiel, die Welt von Destiny, dem Videospiel, ist übrigens auch Science Fantasy, weil du bist in einem Science-Fiction-Setting, aber es gibt Magie und es gibt übernatürliche Kräfte, die sich nicht erklären lassen.
Who the fuck is Destiny?
Und worauf wollte ich hinaus?
Ich spiele Witcher 3, das ist ehrlich.
Ja, langweilig, schon durch.
Noch nicht durch.
Aber kurz davor. Ey, witziges Beispiel. Witcher könnte man tatsächlich auch so ein bisschen als Science Fantasy einstufen, weil der Witcher Geralt hat ja viele wissenschaftlich klingende Erklärungen mit seinen Absuden, mit seinen Tränken, mit Chemie. Ja. Der ist ja ein Chemiker.
Ja, das ist mehr Science Fiction als Star Wars.
Mit seinen Ölen, stimmt.
Weil die erklären das halt eben. Ne?
Also da gibt's die übernatürlichen Wesen.
Das ist ja auch wie so eine Art Jedi.
Ja, aber auch das erklären die ja mit dieser Sphärenkonjunktion.
Reden wir dann immer in der Witcher-Folge drüber.
Genau, ja, komm. Über Dimensionsrisse und so eine Scheiße.
Star Wars, Science Fantasy, geheimnisvoll, man erklärt nicht alles so richtig und damit hat man sich abgefunden, dafür liebt man Star Wars auch ein bisschen. Es gehört einfach zu dieser Welt.
Ja, dieser Märchencharakter, das ist herrlich.
Und ich habe das Gefühl, es ist halt heutzutage eher so ein bisschen en vogue, Sachen zu erklären. Es ist in heute Dingen auf den Grund zu gehen, was ich grundsätzlich cool finde. Ja. Ich glaube, wir alle, sonst würde es diesen Podcast nicht geben.
Das finde ich aber schade, weil das macht die Fankultur so ein bisschen kaputt. Ich meine, was hast du dir wahrscheinlich damals auch auf dem Schulhof für Wortgefechte mit deinen Freunden geliefert darüber, was bei Star Trek jetzt zum Beispiel auch realistisch oder unrealistisch ist? Und ich finde diese ganze immer Erklärenkultur, finde ich, nimmt so ein bisschen die Fantasie, das logisch mal zu hinterfragen, wie es halt wirklich dann so ist. Aber klar, davon lebt natürlich auch unser Podcast. Also, ihr wisst ja was, macht's weiter so, nehmt die Erklärungen hin.
Aber das Schöne ist, die Tendenz scheint gerade in Science-Fiction-Filmen bis jetzt bis auf so Extrembeispiele, ja auch wieder wegzugehen. Ne? Also wenn du dir zum Beispiel Episode 7 anguckst, dann wird ein Scheiß erklärt. Ich weiß immer noch nicht, was das mit der neuen Ordnung aus sich hat und wie sich das formieren konnte. Aber hey, es ist auch irgendwie cool, dass es eben dann wieder davon weggeht, den ganzen Scheiß. Handelsverträge und so ein Blödsinn.
John Wick, wir haben das geliebt.
John Wick, genau.
Als wir John Wick gesehen haben, du wirst in diese komische zweite Killerwelt halt irgendwie geworfen, mit irgendeiner Währung, die keinen Schwanz versteht. Mhm. Aber du nimmst es halt hin, weil du sagst, okay, das funktioniert für mich, das ist geil.
Genau, die Welt ist stimmig erklärt, also gut.
Das, also das
und das finde ich schön.
Ja, das ist immer halt eine Frage des Abwägens. Das kann man sehen, wie es man will. Ist auch Geschmackssache. Ich finde, die neuen Star-Wars-Filme gehen gerade eher wieder in die Richtung, dass mir zu viel mysteriöse Scheiße reingeworfen wird. Ich habe das Gefühl, dass sie krampfhaft darauf aus sind, Mysterien aufzubauen, die dann nicht aufgelöst werden. Keine Ahnung. Ist Geschmackssache. Ja. Auf jeden Fall, die Sache mit den Midichlorianern, um unseren 20-minütig währenden Bogen langsam zu Ende zu bringen, aber es macht ja Spaß. Ich habe das Gefühl, die Midichlorianer wurden eingeführt dann in der neuen Trilogie aus diesem Gedanken heraus, die Leute wollen mehr Science-Fiction. Also die Leute wollen mehr Science.
Ich glaube persönlich... Ja,
Kurz sammeln. Warum ich diesen Gedanken teile, ist, weil sie das an mehreren Stellen halt eben machen. Ne? Mhm. Also dass eben die, ich weiß nicht mehr, wo es war, ich glaube bei Family Guy oder so mal so schön gesagt, da wird aber in den alten Teilen wird gar nichts über die Feinheit des intergalaktischen Handelsgesetzes erklärt. Ne? Und in Episode 1 geht's um nichts anderes. Du siehst endlose Debatten in irgendwelchen Parlamenten und Handelsverträge und wer ist hier und Kriegserklärung, so ein Scheiß. Weißt du, das gab's in den alten nicht, da gab's aufs Maul oder nicht. Weißt du, da sind die Rebellen losgeflogen und haben das Ding in die Luft gejagt und nicht vorher noch, ne? Neuer Antrag, völlig neuer Antrag, weißt du, so die Scheiße. Und das war so halt
die Verhandlungsszenen und dann ganz kurz, ne? Da gab's General Akbar, der kurz was gesagt hat und dann sind die aber rausgeflogen.
Ja, genau, genau. Ja, also wirklich die große Nummer da von wegen, diese Ratsversammlung, wo diese komische Alte, die auch in Rogue One wieder auftauchte, da erzählt hat, hier bla bla, das Ziel ist super klein, ich hab Ratten erschossen, die auch nicht größer waren als die. Ende der Diskussion. Wir machen das jetzt, ne? So, und bei Episode 1 hast du dieses scheiß Parlament, wo du ständig reingeschnitten wirst in irgendwelche beschissenen Ratssitzungen. Weißt du, ich gehe doch nicht ins Kino, um mir den scheiß Deutschen Bundestag anzugucken, nur mit abgefahrenen Kostümen. So,
mit abgefahrenen Kostümen.
Ja, Merkel ist mehr war's doch nicht. Ja,
nee. Ich habe gerade ständig irgendwelche
Misstrauensvotum.
Ständig irgendwelche Family Guy Flashbacks.
Ja, ja, ist aber wirklich so. Was ich tatsächlich glaube, ist irgendwo kann ich es verstehen. Ihr habt recht. Es macht schon Sinn zu sagen so die wollten das reinpacken, um mehr Sci-Fi da reinzubringen. Ich persönlich glaube, es ist sogar noch stupider. Ich sehe hinter den Midichlorianern sehe ich einen kleinen traurigen George Lucas, der einfach auf Teufel komm raus seine Vision durchdrücken wollte, weil er sagt ja bis heute, dass er mit den auch Anfangsfilmen nicht zufrieden ist und im Prinzip da weiter dran rumdoktern würde und zum Beispiel auch dass Episode 5 das Imperium schlägt zurück, der beste Star Wars Film, wie ich finde.
Nicht von George Lucas ist,
weil das halt einfach mal sein fucking Regiedozent gemacht hat, weil er meinte so, Junge, du hast eine tolle Idee, aber du kannst den Scheiß nicht.
Du hast so einen geilen Stoff, aber du bist eine Pfeife.
Ja, aber du bist eine Pfeife und er war halt komplett irgendwie, George Lucas hatte komplette Narrenfreiheit bei den Prequels und deswegen glaube ich persönlich, dass da einfach nur ein kleiner, wirklich ein Mann sitzt mit kleiner Mann-Syndrom, mit Napoleon-Komplex und da ist es einfach nur seine Scheiße durchdrücken wollte.
Ja, genau. George Lucas, der arme kleine Mann, der ein weltumspannendes, Milliarden-Euro-schweres Franchise
hat. Der bewohnt eine riesige Villa, die nach einer Figur aus seinen Filmen benannt ist.
Ja, Skywalker Ranch.
Ja,
also bei allem. Ja, aber trotzdem, was für einen Stellenwert hat er denn wirklich in seinem Job?
Der kommt jetzt gar keinen mehr. Disney hat ihm noch offiziell verboten, also das steht in dem Vertrag, in dem Kaufvertrag von Lucasfilms, dass der nichts mehr zu melden hat.
George Lucas hat fünf Drehbücher für Episode 7 abgegeben und Disney hat die alle in die Tonne geklopft, hat gesagt, nein, machen wir nicht.
Das war Teil des Vertrages, dass George Lucas sich aus diesen Filmen raushält.
Ich sehe gerade den Chef von Disney, also bei South Park Mickey Mouse, sehen, wie er vor so einer Mülltonne steht und noch so reinscheißt auf die brennenden Drehbücher.
Ich fand das so lustig, bei Big Bang Theory gibt es so dieses tolle Zitat, so, können wir jetzt bitte Star Wars gucken, bevor George Lucas wieder etwas ändert?
Ja. Während der Film läuft, ja.
Ja, Hassliebe, ne?
Ja, ja. Ich habe die Klonkriege noch nicht gesehen. Ich will bitte in der Reihenfolge enttäuscht werden, wie George Lucas es vorgesehen hat.
Gut, Leute, dann kurz zwei Hörerfragen, bevor es weitergeht. Und zwar fragt uns...
Stimmt, wir machen ja hier eine Machtfolge, ne?
Victoria Winters fragt uns, ob die wohl Dusch-WCs auf dem Todesstern hätten.
Das ist wieder so eine Frage. Was hat das mit der Macht zu tun?
Was ist denn ein Dusch-WC?
Dazu wollte ich nur sagen, erstens, what the fuck ist ein Dusch-WC?
Ist das so ein Bidet von allen Seiten?
Das ist für Leute, die in die Dusche kacken, keine Ahnung. Victoria, siehe Folge 26, das Suit of Darth Vader, da haben wir schon über die hygienischen Verhältnisse und die Sanitäranlagen auf dem Todesstern gesprochen. Und zwar, er fragt hier Steffen Thier, interessant ist es, wo die Unterschiede zwischen dunkler und heller Seite liegen. Können Jedi und Sith prinzipiell dasselbe? Und inwieweit macht diese Einteilung überhaupt Sinn?
Ja, sie können prinzipiell dasselbe. Die einzige Unterteilung ist da, also die Macht in ihrer Gesamtheit teilt sich, also ich fange mal kurz weiter an. Die Macht teilt sich ja in Dunkel und Hell auf, ne? Und das ist daran bemessen, Dankeschön, je nachdem, welche...
Tobi hält ihm gerade sein Blatt mit Notizen
genau darauf gezielt hat diese Sache halt einfach ab. Nämlich, wie gesagt, die Einteilung in Dunkel und Hell, je nach Anwendung auf Lebewesen und Umgebung.
Sollen wir kurz durchgehen, welche... Ja, sorry, ich unterbreche dich, du bist eh schon dabei, sorry, ich halte das Maul.
Alles gut, also die helle Seite wird dann so definiert, dass halt gesagt wird, die Jedi unterliegen der hellen Seite und verpflichten sich in der hellen Seite der Macht, ihre Fähigkeit einzusetzen für Wissen und Verteidigung, also nur für Wissen und Verteidigung, niemals Angriff, Harmonie und Logik. Also wer die Macht so nutzt für seine, es hieß immer so schön in den ganzen Foren, was ich gelesen habe, zum Wohle deines Nachbarn, dann bist du offiziell auf der hellen Seite, wenn du das zum Wohle anderer benutzt und nicht nur zum eigenen Vorteil.
Frieden, Hoffnung, Ehrlichkeit,
genau.
Bla.
Die dunkle Seite, die übrigens auch nachweislich die stärkere Seite
deutlich
ist.
Deutlich stärkere sogar. Ja,
ist die emotionale Verbundenheit, weil die Jedi sprechen sich von jeglicher Emotionalität frei, damit sie logisch und schlussfolgernd und richtig in Anführungszeichen handeln können.
Das ist das, was Anakin verkackt hat.
Genau, und die emotionale Seite oder der emotionale Gebrauch der Macht für dich selber ist die dunkle Seite, also eine intensivere Anwendung und der Angriff prinzipiell.
Man kann das im Prinzip, wem das jetzt so zu esoterisch ist und warum können es nur Schwarz und Weiß geben? Abgesehen davon, dass es Grau gibt, aber kommen wir gleich nochmal zu.
Kommen wir erst später dazu, bitte.
Das macht an der Stelle, das ergibt an der Stelle sehr viel Sinn, weil Macht so ziemlich das Korrumpierbarste ist, das es gibt für die menschliche Psyche.
Es wird doch behandelt im Star Wars-Universum wie eine Droge. Es wird gesagt, Macht macht unfassbar süchtig. Deswegen schließen sich die, nutzen die Jedi quasi die nur so häppchenweise, während die Sith einmal von gekostet haben, richtig im vollen Schwalle und dann süchtig danach werden.
Also das Problem ist halt eben, dass die Psyche von normal denkenden Lebewesen und vor allem eben Menschen sehr leicht korrumpierbar ist. Und wenn du halt eben diesen Schritt gehst, um auszuprobieren, was die Macht noch so kann, also ganz grob gesagt fing das damit an, diese Spaltung, bist du halt sehr schnell auf dem Trichter, dass wenn du dich nicht an die Regeln der Jedi hältst, viel, viel mächtiger wirst.
Ja.
Und dann kommst du ganz schnell, das ist leider immer so eigentlich, oder bei den wenigsten Menschen nicht der Fall, in diese Spirale, ich kann mehr, ich will mehr, ich kann mehr, ich will mehr. Und irgendwann bist du zwar voll, also dann bist du irgendwann Palpatine und voll übertrieben
voll,
mächtig.
Voll OP, ja. Voll overpowered.
Ja, total. Aber halt eben auch ein Wichser.
Es gibt auch, es gibt eine Guideline für Jedi, was die Jedi-Jünglinge zum Beispiel als erstes lernen, sind Entsagungstaktiken und Meditation. Also auch
Finger weg von die Kuchen.
Ja, so im Prinzip so mit Händen über der Decke abends schlafen quasi.
Wie die Mönche.
Ja.
Dürfen Jedis wichsen?
Ja, klar.
Vermutlich nicht.
Doch, denke ich schon.
Nee, also du hast ein sehr...
sagen so wie zwar, das Besitz ist verboten, aber mehr hast du
also ja. Also es wird ja... also dieser Jedi-Orden wird ja im Prinzip als Science-Fiction-Version eines Mönchsklosters dargestellt. Ne? Du hast da die Kids, die da mit ihren Lichtschwertern, Yoda, der da irgend so einen bescheuerten Scheiß vor sich hin brabbelt, also irgendwie so einen esoterischen Quatsch, und die dann, du hast
deine Hände oben behalten, du musst. Ja.
Und die sitzen dann da in ihren Kreisen und sind so ein elitärer Haufen. Das erinnert halt sehr, sehr stark an eben so Mönchskulte, sowohl im Christentum als auch eben im Buddhismus. Das sind jetzt so die stärksten Vertreter innerhalb dieser Mönchswelt, deswegen nenne ich jetzt immer nur die beiden. Und Teil beider Mönchskulturen, die wir jetzt auf der Welt in der Größe haben, ist halt eben dieses Asketische und eben auch das Keusche.
Verzicht, ja.
Die verzichten im Prinzip auf alles. Und gerade wenn man das so übertreibt, wie bei Star Wars, also der Gedanke, also die Begründung der Keuschheit, dann ergibt das halt unheimlich viel Sinn an der Stelle, dass eben unkeusche Gedanken und auch eben Handlungen sehr schnell zur Emotionalität führen oder zur Überemotionalität. Siehe Anakin Skywalker.
Ja, ich wollte gerade sagen, der hat gebimselt und schon macht er sich halt auch so, schon hat er auch irgendwie quasi Besitz und macht sich auch Sorgen um Padme dann.
Glaubst du, Obi-Wan wedelt sich kein von der Palme?
Naja, die
so,
Macht...
So entspannt auf, die, wie der ist, na, wahrscheinlich
auf,
schon.
Die Macht ist eine Form von Willensstärke halt auch. Ne? Du, genau. Macht ist, also es wird doch immer beschrieben als dauerhafte Prüfung der Jedi, Willensstärke zu beweisen. Und das ist halt zum Beispiel auch das Ding, die Macht wird beschrieben als warmes Licht, das dich freundlich und wärmend umhüllt. Mhm. Also das muss ein unglaublich schönes Gefühl quasi
das
sein.
Ist genau derselbe Luke, Text, wie
klingt
das, was Mönche erzählen.
Ja, und Luke zum Beispiel beschreibt doch die Macht, als er mal einen Moment hatte, als er kurz auf die dunkle Seite quasi gelaufen ist, als er so emotional war, zum Beispiel gegen Vader, beschreibt er die dunkle Seite als unfassbar kalt und als starr und eigentlich im Prinzip so, du bist vollkommen fokussiert auf dein, genau, auf dein Ziel, aber es führt dich dazu, deswegen ist die dunkle Seite auch so verführerisch, sie macht dich stärker, weil deine Fähigkeiten, weil du quasi mit vollem Löffel aus deinen Fähigkeiten schöpfst, aber sie führt auch dazu, dass du nicht mehr klar denken kannst. Das heißt, du bist viel, viel anfälliger für falsches Urteil, was richtig und falsch ist und solche Sachen. Weil die Macht dich so extrem korrumpiert und deinen Verstand quasi vernebelt.
Ist es wirklich, wirklich, wirklich so, das wurde jetzt so dahingesagt, ist es wirklich und sicher so, dass die dunkle Seite der Macht kräftiger, kraftvoller und mächtiger ist als die helle Seite?
Das sagt in Rache des Sith, sagt Count Dooku das sogar direkt.
Jedi und Sith können auch prinzipiell eigentlich dasselbe lernen, aber die Jedi lernen aus Vorsicht, es gibt ein paar Techniken, die Sith halt machen, die verboten sind bei den Jedi, weil die zur Ausnutzung, also die Jedi beschreiben es tatsächlich auch in einem Buch so, sie nennen immer die Korrumpierung oder die Perversitierung der Macht. Davon sprechen sie manchmal, dass die Sith oder die Leute, die auf der dunklen Seite sind, die Macht, den Grundgedanken der Macht, perversieren. Pervertieren, dass es so eigentlich nicht vorgesehen war, weil die Macht für alle ist und nicht für den Einzelnen.
Das klingt wie so ein Werbespruch der Raiffeisenbanken.
Ja, das klingt
die
wie so
Macht ist für alle da.
Ja, das klingt wie so ein Antiklon, wie so eine Antiklon-Debatte.
Froster ist für alle.
Aber deswegen sagen sie halt so, das ist halt dem Grundgedanken der Macht halt nicht zugänglich, was halt witzig ist, weil die Jedi sich selber rausnehmen, die Macht zu interpretieren, obwohl keiner weiß, was die Macht so richtig ist. Die kann auch was vollkommen Schlechtes und Schlimmes eigentlich sein. Überleg dir das mal, was das für Fähigkeiten eigentlich hervorbringt.
Also ich habe mal zum Thema Keusch jetzt nochmal zurück, Bericht gelesen über Erfahrungsberichte von Mönchen, die seit Jahrzehnten, also ihr ganzes Leben in Klostern verbracht haben. Und es gibt halt solche und solche, aber im Gro ist es so, dass es eben der schwierigste Punkt dieser Keuschheit zu die schwierigste Variante der Keuschheit wirklich oder darin wirklich aufzugehen, ist halt eben logischerweise in der Pubertät. Und je früher du ins Kloster eingetreten bist, also wenn du zum Beispiel als Kind ins Kloster gekommen bist, ist es relativ leicht, weil dir das von Anfang an eingeprügelt wurde und du eben auch Techniken erlernt hast, um das Ganze auf anderer Basis eben um Gelüsten zu widerstehen, wenn
zum
dann eben
Beispiel die feuchte Träume.
Nee, ich meine, wir reden von vorher noch, also zum Beispiel dein Kuchen gerade. Ne, dass du als Kind schon lernst, ich verzichte auf Dinge und diese Festigkeit, die du dann ja logischerweise entwickelst gegenüber irgendwelchen Versuchungen, egal welcher Art, bereiten dich ja logischerweise eben dann auch auf die Pubertät vor, wo dann ja biologisch gesehen das stärkste Gelüst so auf dich zukommt. Und wenn du es vorher schon ganz gut konntest mit dem Zusammenreißen, dann kriegst du das dafür gewöhnlich auch hin. Und je älter du wirst, desto stumpfer wirst du an der Front auch einfach. Und schwierig ist es, und das ist ja eben auch Thema bei Star Wars, je später man ins Kloster einsteigt, gerade in der Pubertät, desto schwieriger ist es dann von jetzt auf gleich keusch zu leben. Das heißt, das ist ja genau das, was bei Star Wars ständig gesagt wird, er ist zu alt. In Klöstern ist eben da gerade das Ding mit Gehorsamkeit und mit Keuschheit. Wenn wir über Pubertäre oder so ganz knapp Präpubertäre
sprechen. Also für uns jetzt mit Ende, wir sind alle so Ende 20 und wir sind jetzt berühmte Podcaster und schlafen ja ständig mit Frauen deswegen. Ständig, ununterbrochen praktisch, schlafen wir mit
jetzt gerade in diesem Augenblick
weiblichen Fans.
Ihr nicht.
Und für uns wäre das relativ schwer. Jetzt will ich aber euch mal mit einem erschütternden Fakt konfrontieren. Oh, und zwar, wir haben auf Facebook unsere Hörer ja auch gefragt, was sie denn mit der Macht anstellen würden. Und bestimmt 80% der Antworten hatten irgendwas mit Selbstbefriedigung zu tun.
Ja.
Das ist schon
die,
hart.
Die Fremde.
Würden die sich näher... Die würden sich halt
schon hart.
Brauchst halt keinen Gürtel oder keine Krawatte mehr. Du machst halt einfach den Force-Choke, während dir einen runterholst.
Ja, du legst die Hand ganz weit weg von dem, ne? Und dann, oder auch zum Eindringen so.
Also, wenn wir ein Ranking aufstellen, was unsere Hörer mit der Macht anstellen würden, auf Platz 3, Banken ausrauben, beziehungsweise irgendwas klauen, kriminelle Aktivitäten. Platz 2, sinnloser Scheiß, wie Leuten den Rock hochzaubern oder sowas.
Oder die Fernbedienung nicht mehr holen müssen.
Ja, sinnloser, schrecklich fauler Scheiß.
Für Leuten früh den Kaffee, so wenn du mit dem am Schreibtisch sitzt, den Kaffee so wegschieben die ganze Zeit, ja, oder wieder ranziehen und wieder wegschieben. Sodass
und unbestritten halt Platz 1, was unsere Hörer mit der Macht machen würden, wichsen bzw. ja, masturbieren.
Wie soll denn das gehen?
Ja, Alter, überleg mal, du kannst mit Kraft deiner Gedanken Dinge bewegen. Also sprich, kannst du auch deinen Schwanz bewegen.
Aber
und dann bewegst du ihn dann hoch und runter, ohne dich anzufassen.
Oder wir haben auch weibliche Hörerinnen,
die... Oder drückst halt was, so einen Luftdruck
bewegen,
praktisch
rein. Es werden immer Gegenstände bewegt.
Oder, Anakin, so, oder du massierst Anakin, halt oben rum.
Anakin bewegt in Episode 2 eine Birne. Heißt das jetzt, dass ich mir irgendwie, weiß ich nicht, eine Banane jetzt irgendwie...
ja, das muss aber keine Banane sein.
Ja, und die dann halt immer so auf mein Penis immer so draufhaue die ganze Zeit.
Nein, du kannst auch deinen Penis direkt so Macht greifen und so... Oder halt eben so,
oh Gott,
mit so Druck sanft die Klitoris massieren. Das ist doch geil.
Wenn du impotent bist, kannst du mit der Macht faken, dass dein Ding eigentlich steht. Ja?
Also du hast das nächste Level der Fremden erreicht. Ist ja, wenn du dich auf deine Hand setzt, die taub wird und dir dann einen runterholst und du das also nicht in deiner Hand spürst.
Tobias Angelsner ja spricht übrigens gerade nur für sich selber.
Internatsschüler. Nee, das habe ich aus Scrubs.
Ja, ja.
So, und wenn du jetzt aber nicht mal mehr die taube Hand brauchst, sondern das mit Kraft deiner Gedanken dir einen von der Palme wedeln kannst, das ist doch ja, wirklich, Alter, das ist die ultimative Fremde.
Es gibt auch so Leute, die würden Laserschwert als Dildo verwenden, ey, das gibt's noch nicht.
Ja, also Laserschwert ist so super cool, Fähigkeit, aber ich gebe dir 10 Minuten, bis du dir selber einen Arm abgehackt hast.
Das ist immer so, was würdest du mit deiner Superheldenfähigkeit machen?
Also, wenn ich Wolverine wäre, dann würde ich mir den Schwanz abhacken.
Also, was? Wieso denn das, Alter?
Wuchs doch nach.
Das ist doch sowas von beschissen.
Stell dir mal vor, du hast einen Streit mit dir. Stell dir mal vor, dein Penis würde nachwachsen. Du könntest dir den abstellen und den Typen mit deinem eigenen Schwanz bewerfen.
Das ist die dümmste Scheiße, die ich je gehört habe.
Nein, Mann, das ist mega geil.
Das ist die verstörendste Kampftaktik, die man sich vorstellen kann. Stell mal vor, du willst den Typen auf die Fresse hauen und auf einmal packt er seinen Schwanz aus, schneidet den ab und wirft ihn dir ins Gesicht.
Mann, da hast du den und der wächst aber während des wieder nach. Und der Typ weiß das aber nicht. Was denkst du, der ist traumatisiert fürs Leben?
Ohne eine Witz. Unendlich beschissene, verstörende Fantasie.
Ja, siehst du, sie funktioniert.
Ja.
Beste Kampftaktik ever. Was meinst du, wie Magneto darauf reagiert hätte? Hier, lass den schweben. Platsch ins Gewicht.
Also der
Ja, hast du meinen Madamantium-Knochen.
Also zurück zum Thema der Force Choke von Vader. Da drückt er ja die
Luftröhre
von jemandem zusammen. Die ist ja vielleicht nur die Weiterentwicklung von Anakin Skywalkers Wix-Technik.
Durchaus möglich.
Anakin Skywalkers Wix-Technik.
Vielleicht, ey, ohne Scheiß, vielleicht kann der das deswegen so gut. Vielleicht hat er in seiner Pubertät da immer gesessen, so im Jedi-Tempel, alles in der Pen und er lulululu. Und spielst du praktisch Klavier aus der Ferne mit seinem Ding.
Da gibt's auch so ein schönes Bild, ne, wo Anakin so ein Meme, wo Anakin auch irgendwie Padme macht, ja bei ihr auch so einen Force-Choke und sie dann da hängt und da sind nur so Sprechblasen drüber. Oh yeah, Daddy, what? What?
Aber jetzt nochmal zurück zu diesem helle versus dunkle Seite der Macht. Das hat aber nichts direkt mit den Midichlorianern zu tun, oder? Also das sind die gleichen Midichlorianer, genau, nur ist die Anwendung ist anders. Also
Das
Fahrrad ist das gleiche, nur sitze ich bei der dunklen Seite der Macht halt auf dem bei der hellen Seite sitze ich halt ordentlich auf dem Sattel und bei der dunklen Seite fahre ich mein Rennen im Stehen wie coole Kids.
Ja, genau. Du bist schneller, lebst aber auch gefährlicher.
Das ist eine sehr schöne Metapher. Das Ding ist nämlich auch, es gibt eine Theorie dazu, warum zum Beispiel auch die dunkle Seite nutzen, so scheiße aussehen, wie zum Beispiel Palpatine. Dass halt nicht gesagt wird, so das ist, weil er Verbrennungen von den Dings hat, nämlich
die Augen cool,
von den Machtblitzen. Die dunkle Seite der Macht laugt den, also generell Machtnutzung laugt den Körper aus. Die Macht zu benutzen, ist wie Gift eigentlich für deinen Körper. Und die dunkle Seite der Macht, diese intensive Nutzung, die tötet dich schneller als die helle Seite. Was eigentlich ziemlich interessant ist, weil gerade die Sith sind ja immer darauf aus, ewig zu leben.
Ja, vielleicht deswegen.
Ja.
Weil sie halt wissen, oh fuck, okay, jetzt habe ich angefangen hier mit meinen Machtblitzen, jetzt habe ich knapp 10 Jahre weniger. Ja. Wie kann ich die Scheiße verlängern?
Ganz genau, das ist nämlich das Ding. Und das finde ich halt so interessant, dass die Jedi halt dadurch, dass sie so wenig benutzen, noch relativ normal aussehen.
Dafür ist Palpatine aber echt alt geworden. Aber gut, wir wissen auch nicht, was er kann.
Ja, und wir wissen auch nicht, wie alt er ist eigentlich, ne?
Naja, man weiß relativ genau, wie alt er ist, weil der ist, ich hab mal über den so die Geschichte gelesen, der hat halt wahrscheinlich bei Plagueis, das ist so ein bisschen diffus, seine Ausbildung gemacht, eben als Teenie, ist dann, oder so spätpubertär und ist dann eben wegen seiner Familie und so, also der kommt aus einer bekannten Familie, in die Politik gegangen und da dann halt eben treffen wir ihn irgendwann in Episode 1. Das heißt, der wird in Episode 1 so halt so um die 40 sein und dementsprechend in Episode 4 um die
60,
70, sowas. Ja. Nee, älter. Warte mal, wie alt ist denn Skywalker?
Der ist um die 26, 27?
Ja, ja, ich glaube sogar noch jünger. Der wird so um die 20 sein, weil der will ja erst auf die Uni. Mhm. Ich denke mal, der wird so um die 20 sein. Das heißt, 20 Jahre vor Rauch auf die. Ja, der sagt doch, du kannst nächstes Jahr auf die Uni gehen, wenn wir die Ernte eingefahren haben und so, sagt doch Onkel Owen.
Ach so.
Ja. Ach, Luke. Und, Luke,
meinst,
ja, ja, Luke.
Nee, dachtest, du meinst und Anakin. Also, wann Anakin wollte der auf die Uni?
Ja, genau. Und Anakin wird bei der Geburt
Luke. Komische Sklaven-Podracer White Trash Shit von Tatooine.
Ja, und hier,
bei der Geburt. Das ist der Wohnwagen-Siedlung des Universums. Entschuldigung.
So, derselbe Satz zum vierten Mal. Und bei der Geburt von Luke war er ja so Mitte 20, ne? Also haben wir da 45, dann wird er so 85 gewesen sein.
No.
Ungefähr.
Nochmal zurück zur schlechten Haut von Darth Sidious. Wir haben im Prinzip.
Wirklich wichtigen also, Themen.
Richard hat im Prinzip gerade schon die Antwort geliefert für eine super interessante Frage von unserem Hörer Steffen T. Gibt es eine Art körperliche Ressource, die aufgewendet werden muss, wie zum Beispiel Mana in Rollenspielen? Oder geht die Ausübung der Macht allgemein nur auf die körperliche Ausdauer?
Nee, das ist wirklich also, so. Du zahlst im Prinzip mit deiner wenn man jetzt davon ausgeht, dass Midi-Chlorianer halt wirklich etwas in deinem Körper sind, die mit der Macht halt kommunizieren. Und wenn du das exzessiv nutzt, gehe ich mal davon aus, du zahlst mit deinen Zellen.
Ja, genau. Du schädigst wahrscheinlich deine Zellen bei der Benutzung. Wir sehen das in Episode 5. Als Luke versucht, den X-Wing aus dem Sumpf zu ziehen,
ja,
sieht man wirklich die körperliche Anstrengung, die dahinter steckt. Also, also entweder ist der beschissenste Meditationsmensch auf diesem Planeten, weil er so meditiert. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht.
Und Yoda also ist gefüllt mit Trockenfleisch oder was, weil er das so hinkriegt. Der ist innerlich schon trocken
ja,
und
ja,
tot.
Ja, genau. Nee, der hat ja schon ein nächstes Stadium erreicht. Also, ja, der hat so immer die sauerhafte Läufer hoch.
So. Hast du mal so etwas ältere Ballerinas gesehen? Da habe ich auch mal gesagt, die sehen aus, als hätten die im Körper, die können sich bewegen wie Hulle, sehen aber von außen aus, als hätten die im Körper keine Muskeln mehr, sondern nur noch Trockenfleisch.
Ja, genau, so wie Marathonläufer auch. Ne? Ja. Also die sehen aus wie so Beef Jerky
mit Haut.
In viel zu brauner Haut. So, ne? Und im Prinzip ist Yoda das, deswegen ist er auch klein und grün, der war mal groß und gut aussehend. Ursprünglich sah er im Prinzip aus wie The Rock.
Also bei Yoda muss das dann aber halt auch wirklich aufs Gehirn geschlagen sein, weil in der alten Trilogie, wo er dann wie heißt dieser Dschungelplanet?
Dagobah-System.
Ist er wirklich Vollgemüse. Also Yoda. Yoga ist da ja wirklich echt Vollgemüse, der labert nur Shit.
Mos Eisley ist die Hauptstadt von Tatooine.
Da muss man aber auch dazu, ja stimmt, aber da muss man noch dazu sagen, der lebt dort in Einsamkeit, wer weiß nicht schon wie viele Jahre.
Und ja. Ich glaube, ziemlich genau 30 Jahre
ungefähr. Wenn du halt so machtempfindlich bist wie er und halt auch mitkriegst, wie quasi der Jedi-Purge durch einen seiner ehemaligen Schüler vollzogen, ich glaube, das macht dich irre.
Ja. Aber wenn es so ist, dass die Macht dich körperlich auslaugt, dann dürfte es ja eigentlich nur relativ wenige sehr alte Jedi geben.
Sehr alte Sith-Lords gibt es nicht viele.
Ja, also Jedi, das Ding ist ja eben, die Jedi sind ja sehr, sehr clever, was den Machtgebrauch angeht. Die machen es ja praktisch nie. Die benutzen die Macht praktisch nie. Außer in der Meditation. Und da scheint das nicht wirklich ein körperlicher Kraftakt zu sein.
Also
deswegen üben sie ja die Meditation, dass es halt nicht so ein Aufwand ist.
Genau, ich glaube nämlich, dass gerade das nach außen tragen, also die expressive Nutzung der Macht, wie zum Beispiel der Machtblitz, wie der Machtstoß, wie der Machtchoke, weißt du, solche Sachen, also dass du die Macht aus deinem Körper herauszwingst oder sie zwingst, irgendwas zu tun, dass das halt eben körperlich anstrengend ist, während zum Beispiel das in die Zukunft blicken über Meditation tatsächlich eine reine Kommunikation ist. Also du nutzt ja nicht deine Zellen dazu, ein universelles, ultramächtiges Kraftfeld auf einen bestimmten Punkt zu forcieren, sondern du hörst zu. Und das ist ja das, was die Jedis machen.
Das denke ich nämlich auch, weil gerade diese Meditationstaktiken, die die Jedi halt auch verfolgen, weil wie gesagt, logisches Denken, immer nur zur Verteidigung, immer nur quasi dem Wohle des anderen zu nutzen, da hast du nicht extrem viele Möglichkeiten immer. Während die Sith, ja zum Beispiel auch Sidious, der hat bestimmt hier und da den einen oder anderen Beschluss halt auch erwürgen können, weil er halt die Leute geistig manipuliert hat durch die Macht und solche Sachen halt irgendwie. Also ich glaube, wenn du das so exzessiv nutzt, dass du da halt wirklich aus vollem Löffel mit voller Kraft rausschöpfst, dass sich das körperlich einfach extrem auslaugt.
Also, Thema, das wir schon ein paar Mal besprochen haben und das halt ganz oft so bei solchen Themen mitschwingt, Energieerhaltungssatz. Ja. Ne? Also so einer der wichtigsten Grundsätze der Physik: Energie wird nicht erschaffen und nicht vernichtet, sondern nur umgewandelt.
Ja.
Also ein Auto zum Beispiel verwandelt chemische Energie, die in dem Benzin steckt, in thermische Energie im Motor, weil es halt verbrennt. Und das wird dann in kinetische Energie umgewandelt, das Auto bewegt sich.
Genau.
Und auch diese Energie geht nicht verloren, sondern die wird zum Beispiel durch Reibungsenergie an den Straßenasphalt weitergegeben oder eben auch durch kinetische Energie an die Luft, die dadurch verformt wird.
Genau.
Und wie ist es bei der Macht? Die Leute machen da ja irgendwelche teilweise mit fantastischen Energien verbundenen Dinge. Also jetzt nicht fantastisch, aber die drücken Sachen weg, die ziehen Dinge her, die erschaffen Machtblitze vielleicht sogar, wie der Imperator.
Springen höher als jeder Mensch zuvor. Also schweben sogar, es gibt die schweben können teilweise.
Die Erklärung, wo diese Energie herkommt, haben wir jetzt gerade im Prinzip auch schon gegeben. Das kommt aus den körperlichen Zellen. Also das ist die biologische Energie von den Wirten.
Naja, nee, die Macht selber ist ja etwas, was...
Aber wir haben doch gerade gesagt, dass die Machtnutzung dich körperlich auslaugt. Tobi nickt energisch, ja, während er das Bier holt.
Also ich glaube, die Kommunikation mit den, sagen wir mal, ich komme wieder auf die bösen Midichlorianer zurück. Sagen wir mal, die Kommunikation mit den Midichlorianern ist das, was körperlich halt dich, plus Emotionalität und so, was dich körperlich auslaugt.
Nee, das glaube ich selber, eben nicht.
Warte mal, die Macht selber ist ja was, wie es ja auch beschrieben wird, wie etwas, was alles Leben im Universum ja umgibt. Das ist so, als könntest du schwarze Materie, dunkle Materie quasi meinen. Manipulieren.
Genau, aber das, was die dunkle Materie dann manipuliert, sind ja nicht die Midichlorianer, sondern eben, das ist ja dein Körper. Denn ja. Die Midichlorianer machen ja nichts mehr oder weniger, als dir den Zugriff dazu zu erlauben. Ne? Also die zeigen deinem Körper, wie das funktioniert. Du lernst dann eben diese Fähigkeit, die dein Körper von Natur aus hat, zu bündeln, zu fokussieren. Und damit nutzt dann halt die Macht wahrscheinlich, die in den Midichlorianern steckt, um der Macht zu sagen, hör mal Keule, jetzt forciere dich mal zu einem Luftdruck, um hier weiter durch den Raum zu schieben.
Ja, genau, aber Energie muss irgendwie herkommen. Und unsere Erklärung war ja jetzt, das ist die biologische Energie der Wirte.
Genau.
Aber, es gibt diesen mysteriösen Sith-Lord Darth Plagueis.
Ja.
Und ihr ahnt schon, worauf ich hinaus möchte vielleicht. Darth Plagueis hat tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, mithilfe der Macht oder der Midichlorianer Leben zu erschaffen, beziehungsweise seinen eigenen Tod hinauszuzögern. Also er hat es geschafft, durch die Midichlorianer praktisch unsterblich zu werden.
Das macht übrigens Palpatine auch mit Anakin, als er da verbrannt liegt.
Was aber übrigens auch Spekulation ist, weil wir erinnern uns, das sind die Prequels. Es wird gesagt, er hat eine Möglichkeit gefunden, um ewig leben zu können.
Mhm.
Oder um Leben zu erschaffen.
Den Tod zu besiegen oder sowas.
Genau.
Sagt er.
Das Ding ist, was ist, wenn er die Möglichkeit des Machtgeistes gefunden hat, was auch später Qui-Gon Jinn machen, Obi-Wan und auch Yoda. Sie leben, sie können, also leben in Anführungszeichen, sie kommunizieren, aber sie sind eigentlich nicht da, es sind ihre Geister. Und zwar dieses Level haben sie erreicht, weil sie in unglaublichen Einklang mit der Macht sind, waren. Um sich selber quasi, um ihr Selbstbewusstsein quasi in Geisterform durch die Macht wieder zu zeigen. Man weiß halt nicht, hat er es wirklich geschafft, physisch noch da zu sein, dass er dir was schaden kann? Oder hat er diese Machtgeist zu erzeugen?
Die Vermutung, dass er körperlich tatsächlich anwesend war, liegt recht nahe, weil es halt eben, so wird es zumindest sehr deutlich angedeutet, dass es Sidious war, der ihn umgebracht hat. Und einen Geist zu töten ist halt recht schwierig.
Naja, aber deswegen sagt man ja, so, wenn er Leben zu erschaffen und ewig zu leben, wenn man schon sagt, er hat es geschafft, ewig zu leben, dann hätte man ihn ja auch eigentlich theoretisch auch nicht töten können.
Nee, aber der sagt, nee, Moment, Unverwundbarkeit und Unsterblichkeit sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, ja,
ja. Okay, gut, ja, aber...
Also
nicht an einem natürlichen Tod sterben.
Aber ich sag halt immer bei solchen Sachen, gut, Yoda ist auch gestorben, nicht weil er krank war oder so. Yoda ist gestorben, weil er sterben wollte.
Ja, durchaus möglich, dass er sein Leben künstlich verlängern konnte. Du weißt aber dann auch nicht, ob die Rasse, zu der er gehört, also er ist ja irgend so ein Viech, ob die nicht einfach super alt werden.
Überleg dir mal im Umkehrschluss, wenn ein Sith-Lord, der im Prinzip die Macht ja missbraucht, der auf emotionaler Ebene mit der Macht im die Macht nutzt, der quasi trotzdem so im Einklang mit der Macht war, dass es geschafft hat, einen Machtgeist zu erzeugen. Das würde allen Theorien von den Jedi als auch von den Sith widersprechen, dass quasi dieser intensive Gebrauch quasi töten würde. Wenn es jemanden gibt, der es intensiv gebraucht hat und trotzdem geschafft
beides
hat.
Beides geschafft hat, ja.
Ja, der beides geschafft hat. Das ist halt das, wo ich sage so, okay, das ist schon echt ein Ding in dem Universum.
Das ist aber, also ich finde nicht, dass sich das zwingend widerspricht. Das kann schon möglich sein. Das Problem ist nur,
deswegen
dass die Darstellung das Dasein eines, also Punkt 1, was der Theorie bei Plagueis widerspricht, ist ja eben, dass Sidious ihn getötet hat. Ne, und Geist zu töten ist halt schwierig.
Ja.
Und aber wo ich jetzt sagen muss, dass das durchaus funktionieren kann, aber nicht funktionieren oder in der Praxis nicht umgesetzt wird bei den Sith, denke ich, liegt daran, dass du als Geist halt eben nichts machen kannst. Also Obi-Wan kann ja nichts, der kann nur reden. Und für einen Sith ist Reden nicht so geil wie 10 Jahre Terrorherrschaft.
Auf der anderen Seite wissen wir auch immer noch nicht, wer Snoke ist.
Genau, aber wir wissen nicht, wer Snoke ist, und es gibt Theorien dazu, dass er wurde so mächtig, dass er das Leben erschaffen konnte.
Snoke war ja
die Theorie, dass er Anakin gezeugt hat, also per Macht gezeugt hat.
Snoke ist ja dieser riesengroße Typ in den neuen Star Wars Filmen.
Das Hologramm wird riesig
gezeigt, über den man auch noch nichts weiß und der schon Quelle von 1000 Fan-Theorien ist. Aber nochmal zu dieser Energieerhaltungsgeschichte zurück.
Freu ich mich richtig
also, wenn Darth Plagueis, not from a Jedi,
ah ja, wo sie in dem Konzert sich die rülpsende Blase angucken da, ne?
Ja, genau. Da erklärt,
das erzählt ist dann so eine coole Geschichte in so einem bescheuerten Setting. Ja. Weißt du, der erzählt das ja auch.
Die rülpsende Blase.
Ja, ja, das erzählt dann, die sitzen dann, gucken sich die rülpsende Blase an und nennen das ja die Opa. Ja.
Not Klassiker. From a Jedi. Ja.
Also. Und vor allen Dingen so, der Typ, der offensichtlich böse ist und in einer Szene dreimal den bösen Schulterblick macht. So.
Ja, wirklich, ne? Der guckt immer so rüber.
Ja.
Ne? Und dann schließt er das Ganze mit Not from a Jedi. Okay. Und Anakin, the chosen one, wird als super intelligent dargestellt, super geil, sitzt da, nein, das ist voll der Gute, das sind Politiker, die sind so.
Weil
das
boah, ist so geil, so, ne?
Die sind auf der Suche nach dem Sith, also er kann es nicht sein.
Wir ihm das erklären, warte mal ganz so, wir ihm das erklären, so, is it possible to learn these things? Und dann er noch so rüber, so ganz langsam über die Schulter,
not from a Jedi.
Ja. Was, und das
mega
dann,
gut.
Und erst eine Stunde später im Film, also wahrscheinlich Tage später, sagt er zu Obi-Wan, ja, der hat auch ein bisschen Kenntnisse von der dunklen Macht. Das könnte komisch sein. Ne? Ja. Wieso ist er in dem Moment nicht aufgestanden und hat dem einen Kopf kürzer gemacht? Padme wäre noch am Leben. Ach, der ist so ein Spacko, ey.
Also, aber dann hätten wir keine tragische Heldenfigur.
Ja, das stimmt.
Worauf ich hinaus wollte.
Ich beleidige ja auch nicht das Storytelling, sondern ihn.
Ach so, also wenn Darth Plagueis, also ausgehend von der Idee, dass dich die Machtnutzung biologisch auslaugt.
Ja.
Wenn
die gewisse Machtnutzung, die aktive Machtnutzung.
Wenn Darth Plagueis einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden, also sein eigenes Bio, aber es wurde schon klar gesagt, dass sein eigenes, und das weiß man wohl auch aus Romanquellen, dass er konnte sein eigenes biologisches Weiterbestehen sichern, hat Darth Plagueis ja im Prinzip so ein sich selbst zu einem Perpetuum mobile gemacht. Also er kann selber irgendwie Energie erschaffen.
Ja, oder weißt halt du, vielleicht, was heißt erschaffen? Oder er kann die Energie, die ja...
Das klingt wie so ein Kölner. Was heißt erschaffen?
Er kann vielleicht doch die Energie, weil so wie es manchmal klingt, ist für die Leute, die die Macht richtig extrem bombastisch yogimäßig beherrschen, klingt das immer so ein bisschen wie Neo, der durch die Matrix guckt. Also wenn du quasi, wenn ich dunkle Materie sehen könnte, ne, und sie anfassen und manipulieren könnte, dann kann ich mir davon noch was nehmen und mir selber hinzufügen.
Aber vielleicht können die Jedi biologische...
Das ist gut, das ist wirklich, entschuldige, dass ich hier unterbreche, dabei sollten wir mal kurz bleiben, bei diesem Vergleich. Diese Nummer, wir erinnern uns alle an Matrix, wo Neo am Ende dann auf einmal die Matrix sehen kann und dementsprechend auch zu seinen Gunsten manipulieren kann. Das ist ja im Prinzip das, was die Sith anstreben.
Genau.
Und was die Jedi zum Teil, also bis zu einem gewissen Grad glauben zu können, aber damit zufrieden sind, weil, vorsichtig... Und
ja, sie fühlen es, aber die Sith wollen sie sehen wirklich.
Genau,
und
Plagueis und auch Sidious scheinen ja wirklich ganz kurz davor gewesen zu sein, so weit zu sein. Vielleicht war Plagueis sogar so weit, bis Sidious ihn umgebracht hat.
Ja.
Und Anakin ist in der Lage, er ist Neo, ne? Er wird ja auch genauso genannt, der ist the Chosen One.
Ja.
One, ne? Neo.
Ja.
Und
Anakin, Neo.
Und dementsprechend, wenn du so weit bist, wenn du so weit bist wie Morpheus in Matrix, reicht ja schon. Also sehr weit bist, dann bist du auch in der Lage, Weil, ne, wenn die in deinen Zellen sitzen, also wenn das eine biologische Kraft ist, kannst du die biologische Kraft natürlich auch dazu nutzen, biologische Systeme zu erstellen.
Ja, aber
du
die musst Energie ja, muss irgendwo, es ist scheißegal,
wenn wie gut Energie du irgendwas ist lesen ja da. Kannst. Wenn die Macht Energie ist ja da.
Wenn die Macht
ist ein Energiefeld.
Ja, und wenn die in allem ist, was dich, dann könntest du im Prinzip auch die Macht aus einer Pflanze rausziehen. Die stirbt, du lebst weiter.
So wie Genki Dama bei Dragon Ball.
Weißt du, so wie Keith Richards. Ne? Jedes Mal, wenn ein berühmter Musiker stirbt, kriegt die restliche Lebenszeit Keith Richards.
Das ist gut.
Was viel ist, weil es gibt viele, die 27 draufgegangen sind.
Es könnte ja
viele
halt
Jahre
sein.
Bekommen letztes Jahr durch Chris Cornell und Chester Bennington.
Also es könnte ja halt auch sein, dass die biologische Energie, die zur Machtnutzung aufgebraucht wird, die Jedi regenerieren, indem sie halt Nahrung aufnehmen, also Butterbrot. Die Jedi essen halt Butterbrote, um die Macht aufzuladen.
Obwohl, Moment, es gibt in den Games zum Beispiel, die ja bis, also prä-Disney ja auch kanonisch waren, also zumindest die Story-erlassenen Games.
Meinst du Jedi Academy?
Ja, genau. Ja. Also ich meine, wie heißen die nochmal? Jedi?
Jedi
Outcast. Nein. Nee, Outcast war der zweite. Knights of the Republic war dieses RPG. Ach, wie hieß denn das? Jedi Knight. Und dann eben mit dem dritten Teil Jedi Academy. Mhm. In diesen Teilen gibt es die Möglichkeit, sich per Macht zu heilen. Mhm. Und das wird in den Star-Wars-Filmen auch mal angedeutet, dass das geht. Das heißt, das kann aber nur die helle Seite. Das heißt zum Beispiel durch Meditation, jetzt wenn man auf die Filme eingeht, dass die in der Lage sind, ihre Zellen nach Benutzung zu heilen. Mhm. Weißt du so, Qui-Gon Jinn
hat
übelst die Sau rausgelassen auf so einem Planeten, um so einen Sith-Lord da zu jagen, setzt sich danach irgendwo hin und meditiert. Das macht er übrigens in Episode 1.
Das macht
er
in Episode 1, wenn er seine Ruhepause, Darth Maul,
das macht er sogar in dem Kampf
und
gegen Darth Maul.
Wartet darauf, dass es weitergeht und er setzt sich hier hin, meditiert. Stimmt, ich habe es mir heute noch angeguckt.
Ich habe den Roman damals zur Episode 1 gelesen, da wird erklärt, dass Qui-Gon Jinn schon echt deutlich, der wird deutlich älter erklärt, als Liam Neeson zu dem Zeitpunkt war. Also in den Büchern ist Qui-Gon Jinn älter. Und dass er jede Ruhepause nutzt, um die Augen zu schließen, um halt neue Energie zu schöpfen oder so ähnlich wird das genannt. Aber das kann halt eben auch der Heilungsprozess, also jetzt nicht ich schließe meine Wunden Wolverine-Style, sondern ich lade im Prinzip oder ich beseitige die Schädigung in einem gewissen Grad, je nachdem wie viel Zeit ich habe, an meinen Zellen, die Benutzung der Macht ausgelöst hat.
Habe ich schon das Knie verdreht und gehe ich erstmal pennen. Ne?
Also ich bin ja eher Vertreter der Butterbrot-Theorie.
Ja, die war auch nicht schlecht.
Ja, die. Ja, stell mal vor.
Streng genommen sieht man Plagueis Sidious nie essen.
Ja, und wenn aber du halt Butterbrot nur, noch Moment, im Körper hast, Moment. Sagen wir mal, der hat eine Stunde vor dem Kampf mit Dingenskirchen, hat er mit Darth Maul, hat Qui-Gon Jinn gegessen. Wenn er das Butterbrot noch im Körper hat, dann kann er daraus natürlich noch ziehen.
Ja. Das war super sinnvoll.
Nur weil wir Darth Sidious nie ein Butterbrot haben essen sehen, heißt das nicht, dass er nie Butterbrote isst. Also es kann durchaus sein, dass er sich exzessiv Butterbrote reinballert.
So wie der Flash oder was?
Während wir ihn nicht sehen. Versteht ihr, wie ich meine?
Genau. Ja, kommt zur dunklen Seite. Warte, ich esse kurz diese Pringles.
Sekunde, ich habe hier noch ein Wurstbrot. Sie stinken nach Salami. Komm damit klar.
Wir gibt dich der dunklen Seite. Ich sitze seit 6 Wochen auf diesem Stuhl angekettet, um den Schein zu wahren. Ich habe den Fingernageldreck schon gegessen. Jetzt kommt dafür. Ja. Er holt sich Darth Vader auch immer nur ran, um ihn zu fragen, ob sein Essen fertig ist.
Wie geil diese Vorstellung ist. Er sitzt dann da. Das ist ja ein Fake, diese Entführung. Dann sitzt er da. Doku, Brot.
Ja,
da kommt Christopher Lee halt ständig mit so einer Stulle um die Ecke.
Ey, da haben wir doch
Salami drauf.
In der letzten Folge erst haben wir beim Bluthund bei Game of Thrones drüber gesprochen, dass Filme uns ja die Realität zeigen und die langweiligen Sachen wegschneiden. Während den Kämpfen machen die halt immer so Break, Pause und Moment und setzen sich hin und Sidious. Und Sidious holt so unter seinem Rock halt so eine Tupper-Schüssel hervor.
Erstmal eine Milchschnitte
und
für alle.
Und dann erstmal so ein Laugenweckle mit Beefy.
Oh,
um die Machtenergie zu regenerieren.
Ja, so, Pause. Ich brauche erstmal eine Beefy. Ich bin jetzt vegan. Warte mal, ich muss erstmal mein Tofu warm machen.
Ich ist gerade so geil, wenn der Imperator das jetzt... Wir werden diesen Planeten vernichten. Und Vader nur so ein Snickers raus. Und hier, nimm mal einen Snickers.
Du bist das, nicht du selbst, wenn du hungrig bist.
Genau. Ohne Scheiß. Das gut...
Das wäre eine geile Werbung.
Das gut zusammengeschrieben und das an Mars, also Snickers ist ja auch von Mars, das an Mars gesendet und ich sag dir, wir machen unseren ersten Werbefilm.
Die Folge dürfen wir nicht veröffentlichen, bis das Ding unter Dach und Fall ist.
Und nachdem er das Snickers gegessen hat, sitzt er halt als Jedi da. Ja.
Dann sitzt er Yoda, Entschuldigung.
Ja. Übrigens, halt übrigens bevor wir...
Hier erstmal ein Snickers. Oh,
bevor wir gerne in eine kurze Pause gehen...
Ja, sehr gerne, ey. Das muss ich erstmal verdauen, Alter.
Als Tobi vorhin so dahin geraunt hat, Yoda mit seiner komischen irgendwas-Spezies. Yoda-Spezies ist tatsächlich unbekannt.
Ja, genau.
Man kennt nur ihn.
Ja.
Man sagt, gemeine Zungen sagen, er wäre der fleischgewordene, verfehlte Froschprinz.
Also,
sagen wir es so, es war kein Kuss auf den Mund.
Also ich glaube ja, dass...
Klingt wie mein Vater. Er hat auch immer gesagt zu mir und meiner Schwester, weißt du, als ich deine Mutter auf die Wange geküsst habe, ist deine Schwester entstanden. Als ich so auf den Arsch geküsst habe, Richard, kamst du.
Also ich glaube ja, dass Yoda das verschimmelte und dann durch die Macht aus Versehen mutierte Beefy Roll ist, dass Darth Plagueis kurz vor seinem Tod hat liegen lassen.
Aber ist er nicht knapp 900 Jahre alt? Der ist ziemlich häufig liegen gelassen worden.
Deswegen ist er grün. In so einem Beefy Roll sind so viele Konservierungsstoffe, genau. Das wird erst nach 500 Jahren grün.
Der kommt von so einem Tschernobyl-Planeten, der ist eigentlich so ein mutierter Spinat oder so.
Ich finde die Vorstellung nach wie vor geiler, dass er von seinem Nachtgebrauch aufgebraucht ist. Mhm. Also, dass er immer echt ein geiler Typ war und jetzt einfach nur so Gemüse ist.
Ja. Also vielleicht war, ey, ja. Oh, ey, Alter.
Das hatten wir vorhin schon gesagt, dass Yoda eigentlich voll der Schwarzenegger war.
Ja, oder was wie diese Viecher aus Princess from Mars oder so.
Vielleicht war der halt wirklich einfach mal ein normaler Mensch und er ist aber halt so machtbegabt, dass er das so lange genutzt hat und sich so davon gezehrt hat, dass er mittlerweile zu diesem Komposthaufen wurde.
Ja, oder das ist im Prinzip, also jetzt, oder wenn wir nicht von der Originaltrilogie ausgehen, sondern von den Prequels, aber noch fit ist, dass das so aus deinem Körper wird, wenn er die optimale Form erreicht hat. Ja. Weil wir sehen ja, die kämpfen kann der wie Sau.
Ja.
Der ist körperlich, ich weiß nicht warum, der benutzt diesen Stock, wenn er nicht die Macht anwendet, aber sobald er die Macht anwendet, ist der Typ, der ist wie eine fliegende Kreissäge, das sieht so fett aus.
Der Typ ist der Shit.
Ja, und vielleicht ist das wirklich, um die Macht zu nutzen, so eine Art Opti, das ist super weit hergeholt, lass uns da nicht weiter drauf.
Aber finde ich nicht, ehrlich gesagt.
Nee, meinst du, also vielleicht war der mal echt wie so ein Ork so aus Warcraft, also der wird vorher schon grün gewesen, der wird vorher schon spitze Ohren gehabt haben, aber dass der Körper halt über die Jahre, der ist ja halt wirklich sehr, sehr alt, halt zerfallen ist, im Prinzip nur noch durch die Macht zusammen und lebendig gehalten wird und echt
so ein bisschen aufgebraucht wie bei, so ein bisschen einfach. Dr. Strange mäßig, ne, ist halt krank geworden und der bringt halt durch seine Meditation halt auch so viel Macht aus, dass er eben halt nicht stirbt und deswegen halt auch so ein bisschen langsam wirkt, aber er kann die Macht halt auch so forcieren, dass er halt auch wieder kämpfen kann.
Das ist ja auch wie eine leuchtende Kreissäge.
Also,
das war cool.
Um langsam wirklich jetzt in die Pause zu gehen, unser Hörer Felix H. hat uns ja gefragt, ob wir über die Jar Jar Binks-Fan-Theorie sprechen wollen. Das wollen wir uns mal aufheben für ein andermal.
Nee, jetzt noch nicht. Die hat nichts so richtig was mit der Macht zu tun.
Die also,
nur
noch
teilweise,
auf.
Aber die ist sehr, sehr schön und es ist schade, dass du es jetzt angesprochen hast. Ich will nur kurz einen Appell an die Fans. Spoilert euch nicht selber. Wartet auf die Folge.
Die heben wir uns nochmal auf. Felix hat uns auch im gleichen Atemzug dazu aufgerufen, über einen anderen Neben- oder Hauptcharakter, je unwichtiger, desto besser, ja gut, wir haben jetzt einen wichtigen Charakter gehabt, eine eigene Fantheorie zu spinnen. Und ja, here you are. Hier ist sie serviert. Also genau. Yoda war mal ein normaler Mensch oder vielleicht sogar ein heftiger großer Typ oder ein Wookie vielleicht sogar.
Weil er wird was Grünes gewesen sein, aber er war auf jeden Fall mal groß.
Ja. Ich habe noch was Schönes für die Zuhörer, vielleicht kurz vor der Pause.
Stimmt, die Farbe kann auch variieren, aber gerade das mit den Ohren, also normaler Mensch glaube ich nicht, sondern mehr so Richtung Ork.
Ja. Ich habe wie gesagt noch was Schönes für die...
Weil er noch spitze Zähne.
Für die der hat doch so nur drei Finger mit so Klauen. Ne?
Ja, guck mal, der hat Klauen, der hat spitze Zähne, alles so, ich sag mal... Wie heißt das? So Karnivoren-Merkmale. Also so ein bisschen wie so ein Raubtier, wie ein fleischfressendes Raubtier. Und der Rest des Körpers, obwohl, ja doch, wenn der fit war.
Erinnerst du dich über die Vampir-Folge? Im Endstadium von Syphilis kann dein Zahnschmelz kaputt gehen und du kriegst scharfe Zähne.
Stimmt.
Also scharfe Zähne können ein Symptom von körperlichem Verfall sein.
Das stimmt.
Stimmt,
aber halt eben auch an der Stelle von Alter, weil der Mann ist wirklich richtig alt.
Okay. Mhm.
Obwohl wir wissen nicht mal, ob ein Mann ist, vielleicht ist er eine zwittrige Lebensform, kann auch sein.
Bevor wir in die Pause gehen, noch ganz kurz, vielleicht nur was zum Nachdenken für die Leute. Ist euch mal aufgefallen, dass die drei Bösewichte aus Episode 1, 2 und 3 im Prinzip alle zusammen Darth Vader sind?
Ja. Ne? Stärke, Weisheit Technik, ne?
Technik, ja, das war also General Grievous ist Technik, Count Dooku ist ein gefallener Jedi.
Ja, und Weisheit
genau,
und so.
Und
ne?
Darth Maul ist zerfressen von Macht und
stark.
Hass.
Und unfassbar stark.
Ja,
also
von Macht Maul und Hass und alle die drei zusammen sind eigentlich Vader. Ja.
Und also Maul wird in so anderen kanonischen Schriften als unfassbar mächtig beschrieben.
Ist das so?
Ja.
Darth Maul war der
Ficker eigentlich. Muss der Shit gewesen sein.
Das ist auch echt schade.
Einer der verschenktesten Bösewichte überhaupt.
Volle Möhre. Ja. Volle Möhre. Okay, Pause.
Pause.
Darüber könnt ihr nachdenken während des viersekündigen Jingles.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Bevor wir in der zweiten Hälfte jetzt mächtig reinstarten, eine ganz wichtige Hörerfrage bei Facebook von Alexander Kurt. Ist Uri Geller ein Jedi oder ein Sith?
Ein Blender. Gar nichts. Man kann sagen, das ist so einer, der sagt, der kann hier Macht und so. Der ist wie so ein Minnesänger.
Ein brauner Jedi, ganz klar. Ein brauner Jedi. Jedi,
ja.
Der Typ ist echt kacke. Also wenn er Medichlorianer in seinem Blut hat, das hat ungefähr 4. Und zwar nicht pro Zelle, sondern insgesamt.
Ja.
Und auch
kann man auch nur über die Scheiße messen.
Eine sehr interessante Frage von Michael Hasbrunner. Force, Push and Pull, also was wegdrücken und was heranziehen, wird viel zu selten im Kampf benutzt. Wenn man schon Telekinese kann, dann schiebt man die Lichtklinge dem mal kurz ins Gesicht.
Ja.
Zudem zeigt uns der Film Chronicle, was man mit Telekinese noch machen kann.
Sehr schöner Film.
Unter anderem Fliegen. Sehen wir bei Star Wars ja aber auch.
Fliegen nicht, aber springen.
Ja, aber es soll auch Jedis geben, die so Levitation so ein bisschen können.
Sieht man nicht Count Dooku, wie er so langsam runter zu ihm schwebt?
Ja.
Das ist ja eine leichte Form von Levitation, wenn du mich fragst.
Ja, genau. Also der levitiert da schon vor sich hin, aber er fliegt jetzt nicht, sondern er gleitet eher.
Ich glaube, diese ganzen Sachen hier, Force, Push und Pull, ich glaube auch, dass die Jedis sowas lernen, weil es gab ja auch immer dieses Ding so, warum einen Kampf mit Lichtschwertern machen, wenn du im Prinzip Force, Push nutzen kannst, um das Laserschwert, wenn du mal dann einfach auszumachen.
Ja.
Das sieht man aber, ja, also das mit dem Push, das benutzen die ja. In Episode 1 sieht man es schon sehr deutlich, das machen die sehr oft gegen die Druiden.
Aber das Ding an dem Force-Push sich halt einfach so, also wenn du gegen jemanden kämpfst, der schon auch der Macht gegenüber mächtig ist, ich meine, es gibt Jedi wie zum Beispiel Yoda, der kann einen Machtblitz mit der bloßen Hand aufhalten. Dann gibt es auch eine Möglichkeit, einen Force-Push quasi nicht so stark auf dich einwirken zu lassen, dass es dich wirklich kratzen würde.
Ja. Also man sieht das einmal in einem Kampf Obi-Wan gegen Anakin in Episode 3. Da machen das beide gleichzeitig und hauen sich damit beide in jede Ecke. Eine unfassbar alberne Stelle in diesem ziemlich
coolen Kampf. Wo die sich so hin rumlassen. Ja,
da stehen die so und drücken sie so nichts gegeneinander und fliegen dann beide weg. Das sieht ein bisschen albern aus. Also die benutzen das schon, aber ich glaube eben, wenn jetzt Obi-Wan das gegen Anakin benutzt hätte, hätte das keinen Effekt gehabt. Das hat in dem Moment nur funktioniert, was beide gemacht haben.
Michael hat noch eine Anmerkung, letzter Satz. Die Macht ist ähnlich underused wie Magie in Harry Potter.
Ja.
Finde ich ganz interessant. Also wenn die Leute im Harry Potter-Universum wirklich magiebegabt sind, wieso benutzen die das nicht für jeden Scheiß? Allerdings, wir haben ja schon in der ersten Hälfte jetzt darüber gesprochen, dass die Macht relativ energiehungrig ist. Also du musst dir schon einige Beefy Carazza reinpfeifen, um so einen Machtblitz zu erzeugen. Also
das klingt so hart nach Blähungen, Alter.
Also deswegen
so interstellare McDonalds, das Jedi-Menü, weißt du?
Ja,
so Quattro-Burger gibt, die sich dann reinziehen also vom Kampf.
Sidious muss auf seinen Touren durchs Universum relativ häufig mal in der intergalaktischen Aral anhalten, um sich ein paar überteuerte Beefy Ranger reinzuböllern. Und die,
also, wenn Darth Vader dann so auf seinem Sitzplatz bleibt im Raumschiff und Sidious ausschaltet und sagt, kannst du gerne das Radio anmachen, ich tanke eben und ich bring dir eine Beefy mit.
Und so als ob Beefy so das, so die Energiequelle im Universum ist.
Ich sag mal so, Anakin Skywalker wird ja Vader relativ früh, vielleicht bringt er ihm auch eine intergalaktische Milchschnitte mit oder so.
Ja, oder Knoppers.
Ja, genau, die er dann püriert und so einen Schlauch dann zu sich nimmt.
Morgens 9:30 auf dem Death Star. Auf dem Todesstern. Also wenn das wirklich...
Heute ist Pizzatag.
Also wenn das wirklich so ist, wie in unserer eigens entwickelten Fan-These, wenn das wirklich so ist, dass die Macht dich körperlich und biologisch auslaugt, finde ich, ist das schon eine Begründung dafür, dass man damit sparsam umgeht.
Entschuldigung, aber ich finde diese Vorstellung gerade so, so von wegen, die sparen die langweiligen Themen aus, ob es eine Situation gegeben hat, wo die so gerade zu Beginn so dieser ganzen Imperiumsnummer dann irgendwann gelangweilt da rumsaßen, so Vader und Sidious so, ey, wollen wir nicht einfach mal Pizza bestellen? Oder ja, was willst du denn? Anchovies? Nee. Und dann sitzen die da und Vader hat sich eine Portion Nudeln geholt und Sidious eine Pizza und beide hassen es, dass sie nicht das Gegenseitige bestellt haben.
Also, das
kriegt man von der Nudel ab, ja, aber nur gegen ein Stück Pizza.
Wir haben ja schon mal über den Schuhkarton-Androiden gesprochen. Ja. Erinnert ihr euch? Dieser kleine, dieser Droide ist einfach nur so eine kleine Schuhschachtel, die er halt auf dem Todesstern rumfährt. Da ist die Pizza drin.
Ja, das ist ein halt kleiner fahrbarer Kühlschrank.
Da sind so Bistro-Baguettes drin und die
ich finde die voll schon so geil, wie die beiden mächtigsten neuen Typen des Universums. Ich meine, auch die müssen essen. Wie die da sitzen und drüber diskutieren, was für eine Pizza sie haben wollen. Oder so, schick mal nach dem Diener, ich habe Hunger, was willst du denn? Bolognese. Oh nee, das hatten wir gestern. Echt? So wollen wir Brot?
Der intergalaktische
jetzt vegan.
Intergalaktische China-Mann, wie hier bei Das fünfte Element, der direkt ans Fenster kommt mit seiner komischen Tucker-Maschine da und dann irgendwie da seine Nudeln direkt fertig macht.
Du bist Koch am Todesstern.
Stell dir
mal
vor,
es muss eine Kantine gegeben
werden. Wenn
dann
Vader halt irgendwie ankommt, so, ja, heute ist Suppentag, dann ist Vader wieder gut drauf und der Imperator sitzt da, hat so die letzte Suppe auf dem Schiff und halt irgendwie, es gab keine Löffel mehr, also muss er es mit der Gabel essen.
Und ja, und kann mit seinen verkrüppelten Lippen das nicht so essen. Ich hasse, wenn es eine Suppe gibt.
Deswegen,
die dunkle Seite ist stark in mir, ich esse Suppe.
Sidious, der sich die Schnauze verbrennt an einer zu heißen Suppe. Dinge, die man in Filmen nie sieht.
Deswegen ist Vader auch immer so grundsätzlich angepisst, weil es halt nichts Gescheites zu fressen gibt.
Ja, und weil so ein püriertes Steak auch einfach scheiße schmeckt.
Ja, das ist dann halt auch einfach so, weißt du, stell dir mal vor, Darth Sidious so, weißt du, wenn er wirklich schlafen sollte, der halt früh so wach wird, deswegen hat er auch immer einen Bademantel an, weil der Mann ist alt, ne? Der dann halt so früh runterkommt, sich so aus seiner Nespresso-Maschine seinen Kaffee holt und damit einen Blitz, weil er schon eine Weile steht, den er erstmal nochmal wieder warm macht und dann
sagt, was ich in so. Diese Vorstellung ist, da sitzt der Sidious mit seinem riesigen, der hat ja so krasse Tränensäcke. Und dann sitzt er da so, morgens am Tisch und er kommt rein. Lord Imperator. Moment, wann habe ich gesagt, dass wir mich ansprechen? Genau, Kaffeetasse hier. Bevor vom ersten Kaffee brauchst du ihn gar nicht erst ansprechen.
Ich spüre eine Erschütterung der Macht. Wieso? Weil ich heute erst, weil ich nur 4 Stunden geschlafen habe.
Ich hatte gestern Chili. Ich spüre gerade eine Erschütterung der Macht.
Deswegen heißt das Ding auch Todesstern.
Ja, also bei... Klar,
ob der,
bei
Entschuldige, aber das müssen wir jetzt ausführen. Als ob der... Weißt du, hier... Palpatine, der ist echt alt. Ob der nachts geweckt wird, weil er pinkeln muss? Ob der Imperator nachts in Boxershorts und Unterhemd zum Klo rennt, weil er schon wieder pinkeln muss, weil seine Prostata einfach kaputt ist?
Nach dem Duschen so den Force-Push verwenden, um sich den Sack zu trocknen, anstatt zu föhnen.
In Episode 4, da docken die sich mit dem Millennium Falcon ja an so einen Sternzerstörer dran.
Nee.
Ja. Und als sie wieder weggehen, lassen sie sich mit so Müll, der gerade ausgestoßen wird, mittreiben, um nicht entdeckt zu werden. Das ist so ein fetter Container mit den KFC Chicken Wings, die Sidious sich gerade reingeböllert hat.
Ja, mega gut,
ich stell mir das so geil
gut
vor, wie die jetzt im scheiß Essenstisch sitzen und sich darüber streiten, ob Pizza oder Pasta, dann ist so geil.
Das Sidious und die Tafelrunde, ja. Lieferando, intergalaktischer Lieferando.
Gut, jetzt, da wir die Essensgewohnheiten
ich kann das nicht essen, ich habe eine Erdnussallergie. Wow.
Also da wir die Essgewohnheiten der Sith jetzt besprochen haben, würde mich mal interessieren, was gibt's denn so für verschiedene Machtarten und was gibt's für verschiedene Anwendungen der Macht?
Oh, ja.
Kaffee wieder aufwärmen.
Ja, was würdet ihr mit der Macht machen? Ja, eindeutig meinen Kaffee aufwärmen.
Toasten.
Und mir die Eier föhnen, auf jeden Fall.
Ob der das macht? Toasten? Also, mein Sandwich schmeckt ein bisschen besser.
Er kriegt kein Caesar Salad, er kriegt einen Emperor Salad, ja?
Emperor, mein Handy ist schon wieder leer. Sekunde.
Okay, Entschuldigung. So. Oh Mann. Also, ja, genau. Die Macht wird insgesamt tatsächlich in 4 Unterkategorien unterteilt, und zwar die lebendige Macht, die vereinigende Macht, die kosmische Macht und die physikalische Macht. Einfach so reine Physikschiene. Über die kosmische Macht haben wir vorhin schon gesprochen, das ist dieses Midi-Chlorianer-Ding. Und es gibt aber, wie gesagt, ziemlich interessante Unterpunkte dazu.
Warte, sag da bitte nochmal einen Satz zur kosmischen Macht. Was ist das nochmal genau?
Das ist die wissenschaftliche Erklärung der Macht. Also, dass die Macht halt selber ein kosmisches Element ist, was sich durch die Galaxie bewegt und deswegen in allen, also quasi wie Sternenstaub, in allen Lebewesen
vorhanden ist. Also, die kosmische Macht ist so das gesamte Netz, das sich so im Universum...
Genau.
Aber inwiefern ist das jetzt eine... Na egal, mach erstmal weiter.
Das ist eine Art der Macht halt einfach. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel die Ausübung. Also
man hat es irgendwie versucht zu klassifizieren.
Genau, und in der Ausübung tatsächlich auf der hellen Seite gibt es so die lebende, die lebendige Macht und die vereinigende Macht. Das heißt, wenn du ein Jedi bist, dann lernst du nicht die Macht allgemein, sondern du während deines Jedi-Studiums quasi qualifizierst du dich für verschiedene Bereiche der Macht, die du dann weiter erforschen möchtest. Zum Beispiel, ich führe es mal einfach raus, die lebendige Macht zum Beispiel ist, wenn du das beherrschst, dann lässt sich damit Leben finden und du verbindest dich, also du kannst, wenn du das beherrschst, Leben finden durch die Macht und verbindest dich mit anderen Lebewesen jeglicher Art. Also Ausführer dieser Art der Macht haben eine Verbindung zu allen Lebewesen. Sie fühlen Leben und Tod. Ein ganz berühmter Vertreter dessen zum Beispiel ist Qui-Gon Jinn. Er kann Leben und Tod erfühlen in der Macht und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Hier und Jetzt leben und sich auf die Gegenwart konzentrieren.
Genau so sagt Obi-Wan das mal. Lebe im Hier und Jetzt.
Genau.
Fühl, nicht denken,
genau.
Nutze
und
deinen Instinkt.
Obi-Wan ist auch ein Padawan von Qui-Gon Jinn und Qui-Gon Jinn praktizierte die lebendige Macht.
Warte mal, das sagt der auch.
Genau. Und das Ding ist halt, sie sind halt nicht darauf gepolt oder leben das nicht aus, dass sie sich selber zu einem höheren, besseren bringen, sondern sie sind darauf bedacht, dass sie wollen sie wollen nicht ihr eigenes Schicksal erfüllen, sondern sie dienen als Helfer zur Schicksalserfüllung anderer. Deswegen war Qui-Gon Jinn auch so prädestiniert, Anakin zu finden.
Und Obi-Wan ihn auszubilden.
Ganz genau.
Weil der sagt, Qui-Gon Jinn sagt zu Obi-Wan in Episode 1, du musst noch viel über die lebendige Macht lernen.
Ja.
Ah, okay.
Ja, und das ist halt so die lebendige Macht halt, wie gesagt. Und die können im Prinzip Leben fühlen und erahnen. Es wird in den Büchern wird's auch beschrieben, als wenn die Macht, wenn man sich das quasi vorstellt, wie unter Wasser zu sein. Und wenn die Macht erschüttert wird, dann kommt das Wasser in Wallung. Mhm. Und das ist, was die lebendige Macht ausführen, in jeglicher Permanenz halt irgendwie mitkriegen.
Ist das dann, wo Yoda diesen 20er-Jahre-Schwächeanfall kriegt, so die Hand an die Stirn, das macht er doch als die Jünglinge getötet werden.
Das ist ein Teil davon zum Beispiel. Genau, dann gibt's
George Lucas ist echt ein beschissener
Regisseur. Dann gibt's, wie gesagt, die kosmische Macht, das ist dieses Midi-Chlorianer-Ding. Und dann gibt's, das ist, finde ich, mega interessant, die vereinigende Macht. Das ist die Weiterführung der lebendigen Macht. Das heißt, wenn du quasi die lebendige Macht beherrschst, kannst du dich dafür entscheiden, quasi so ein richtiger Jedi-Meister zu werden, so wie Yoda zum Beispiel, um die vereinigende Macht zu beherrschen. Die definiert sich dadurch, dass sie, wie gesagt, eine Erweiterung ist, für diejenigen, die Macht noch tiefer verstehen wollen, die vereinigende Macht ausführen, haben Visionen und können in die Zukunft blicken. Sie sehen in der Macht weder hell noch dunkel, nur die Macht als Ganzes und sie helfen dabei, erweitern dabei, die Schicksale anderer zu erfüllen. Sie sind also in diesem Jedi-Status, sind sie die prädestinierten Oberen und die höchsten, so wie Lehrer und Dozenten.
Das sind die
richtig hohen Dozenten quasi.
Das ist Qui-Gon Jinn.
Nee.
Weil Qui-Gon Jinn überspringt diesen Punkt mit hell und dunkel völlig, als er Anakin aufnimmt. Yoda, den ich auch für so jemanden halte, der sich aber eben ethisch spezialisiert hat, sag ich mal, eben konkret auf die helle Seite, wird ja von Obi-Wan, von Qui-Gon Jinn völlig ignoriert. Also der sieht zwar, dass er recht hat, also sagt er ja selbst auch, ne, ja, er ist zu alt, aber bla bla, also er sieht ja die Gefahr in ihm und warnt ja auch Obi-Wan, dass er sich halt, ne, also wenn das übernommen, so du musst dich um ihn kümmern, bla bla bla, das ist halt eben durchaus möglich, oder beziehungsweise ich halte das für durchaus möglich, dass ihm bewusst war, dass Anakin durchaus gefährlich sein kann, es sei denn, er wird falsch geführt. Das heißt, dass Qui-Gon Jinn darauf ein bisschen scheißt.
Na, pass auf, das Ding ist halt einfach,
um das Potenzial
zu nutzen. Bei der vereinigenden Macht ist es so, also berühmte, das finde ich halt mega interessant, weil berühmte Vertreter der vereinigenden Macht sind Palpatine, Yoda, Anakin teilweise, als auch Luke. Und das ist halt, bei Anakin, glaube ich, kommt das durch seine verschiedenen Meister halt zum Beispiel zusammen, aber zum Beispiel bei Yoda kannst du nur Unterricht nehmen, wenn du bei ihm einzelne Audienz zum Beispiel auch hast.
Ja, aber bei Anakin kommt das vor allem zusammen aufgrund seiner unfassbaren Begabung.
Und vor allem das Ding ist, Yoda betrachtet dann die Macht also quasi als Gesamtes und unterscheidet dann nicht zwischen hell und dunkel in dem Sinne und er führt nicht, er besinnt dich quasi nur immer wieder darauf zurück, was die Macht eigentlich ist. Qui-Gon Jinn im Unterschied
aber, lenkt sehr dich, deutlich von der hellen Seite.
Aber Qui-Gon Jinn lenkt dich in eine bestimmte Richtung.
Wer war Palpatine nochmal?
Palpatine ist Sidious.
Sidious. Okay.
Nee, pass auf, also das sehe ich anders.
Aber der große Unterschied halt in der Ausführung, in der Macht, Qui-Gon Jinn kann zum Beispiel nicht in die Zukunft blicken, Yoda kann's. Palpatine kann's auch.
Ja, ja, das ist richtig. Aber Yoda spricht sehr, sehr explizit davon, sich von der dunklen Seite fernzuhalten. Sehr,
also
und immer wieder. Also allein dieses, fear leads to hate, to anger, anger fears to suffering.
Ich finde das ehrlich gesagt relativ abstrakt gerade und schwer zu verstehen, diesen Unterschied zwischen der lebenden Macht und der vereinigenden Macht.
Das ist eher ein Status als eine tatsächliche Lehre. Also es ist so, wenn du halt einen gewissen Status erreicht hast, sowohl
wie eine Erweiterung, sage ich ja, wie Lehrer und Dozent quasi oder Professor, genau. Sagen wir es mal so.
Es ist im Prinzip das Gleiche, nur dass du irgendwas anderes kannst. Und eben diese Ausrichtung ist halt sehr, sehr schwammig in der Praxis, weil Palpatine ist sehr deutlich der dunklen Macht zugeschrieben, auch in seiner Biografie, also dass er sich eben einem mehr oder weniger unbekannten Sith Lord, wahrscheinlich Plagueis, angeschlossen hat. Also der war da von Anfang an drauf gepolt, hatte da auch Bock drauf, immer stärker zu werden. Hat ja auch Plagueis dann getötet. Während Yoda wirklich über nichts anderes redet, als geh nicht so auf die dunkle Seite der Macht. Der redet über nichts anderes.
Aber bei denen sehe ich das immer noch so, dass die Vereinigung immer gerade Yoda, der halt irgendwie auch in Anakin dunkle Tendenzen sieht, aber die zum Beispiel nicht wie jetzt in Qui-Gon Jinn versucht, die zum Beispiel, ich will nicht sagen unterdrücken, aber
ja,
halt.
Ja, das versucht Qui-Gon Jinn ja gar nicht.
Nee, aber wie soll ich das erklären? Yoda akzeptiert, wie Anakin ist, er versucht ihn aber.
Er versucht ihn davon fernzuhalten.
Er macht es aber nicht forciert. Es ist jetzt nicht wie jemand, der sagt, nein, das ist verboten.
Doch, genau also, das macht er in Episode 1. Der sagt genau das, du darfst den nicht ausbilden, der Junge ist zu alt. Explizit, du darfst das nicht. Und Obi-Wan macht das dann ja heimlich und sagt dann, mehr oder weniger akzeptiert Yoda das dann, betont aber immer wieder, wenn die über Anakin reden, der ist böse, bis er dann in Episode 3 sagt, glaubt ihr nicht, dass er der Auserwählte ist? Der Auserwählte mag er sein, die Prophezeiung falsch verstanden sein könnte. Ja, also der akzeptiert Anakin bis zum Schluss nicht. Das ist ja das, worüber Anakin sich so aufregt.
Naja, sie lassen ihn im Rat sitzen, aber er wird kein Meister.
Ja, genau, genau.
Sagen, und was ist aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt einfach die Weiterführung. Also wenn du halt wirklich tief drin bist in der Scheiße, dann bist du so nicht.
Das sehe ich schon, das sehe ich auch. Ich finde nur die Beispiele, also das kommt ja nicht von dir, denke ich mal.
Nee.
Das haben die falsch interpretiert. Also diese Stufe verstehe ich, nur dem würde ich eher Qui-Gon Jinn zuordnen. Dem ist halt egal, wer Anakin sein könnte. Er sieht in Anakin das Potenzial und die Möglichkeit, ein großer Mann zu werden.
Ich glaube halt,
egal. Er glaubt halt eher an die gute Führung, aber nicht an den Zwang.
Ja, das Ding ist halt, ich glaube halt, das ist irgendwann dieses Machtgewichse, weil die lebendige Macht ausleben, wie Qui-Gon Jinn, die können halt nicht, die konzentrieren sich auf das Hier und Jetzt, die können nicht in die Zukunft blicken. Wohingegen ein Yoda in die Zukunft, also im Prinzip Schicksale vorherbestimmen kann. Während Qui-Gon Jinn nur Potenzial sieht, sieht Yoda schon faktisch die Zukunft
Außer bei Anakin. Der sagt ja, die Zukunft des jungen Skywalker ungewiss ist.
Ja. Und was ist die vierte Art der Macht?
Das ist ganz billig, aber das ist die physische Macht. Also die Force Push, Pull, Choke, Blitze, das ist einfach
das, was dein Körper auffährt.
Das ist die Macht als in physischer Form. Also
das ist das, was wir sehen.
Die physische Interaktion dessen. Dinge schweben zu lassen, Gedanken zu manipulieren, Blitze zu erzeugen. Solche Sachen, das ist die physische Macht. Wenn du das halt zum Beispiel intensiv auslebst, dann giltst du eher als grauer Jedi, wie Mace Windu zum Beispiel.
Ja, oder eben als Sith. Die machen das ja auch.
Genau.
Also die konzentrieren sich ja ganz stark auf die physische
Macht. Das sind so die Fußsoldaten der Machtnutzung. Könnte man anfangs sogar auch Luke Skywalker zuzählen?
Ja.
Ich muss zum Beispiel auch sagen, ich dachte ja auch lange Zeit als Kind, die Macht, dachte ich immer, wären die Laserschwerter. Nee, ich dachte mal, wenn sie von der Macht gesprochen haben, dachte ich immer, das wären die Lichtschwerter als Kind.
Ich hab die Macht immer so als, ich hab das mehr so dieses, weil du kriegst es ja kaum erklärt in Episode 4. Außer durch diese Nummer mit dem Voraussehen, mit dem Abwehren. Und das Aufgehen in die Macht, also der Geist. Mehr siehst du ja von der Macht nicht.
Ja.
Es gibt keinen Push-Puls oder sowas, es gibt gar nichts in die Richtung. Das kommt ja erst viel später.
Naja, Puls gibt's.
Nee, das kommt erst in Episode 5. Nee. Das erste, was du siehst, ist halt eben, wo er das Lichtschwert an sich ranzieht. Das ist das erste Mal, dass du Telekinesis siehst.
Achso, ja, Episode 5, ja.
Genau. Also Episode 5 ist der erste Star Wars-Film, wo man telekinetische Fähigkeiten sieht.
Stimmt.
Es sei denn, ich habe gerade vergessen, irgendwas brutal, aber
den X-Wing auch aus dem Wasser zieht und solche Sachen.
Also genau, es gibt ja zum Beispiel auch die PC-Spiele Force Unleashed.
Super cool.
Der erste, der zweite war shit.
Da kann man so verschiedene Skills sich entwickeln und da sieht man eben die verschiedenen Anwendungsformen der Macht. Praktisch fast alle Anwendungsformen der Macht sind Variationen von Push oder Pull, also von der kinetischen Anwendung. Das sind alles Variationen
außer
von, ich drücke was weg und ich ziehe was ran. Außer der Blitz. Es gibt nämlich.
Und Heilung. Ne?
Es gibt Heilung gibt es noch, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Es gibt noch diese mysteriösen Machtblitze. Ja. Was hat es mit denen auf sich? Also da muss die Macht ja irgendwie wirklich Materie erschaffen. Ja. Denn nein. Blitze sind Elektronen, ihr Motherfucker.
Ja, genau. Aber es muss ja nicht, dass es Elektronen sind. Also das heißt ja nicht, dass, also jetzt in beim Machtblitz so weg von der existierenden Physik hin zu dieser Star Wars Physik, das muss ja nicht Elektrizität sein. Was halt eben sein kann, ist, dass du auf okay, ein Blitz ist ja, also ganz vereinfacht gesagt, eine Konzentration von Elektronen auf einem kurzen Raum für einen kurzen Zeitpunkt.
Ja.
Und genau das kannst du ja theoretisch auch mit der Macht machen. Da die Macht ja ein Kraftfeld ist, also ein Energiefeld ist, wenn du diese Energie bündelst. Also es könnte, wenn du richtig ultra wärst, wäre das so ein Kamehameha. Und
wenn wir wieder so bei der ganzen Energiegeschichte sind, das muss unfassbar kräftezehrend sein.
Ja, genau. Und das sehen wir auch. Das fickt den ja so, oder?
Die Energie muss ja woher kommen. Das haben wir schon geklärt. Die kommt aus den Beefies von Sidious.
Genau. Und der presst, also ne, durch die Kommunikation mit dem, der befiehlt seinen Medichlorianern, die Macht praktisch zu konzentrieren. Also das Energiefeld auf einen Punkt für kurze Zeit praktisch spürbar, also was heißt praktisch, ja doch praktisch spürbar, eben zusammenzupressen. Und das äußert sich halt eben dadurch, dass das eben Funken schlägt, ne? Also den Weg des geringen Widerstands durch die Luft sich bewegt wie ein Blitz.
Du wirst wie mit kleinen Machtspritzen im Prinzip, weil Blitze,
das ist nicht Elektrizität, sondern gepresste Macht.
Ja. Frage,
die in Form eines Blitzes sich einfach deutet, ob es wirklich
Elektrizität ist. Es sieht dann aus wie ein Blitz.
Genau.
Ja, genau.
Frage via Facebook von Sebastian Schmidt. Warum war Anakin Skywalker trotz exzellenter Ausbildung durch Obi-Wan und Darth Sidious nicht in der Lage, Machtblitze anzuwenden?
Da gibt's Theorien.
Er war dazu in der Lage. Das gibt's auch in einem der Comics, wird es mal beschrieben, weil er selber davon redet. Er war dazu in der Lage, er kann's aber nicht ausführen, weil zu dem Zeitpunkt, als er das kann, ist er schon Darth Vader und er hat keine Gliedmaßen mehr.
Man sieht aber... Ach so, aber es müsste
aus den Fingern kommen und dadurch, dass er metallisch ist, quasi geht das nicht.
Moment, man sieht Vader
er würde nie sich selber Machtblitze
machen.
Also, in den Filmen nicht.
Ne? Nee, in den Filmen. Er könnte es tatsächlich wirklich von der Machtkonzentration her, kann er es wohl.
Klar, es gibt niemanden, der die Macht so sehr kontrollieren kann, theoretisch zumindest.
Moment,
er kann es nicht wegen seiner körperlichen Verfassung. Sie müssten theoretisch aus sein. Er hat ja einen Verbindungsrund zwischen Metall und Stumpf. Und wenn er und die Blitze sind wohl im Star Wars Universum rein kanonisch, kommen die immer aus irgendwelchen Gliedmaßen raus, seien es deine Zehenspitzen oder deine Fingerspitzen im besten Fall.
Nase,
ne?
Ey,
der Typ ist das mächtigste, also der Typ ist ja das machtbegabteste Wesen des Universums. Er zeigt die Macht in allen ihren Formen, auch wenn er nur noch ein Gemüse im Anzug ist.
Genau.
Er hat jemanden durch Skype geforce-choked, der wahrscheinlich Lichtjahre beziehungsweise Parsec ist eine Entfernungseinheit, von ihm entfernt war. Ja. Also der Typ hat's voll drauf. Wieso? Ich finde diese Erklärung mit den Gliedmaßen irgendwie albern.
Nee, ich finde die auch ein bisschen albern, aber sie macht an der Stelle Sinn, als das, wenn man davon ausgeht, dass die Macht den Körper verlassen muss, also dass dein Körper der Quell, der Ursprung des Blitzes halt ist, ne? Ja. Also das so, und jetzt man sieht es halt bei Sidious so aus den Fingerspitzen, so kurz vor hinter den Fingerspitzen fängt das an, also nicht direkt aus den Fingern. Also wenn das der Ursprung ist, dann ist das bei Vader nicht das Problem, dass er keine Finger oder keine Zehen hat, sondern dass es immer einen physischen Objekt zwischen ihm und der Luft ist. Das heißt, wenn er einen Machtblitz durch seine Nasenspitze machen würde, würde er direkt in seinen Helm fahren.
Ja.
Wenn er mit seinem Stumpf einen Machtblitz machen würde, würde er in seinen Arm fahren und so wieder zurück in seinen Körper.
Und du siehst ja
das
auch.
Das heißt, wenn er jetzt, man sieht ihn ja in Rogue One als Stumpf wieder in diesem Tank schwimmen, da könnte er theoretisch das machen, also könnte so Pikachu-mäßig über Blitze aus sich rausschießen, was super lustig aussieht, wenn so ein Stumpf wieder am Boden liegt und wie so eine Batterie so leuchtet. ist nur natürlich nur super albern.
Das
könnte ich mir vorstellen. Also, es gibt aber auch die Theorie, dass der Imperator ihm nie beigebracht hat, wie das geht, damit oder ihm erklärt hat, dass er das nicht kann, weil bla, damit er das nicht anwenden kann. Damit der Imperator eine gespielte, übergeordnete Machtposition hat, dass es irgendwas gibt, was Anakin nicht kann und Anakin, dumm wie er nun mal ist, das glaubt.
Ich persönlich glaube, oder dass blöd, das halt wirklich nicht macht, wegen seiner körperlichen Verfassung halt auch einfach, weil das Ding ist halt, Luke hält unglaublich lange ein Machtblitzbeschuss des Imperators aus. Mhm. Ja. Vader ist dem Ganzen vielleicht nur ein Zehntel der Zeit ausgesetzt und stirbt daran.
Stimmt.
Stimmt, ja.
Das ist richtig.
Das könnte an einem ganzen Metall im
Körper liegen. Deswegen glaube ich halt
in,
auch wirklich...
In Return of the Jedi.
Deswegen glaube ich, man weiß ja nicht, ob das wirklich mal... Was ist, wenn das mal ausprobiert hat und dadurch zufällig seinen Computer, den er vorne hat, seinen Tetris-Computer, wenn der dadurch plötzlich zufällig kaputt gegangen ist.
Seine Highscore war weg.
Ja. Ja, aber genau das meine ich eben, ne? Das, ja. Weil der hat keinen Hautkontakt zur Luft.
Tetris-Computer.
Also, der kann den Blitz nicht direkt in die Luft abgeben. Also ein Blitz funktioniert ja so, ne, dass die geladenen Teilchen sich den kürzesten Weg suchen, deswegen diese geblitzte Form, und zwar durch die Luft.
Ja.
Und wenn der Machtblitz das ähnlich macht, also die gepresste Macht sich halt den kürzesten Weg sucht, was diese Blitzen, also diese gezackten Formen erklären würde.
Jagst den Blitz direkt durchs Nasenloch ins Hirn.
Ja, das würde eben passieren, ne, ja. Weil der halt eben, also der hat keinen Luftkontakt. Und wenn das vom Körper ausgehen muss, macht das schon Sinn.
Ja, das ist so, ich muss ehrlich, also schöne Begründung finde ich mittelmäßig befriedigend, weil wir hier von übernatürlichem Shit reden.
Naja, Frage, aber physikalisch erklärter, übernatürlicher
bitte
Shit.
Bitte beantwortet mir die Frage nur mit Ja oder Nein.
Okay.
Sind Machtblitze exklusiv nur nutzbar von der dunklen Seite?
Ja, nein.
Jetzt die zweite Frage. Warum?
Okay, es wird irgendwo mal gesagt, die dunkle, also das ist eben genau dieser Machtmissbrauch. Es ist ein unheimlich kräftezehrender beziehungsweise machtkonzentrierter Aufwand, diese Blitze zu erzeugen und spielen halt, und eben ohne tieferen Sinn außer der Zerstörung, und spielen deswegen innerhalb des Jedi-Kults keinen Sinn. Theoretisch wäre Yoda dazu in der Lage, wahrscheinlich, widerspricht aber halt eben dem Jedi-Orden. Mhm. Dementsprechend können, tut er es, würde es aber nicht machen, weil er ein Jedi ist.
Wenn du ein Machtnutzer bist, dann kannst du das, aber für die Jedi ist es eine ethische Frage.
Wieso? Genau. Was ist denn daran unethisch, elektrische Energie zu erzeugen?
Wenn es keine elektrische Energie ist, sondern eine Machtenergie.
Es ist diese Perversion der Macht wieder, die Jedi konsequent ablehnen. Das ist Konsens, so, das machen Sith. Das wird auch vielen Jedi deswegen auch nicht beigebracht, weil es einfach Techniken gibt, die Macht zur Verfügung stellt, weil sonst würde ein Anakin oder auch ein Sidious das auch nicht nehmen, weil irgendwann hat er auch mal Jedi angefangen.
Sidious nicht.
Der, ja, okay, aber gut, aber auch viele andere. Die Jedi, das ist ja nicht, das ist ja eine Lehre der Macht. Macht ist Macht. Ja. Jedi zu sein ist eine Lehre der Macht. Das heißt, wenn du die Macht beherrschst, kannst du dich entweder dazu entscheiden, Jedi zu sein, oder du kannst dich dazu entscheiden, halt auch irgendwie dann ein Sith zu werden. Das heißt, also Jedi sind in der Lage, sind rein physisch gesehen, sind sie in der Lage, das zu machen, aber sie machen es nicht, weil es ihnen teilweise nicht beigebracht wird, weil diese Technik als Sith gilt und weil wie gesagt, ihnen jetzt habe ich einen Faden verloren. Aber sie machen es halt nicht, weil das ethischer Konflikt.
Ihr geht voll auf in dem Thema, oder?
Mega. Ein Beispiel aus der christlichen Mythologie. Gott ist laut der Bibel dazu in der Lage, sowohl Lahme und Kranke zu heilen durch Jesus oder eben Sodom und Gomorra mit Hilfe eines flammenbeschwerten Engels in die Luft zu sprengen. So, jetzt schickt er seinen Sohn auf die Erde, der dann da irgendwie Gutes tun soll, und gibt ihm halt kein brennendes Schwert, mit dem er rum vernichtet, sondern
nur das Brot.
Ja, Brot, unendlich viel Wein, was ziemlich cool ist. Und und halt eben die Fähigkeit, Tote wiederzubeleben und so weiter. Das heißt, du hast diese Allmacht, also eben die Macht, hier respektive Gott in der Bibel genannt, die dazu in der Lage ist, Dinge in Schutt und Asche zu legen oder eben Kranke zu heilen. So, und die Jedi haben sich halt nicht für das Flammenschwert entschieden, weil du kannst nicht viel mehr damit machen, außer Dinge kaputt und toasten.
Okay, also mehr so eine Art bewusste Entscheidung.
Das ist eine bewusste Entscheidung, ja. Genau. Theoretisch ist die Macht zu beidem in der Lage.
Darf ich mal ganz kurz übrigens anbringen, ich musste gerade selber lachen wegen des Gedanken. Wir haben ja gerade schon gesagt, die Sith benutzen die Macht ja sehr, sehr stark. Ne?
Ja.
Und deswegen verfallen die ja auch und sehen scheiße aus und alles.
Skrupellos,
pervertiert.
Obwohl,
deswegen sind die Laserschwerter von denen nämlich rot, das erinnert die nämlich an ihre Energie-Beefy. Das ist wie eine Flagge, mit der die rumlaufen.
Das gute rote Fleisch.
Aber man muss dazu sagen, der Anakin in Rogue One, wenn man den so als Stumpfeder so schwimmen sieht, abgesehen von seinen Narben und Verbrennungen, sieht er eigentlich noch ganz knusper aus. Jo, also das ist jetzt ja nicht so ein Gemüse wie.
Also.
Das ist ja auch ein Bacta-Tank, ne? Die sind ja dafür, für die Regeneration.
Nö, aber auch so, er sieht nicht so zerfallen und alt aus, sondern das ist ja, ich meine, man sieht ihn echt nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Aber wenn du ihn da so schwimmen siehst, ist er kantiger als Hayden Sohnsohnsen.
Christensen.
Aber halt irgendwie so, der sieht schon noch... Ich verletzt, aber knuschbar aus.
Fand die Szene fand ich mega geil. Hätte ich mir auch gewünscht, dass man den ein bisschen mehr sieht, ohne den ganzen Wasserdampf, ja, Saunadampf,
genau,
da.
Das ist aber das Geile. Ja. Jetzt sitzt du da und willst es sehen und du weißt genau, du wirst es nie wieder sehen.
Er ist so, ja, der Regisseur cool. von dem neuen 2014, glaube ich, Godzilla. Und der ist ja dafür bekannt, dass er das Monster so gut wie nie zeigt. Aber das ist bei Vader ist
saugeil
schon,
gemacht.
Bei Vader ist das schon ziemlich geil.
Ja, fand ich sehr geil. Weißt du, genau das, was die Alten so gemacht in Episode 5 so gemacht wurde, dass man kurz nur den Hinterkopf sieht. So. Mhm. Das ist cool, weil du willst unbedingt mehr sehen, aber du wirst es nicht und das macht dich verrückt und das ist voll geil. Ja. So, das ist coole Bildgestaltung, coole Storytelling.
Wieso haben die Sith rote Lichtschwerter und die Jedi haben blaue und grüne?
Warte mal, lass mal drauf eingehen, wenn wir mal über wirklich nur einzelne Sith und Jedi reden.
Ja. Also das ist, nee, das wirklich, hat mit der Macht nichts zu tun, sondern das ist so ein
Ding. Ja, da müssen wir mal in einer anderen Folge drauf eingehen. Mhm.
Das nennt sich übrigens ein Cliffhanger an der Stelle. Genau. Damit ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ja, was ich noch sehr spannend finde, das wollte ich noch mal kurz ins Feld führen, in der ursprünglichen Idee von Star Wars, also in den ersten Drehbuchentwürfen, bevor das mit Obi-Wan und so weiter auch kam, was ich vorhin schon mal meinte, gab es
ein Mann in der Kutte, was du da erzählt hast.
Genau, ja. Mhm. Gab es einen Gegenstand, der die Macht repräsentierte. Das wurde auch nachher wieder aufgegriffen. Und zwar
eine Motherbox?
Nee, fuck, ich hab ihn vergessen. Wie hieß das? Diese Kiba-Steine.
Ah ja.
Diese Steine, die werden in den neueren Filmen...
Kirsch und Banane?
Genau, diese Kirsch-Bananen-Steine. Diese Kiba-Steine. Scheiße, das ist mir nie aufgefallen, ja. Die werden nachher in der Star Wars-Saga, sind die jetzt bekannt, in den Filmen nur in Rogue One werden die erwähnt. In den Comics und Büchern.
Das weiß
und
so, ich gar nicht mehr.
Ja, in Rogue One, diese Stadt, die da am Anfang zerstört wird, wo der Todesstern zum ersten Mal schießt. Das ist so ein Umschlagplatz mit so einer Mine für Kiebersteine. Und die sind, die werden dazu benutzt, Lichtschwerter zu bauen.
Ja.
Das sind die Energieträger für Lichtschwerter. Unter anderem. Ja, also es sind so uneigentlich energiegeladene Steine. In der ursprünglichen Idee war das so geplant, dass auf das, was später zu Yavin 5 wurde, oder Yavin 4 wurde, oh Gott, doch 4 oder 5?
Ich weiß es auch nicht mehr.
Yavin 5, ne? Ja. So, also diesem Rebellenstichpunkt wurde...
Ich weiß es leider nicht mehr.
Da sollte in diesem Jedi-Tempel ursprünglich ein riesiger Kieberstein sein und das wäre, war der Plan, das ist die Macht. Von da aus geht diese Energie aus. Deswegen auch diese Kraftfeldlogik. Also dieser Stein schickte ein Kraftfeld aus, das die Jedi nutzen können. Mhm. Das hat er dann irgendwann verworfen und metaphysischer gemacht, aber das war die ursprüngliche Idee. Und als Gegenspieler dazu, und das ist das, was ich so spannend daran fand, die Sith haben sich ihren eigenen Machtpunkt gebaut, nämlich den Todesstern. Also ursprünglich war das als Konterpart zu einer natürlichen Machtquelle gedacht, dass die sich das, ne, diese Sith, die Macht total pervertieren, sich selber etwas bauen, woraus sie ihre Macht beziehen.
Ich dachte,
ist dann einfach nur zu einer Kampfstation geworden.
Ich dachte, die Macht sind kleine Schlümpfe, die in deinen Körperzellen sitzen.
Ja, ursprünglich und zwar ja nicht,
überall. Warum braucht man dann diese komischen Steine noch?
Wie gesagt, diese
Allsparks.
Nein, also die. Also du meinst jetzt bei dem, was daraus geworden ist, oder was ursprünglich? Ursprünglich, wie gesagt, gab es diese zwei Kontrahenten und das ist dann ja zu dieser Allmacht geworden. Und diese Kiebersteine sind die Energiequelle, einfach so wie eine Batterie für die Lichtschwerter.
Wenn man sich das so überlegt, ne, so die Jedi und die Sith, die halt irgendwie so ihre esoterischen Kräuterkämpfe dann da irgendwie führen.
mit Lichtschwert.
Ist eigentlich total krass, wenn du überlegst, das ist eigentlich so das intergalaktische Zwei-Klassensystem, wenn du halt die Macht halt irgendwie beherrschst. Aber nicht alle lassen sich ja davon so einlullen, oder Fred?
Worauf willst du jetzt
hinaus? Das klang gerade nach der schlecht einstudiertesten Überleitung aller Zeiten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, es gibt doch auch Lebensformen, die der Macht gegenüber immun sind. Das finde ich
ganz schön. Darauf wolltest du hinaus.
Ich dachte, du wolltest auf die grauen Jedi hinaus.
Das hatte ich schon fast vergessen. Ja, es gibt tatsächlich sowas wie eine Immunität. Danke für diese Überleitung, Richard.
Oh, danke.
Es gibt sowas wie eine Immunität gegenüber der Macht. Und zwar... erinnert ihr euch wahrscheinlich an den fiesen Händler,
Watto,
aus Episode 1?
Du meinst der voll auf Geld, der voll meinst, geldgeil ist und leicht jüdischen Akzent hat?
Ich wollte gerade sagen, mit einer langen Nase, der sagt, geistige Tricks funktionieren bei mir nicht, nur Geld.
Das
ist so super. Ich bin so ein Indianer.
Kein Wunder, dass Disney den Puff gekauft
das
hat.
Ist, das ist auch total geil, weil ich habe Episode 1 das erste Mal im Englischen gesehen und die Szene fand ich immer mega gut, wenn er ihnen noch sagt, so, ja,
republikanische Kredits funktionieren hier draußen nicht. Nur Daktaris, nur Geld. Und dann, doch, ihr werdet Kredits akzeptieren. Nein. Jedi Trick funktioniert bei mir nicht. No money, no parts, no deal.
So, so mega. Der subtil antisemitische Charakter Watto. Genau, er ist Toydarianer. Und übrigens mit D. Kein Toydarianer, Toydarianer. Und was wir heute alles lernen über Rechtschreibung im Star Wars Universum.
Ja, das ist, weil so viele Leute uns darauf hingewiesen haben, dass dann irgendwie Sachen immer falsch gesagt werden.
Also es gibt verschiedene Spezies im Star Wars Universum, die gegenüber dieser Machtnummer grundsätzlich immun sind. Zum Beispiel Toydarianer, Watto, dieses fliegende Irgendwas, dieser Händler. Zum Beispiel vermutlich die Hutten. Jabba the Hutt war unempfindlich gegenüber der Macht. Und es gibt auch noch irgendwelche Tiere. Ich weiß nicht mehr, ob das in dem Film oder ob das im Extended Universe
ist. Im Extended Universe. Es gibt so eine komischen Echsen, die komplett machtunempfindlich sind, weil die ihre natürlichen Fressfeinde, nämlich die Macht, benutzen, um solche Viecher zu jagen. Und deswegen sind die machtunempfindlich. Ja,
das ist übrigens auch. Jetzt habe ich vergessen. Das ist auch die Sandleute. Die haben das auch. Also diese Viecher auf Tatooine.
Obwohl da gesagt wird, die Sandleute sind einfach zu dumm. Die sind zu primitiv,
Nee, aber die kannst du nicht manipulieren.
Also es gibt, darauf wollte ich gerade hinauskommen. Das wird
einmal gesagt. Man kann sie also Qui-Gon Jinn hat so eine Begegnung mit
denen. Man kann sie nur niederschlachten wie Tiere.
Darauf wollte ich gerade hinauskommen. Das ist super. Also wenn es so ist, dass die Midichlorianer im ganzen Universum verteilt sind und in jedem Wesen vorkommen und mit der Macht kommunizieren und bla.
Ja, die sind halt nicht kommunistisch verteilt. Nicht jeder hat welche.
Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und das wirft viele Fragen auf. Wieso, woher kommt diese Immunität gegenüber der Macht? Also es gibt eine Erklärung in einem Roman, dass es daran liegt, dass die Gehirnströme verschiedener Spezies so fundamental unterschiedlich zu denen der anderen sind, dass man sie nicht gut manipulieren kann. Zum Beispiel bei Watto, dem Toydarianer.
Naja, gut, die große Galaxie halt, ne?
Die Folgerung daraus wäre, dass ein toydarianischer Jedi ihn hätte manipulieren können. Also jemand, der die ähnlichen Gehirnströme hat.
Fragt man sich jetzt nur, ob Toydarianer dann überhaupt zum Jedi taugen?
Das führt mich nämlich, also ich würde da jetzt gerade noch einen Schritt weiter gehen. Haben die Toydarianer vielleicht von Natur aus gar keine Midichlorianer? Was zum nächsten Schritt führen würde, sind nur Wesen, die Midichlorianer im Körper haben, auch und das würde Sinn
das
machen.
Das ist die Frage.
Midichlorianer sind ja Kommunikationsmittel mit der Macht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Richards Geist manipulieren will, sagen meine Midichlorianer, dein Midichlorianer, hol mir ein Bier.
Ja.
So, Moment. Jetzt, aber wenn du keine Midichlorianer hast, dann brüllen meine Midichlorianer, Richard, hol mir ein Bier. Die aber du holst dann, mir kein Bier, weil du es nicht hörst.
Ja, die reden dann chinesisch.
Du hast kein Handy.
Chinesisch rückwärts gegen die Wand, ja.
Das ist eine mögliche Erklärung. Allerdings ist es bei der Telekinese, also der telekinetischen Machtanwendung, ja scheißegal, ob auf der Gegenseite Midichlorianer sind. Wenn ich mit meinem Force-Pull einen Stein hochhebe, dann ist es scheißegal, ob in dem Stein Midichlorianer drin stecken oder nicht. Vermutlich. Vermutlich.
Kann ja eigentlich, das ist kein biologisches Wesen. Also es gibt keine Zellen in einem Stein.
Also wenn ich deinen...
Also die Kommunikation, also Macht nutzen, ist keine Form von Midichlorianer-Nutzung.
Es könnte sein, dass diese Mindtricks, die ich bei dir anwende...
Mindtricks eben schon.
Also bei den... Das wissen wir
nicht. Also könnte ich mir vorstellen.
Ja. Das könnten wir uns vorstellen. Das könnte halt aber auch sein, dass die Mindtricks ähnlich unabhängig funktionieren, dass ich einfach nur Gehirnströme in deinem Gehirn umleite, beziehungsweise deine Synapsen manipuliere und dann wäre es scheißegal, wie viele Midichlorianer du in dir hast.
Oder die, Midichlorianer eben sind ja Symbionten, das sind ja keine Eindringlinge, die funktionieren bei gewissen Lebewesen aufgrund zum Beispiel ihrer biologischen Hirnstruktur, ihrer Gene, ihrer Zellstruktur vielleicht auch, einfach dann nicht als Kommunikationsmittel, sondern als Schild. Also, ne, dass meine Midichlorianer zu Richard sagen, hol mir ein Bier, und seine sagen, nö.
Also
machen wir einfach nicht.
Ich meine,
dass sie das abblocken.
Vielleicht hatte Watto Midichlorianer, so wie wir Bakterien im Darm haben, die halt B12 produzieren. Vielleicht hat der die nur im Darm und scheidet die jedes Mal aus.
Also ich lege jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer, aber ich meine gelesen zu haben, dass es eine Tierart gibt im Star Wars Universum, die selbst nicht machtbegabt sind.
Ja, diese Echsen.
Genau.
Ja.
Die aber waren das Echsen?
Das waren Echsen.
Die sind nicht machtbegabt, also die haben vermutlich wenig Midichlorianer, sind aber gegen die Machteinwirkungen im Gehirn immun.
Genau. Es gibt also auch welche, die Macht aufspüren können, so Tiere. Ja.
Also es gibt auch eine Erklärung dafür, dass
die Gungans können das unter anderem, hier Jar Jar Binks Rasse.
Der kann Macht aufspüren?
Die können Macht aufspüren. Echt? Und die wird doch davon ausgegangen, dass sie so clumsy dann auch alle teilweise sind oder auch so komisch reden, weil sie davon überwältigt sind.
Wow. Das ist, wie gesagt, der Lukas hatte ursprünglich viel vor mit diesen blöden Gungans. Der hat sich nur bei Jar Jar Binks halt total vergriffen.
Ja. Also es gibt zum Beispiel auch die These, dass Watto, der Händler zum Beispiel, deswegen gegen die Macht immun ist, dass er einen starken Eigensinn hat. Also dass die Toydarianer einfach von Natur aus sehr eigensinnig, sehr egozentrisch vielleicht auch sind.
Jetzt habe ich das ja. Das funktioniert nur bei den geistig Schwachen.
Ganz so genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Ganz berühmtes Zitat auch, Obi-Wan sagt in Episode 4, als er mit Luke in dem Gleiter sitzt und sie gerade in die Stadt in Mos Eisley, glaube ich, reinfahren.
Das sind nicht die Druiden, die er sucht.
Mhm. Genau, und er erklärt Luke, dass diese Mindtricks nur bei den geistig Schwachen funktionieren. Da ist jetzt halt die Frage, wer sind denn die geistig Schwachen?
Ja, die hatten wir ja schon gesagt, gleich zu Anfang, die wahrscheinlich machttechnisch, rein biologisch nicht so. Also, das klingt immer so negativ, aber das scheint dann halt wirklich halt einfach ein kosmisch-biologischer Faktor zu sein. Denn Körper ist primitiver als die anderen. Weil du nicht so viel davon vielleicht.
Du hast weniger Symbionten in deinem Körper.
Ist es nicht
so? Primitiv
so?
Würde ich jetzt nicht sagen, aber einfach an der Stelle nicht empfänglich genug.
Oder die Stärke deiner Midichlorianer oder deiner Symbionten im Körper überstrahlt die der anderen einfach.
Oder
ne?
Ja. Die Midichlorianer in deinem Körper sind, was ich vorhin schon mal meinte, anders gepolt. Hm. Ne? Also, dass die eben nicht darauf auf den Expressiven benutzt, der Macht gepolt sind, auf die expressive Kommunikation, der Macht, die Macht zu zwingen, irgendwas zu tun, sondern eben auf Schild setzen.
Ach, jetzt gibt es plötzlich auch unterschiedliche Midichlorianer oder was? Na, Prost, Mahlzeit.
Ja, in Kombination mit seinen Zellen, ja. Wie bei Twilight.
Erinnert, geht mal tief in eure...
That's not how the Force works.
Geht mal tief in eure Erinnerungen rein. Ist es nicht so, dass Anakin bei Padme mal so einen Macht-Mind-Trick einsetzt?
Nein.
Haben wir nicht irgendwelche Beispiele in der Star-Wars-Geschichte, wo auch bei, in Anführungszeichen, Leuten, wo man vermutet, dass die geistig stark sind, auch so ein Mind-Trick eingesetzt wird?
Eher nicht, oder? Ja, es gibt ein paar Beispiele, aber darauf will ich nicht eingehen, weil das ist Teil einer berühmten Fantheorie, ja, auf die wir vielleicht in der nächsten Star-Wars-Folge eingehen.
Ich wollte gerade sagen, das ist Fantheorie, aber so wirklich sehen... Wir sehen eigentlich unheimlich wenige Mindtricks
Also wir sehen halt nur,
Septalogie.
Wir sehen in Episode 6 sehen wir Luke. Wir sehen in Episode 4 sehen wir Obi-Wan.
Lass uns die Dinger mal durchgehen. Wir sehen in Episode 4 Obi-Wan. Ne, fangen wir doch bei 1 an. Wo sehen wir das in Episode 1? Bei Watto, dass es eben nicht funktioniert.
Dass es da nicht funktioniert,
aber
es funktioniert.
Und wir sehen das bei der Würfel wird so bewegt. Ich geh grad den ganzen Film durch. Man sieht nur das. Man sieht nur das bei Watto. Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Da macht er das. Da sehen wir hauptsächlich Obi-Wan. Der macht das gar nicht in Angriff der Klonkrieger. Ich kann mich jetzt an keine Stelle erinnern, in Angriff der Klonkrieger, wo er es macht.
Man sieht das allgemein nicht so oft.
Doch, der macht das in der Bar, glaube ich. Der macht das in der Bar. Geh nach Hause und denk über dein Leben nach.
Ja, genau, ja.
Mit diesen Energy Sticks oder wie diese Drogen da heißen. Dann haben wir, also auch wieder nur einmal. Dann haben wir Rache der Sith. Was haben wir da?
Da sehen wir es gar nicht, glaube ich.
Warte mal, was passiert denn alles so brach? Das hilft außer das coole Ende.
Leute, wir müssen das jetzt auch nicht so im Detail durchgehen.
Du hast eine Frage gestellt, ich beantworte die jetzt. warte mal, wie geht da nochmal los?
Das kann
diese
eine Weile dauern,
Schlacht?
Leute.
Da macht er hier, nee, da macht er das nicht. Dann kommt diese ganze Nummer mit dem, ich hab dir das Leben mit die Nummer auf Dings zählt, nicht cool gespielt von
Episode,
Hugh McGregor.
Episode 4 passiert, 3 passiert jetzt nicht. Episode 4 ist es dann wieder bei den Sturmtrupplern.
Genau, das ist die Sturm.
Episode 5, da passiert
gar
auch
nicht.
Gar nicht. Und Episode 6 ist es dann wieder Luke, der die Wachen von Jabba the Hutt manipuliert, damit er da reinkommt.
Ja, das war's. Sehen wir nicht. Wir sehen nur Handlanger, die das...
Bei Jabba the Hutt hat es zum Beispiel auch nicht geklappt.
Stimmt, der versucht's, ja.
Ganz genau.
Und der macht
die Hutten, also die Spezies von Jabba, die Hutten, die sind aber nicht grundsätzlich unempfindlich gegen Macht, denn es gibt es gab mal einen Hutten, der auch ein Jedi war. Das spricht wieder für die Theorie, dass es aufgrund der geistigen Konstitution liegt, also die geistig Schwachen. Weil Jabba ist relativ alt, er ist erfahren, Er ist definitiv nicht geistig wach. Er ist
clever genug, ein Imperium aufzubauen.
Er ist Anführer einer Verbrechersyndikatsorganisation. Er ist Mafia-Boss.
Das heißt, prinzipiell könnten wir sagen, die RTL-Zuschauer unter uns hier, die sind im Prinzip uns Machtliebhabern ausgeliefert.
Ja, okay. Im Prinzip. Ja. Der gemeine AfD-Wähler.
Scheiße, RTL.
Es ist super widersprüchlich. Also im Moment spricht irgendwie alles für die Nummer mit den geistig Schwachen, dass es deine geistige Konstitution ist.
Vor
die dich
allem
abschirmt.
Der Punkt, dass das gesagt wird, wörtlich.
Ja, ja, ja. Dagegen stehen aber eben die Beispiele der Tiere.
Ja. Ja, Moment.
Ja, sorry, Gorilla kann ich auch nicht im Schach besiegen.
Ja, nee, aber Schimpansen können dich in mathematischen Aufgaben
eben drum,
besiegen.
Wollte gerade sagen, weil Schimpansen können sich, was können sie sich bis zu sieben Sachen merken, ne?
Schimpansen haben von Natur aus, das ist super interessant, darf ich das kurz erzählen?
Ja.
Schimpansen haben von Natur aus ein fotografisches Gedächtnis. Ja. Das haben die meisten Tiere und bei Schimpansen aufgrund ihrer Intelligenz fällt das halt eben stark ins Gewicht und das liegt daran, damit die sich Futterstellen, Wasserstellen und so weiter wirklich prägnant merken können. Menschen, die das haben, weil Menschen und das logischerweise ursprünglich auch, sind theoretisch heute als Genies verschrien, ein evolutionäres Überbleibsel. Das sind also keine ein fotografisches Gedächtnis ist keine Mutation, sondern im Prinzip ein Rückschritt in der Entwicklung, weil der ursprüngliche Mensch sowas hatte, genau wie die Schimpansen eben. Finde ich super spannend.
Und weil wir so intelligent sind, steht uns das fotografische Gedächtnis eher im Weg,
genau.
Weil wir uns zu viel merken.
Genau.
Weil das menschliche Gehirn filtert ja super stark.
Also meinst du es da, was Orientierung angeht, super gut?
Dann bist du näher am Affen als...
Wahrscheinlich. Aber zum Beispiel meine Mutter, da muss ja meine Mutter hochentwickelt sein, weil die in Berlin sagt man immer so schön Orientierung wie eine Bockwurst. Die läuft halt wirklich, die läuft in Wittenberg oder so, die läuft um die Ecke und weiß nicht mehr, wo sie ist.
Ja. Worauf wollte ich damit hinaus? Genau, Tiere. Es ist ja zum Beispiel, es gibt bei Hunderassen, kann man das ganz schön beobachten, dass es verschiedene Persönlichkeitsbilder innerhalb von Hunderassen geht. Ich will jetzt nicht sagen, mein Hund ist anders als deiner, sondern wenn man sich wirklich die Rassen anschaut.
Was, ich war ein Hund?
Ja, da geht's. Nee, weißt du, so mein Dackel ist viel klüger als deiner. Das meine ich nicht, sondern wirklich die Rassen. Dass zum Beispiel Rottweiler, und wir hatten mal einen Rottweiler-Mischling, unheimlich stur sind von Natur aus. Und das sind die wirklich. Es war in der Hundeschule ein Krampf mit diesem Scheißviech, bis der irgendwas lernen wollte. Weil die sind wirklich unheimlich stur. Deswegen, und es gibt noch mehrere, ne? Also es gibt wirklich, also zum Beispiel, dass Collies so ein bisschen dämlich sind und ne, so.
Mach
so,
er vielleicht einfach so Wassermann, hä?
Ja, genau, das ist noch schlimmer. Das
kommt auf selber hinaus.
Ne, dass es halt eben Tiergruppen gibt, die in ihrer Veranlagung oder in ihrer genetischen Veranlagung halt eben solche Verhaltensmuster zeigen. Das heißt, dass es zum Beispiel auch Rassen, also primitive Rassen geben kann, die geistig nicht schwach sind. Das heißt nicht, dass sie Mathe können, aber halt eben einen starken Willen haben.
Also nur weil du dumm bist, heißt es nicht, dass du geistig schwach bist.
Nee, genau. Siehe zum Beispiel die Fliege, die 400 Mal gegen die Fensterscheibe fliegt, in dem Glauben, ich komm da durch. Die scheint geistig, die ist nicht helle, weil die kann sich nicht länger als zwei Sekunden was merken. Aber sie ist auf jeden Fall geistig stark.
Ich sag ja, es ist einfach nur so ein Wortgewichs. Es ist so eine gemeine Bezeichnung. Schwach heißt nicht unterentwickelt, sondern das heißt einfach...
Auch nicht dumm.
Es heißt einfach weniger ausgeprägt.
Ja, also es gibt ja Leute, die sind wahnsinnig intelligent, aber
geistig schwach.
Aber geistig schwach, super unsicher, super wechselhaft, unentschieden. Und es gibt halt auch Leute, wo man sagt, ja, die sind jetzt nicht so die allerhellsten, das sind jetzt eher
geistige Fußgänger.
Ich wollte gerade sagen, die aber wirklich so eine Art von Bauernschleue, so eine Lebenserfahrung und so einen fokussierten Geist haben und die halt einfach so Macher sind.
Ich würde mal jetzt blöd sagen, das ist die perfekte Definition von uns allen dreien wahrscheinlich, die wir, schätze ich mal, in der Schulzeit alle die Lümmel von der letzten Bank waren.
Ja, genau.
Weil wir waren nicht die Intelligentesten, wir waren nicht die Einserschüler, aber irgendwie, ich weiß nicht, ging es euch auch so?
Ja.
Ich war nicht der Intelligenteste, definitiv, ich war auch nicht der beste Schüler, aber ich war der den besten Stand bei den Lehrern hatte, eben weil ich so eine große Klappe hatte, konnten mich die meisten Lehrer gut leiden.
Ja, aber ich glaube, das ging mir ähnlich, nicht genauso, aber ähnlich, aber ich war früher relativ geistig, als Teenie war ich geistig recht schwach. Ich habe zwar immer so getan, als hätte ich eine Meinung, aber ich war recht manipulativ.
Das kann
zu manipulieren.
Das kann einem als... Du warst als Teenie leicht zu manipulieren?
Ja.
Boah, mega. Wahnsinnig exotisch. Wahnsinnig verrückt.
Ich wollte gerade sagen, jeder Teenager weiß man ja.
Normalerweise
sind ja Teenager so starke Einzelgänger, die sich mit sich selber am Reinen sind.
Ja, ich merke selbst, das war überflüssig zu erwähnen.
Übrigens, darüber können wir mal eine Metafolge auch machen, über unsere Teenie-Erfahrungen.
Oh Gott, nein. Das ist bestimmt furchtbar.
Umso, ich sag mal jetzt zum Schluss der Folge, vielleicht noch ganz kurz was zur, wie wir das gerne machen, zur echten Wissenschaft zu sagen. Stichwort.
Jetzt erzähl mir nicht, dass Laserschwerter unlogisch sind.
Nee,
ich glaube daran.
Darüber reden wir nicht. Darüber reden
Darf
wir
ich
nicht
irgendwie Folge. Mal was anderes anbringen? Weißt du, was eigentlich das für eine Tragödie ist, dass zum Beispiel How I Met Your Mother zu Ende war, bevor Episode 7 oder jetzt Episode 8 kommt? Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn ich Marshall Erickson und Ted Mosby dabei zusehen könnte, wie sie sich Episode 7 angucken oder sich darauf freuen.
Oh ja, das wäre schön gewesen. Einer meiner absoluten Lieblingsmomente, das geht um Star Wars, keine Sorge. bei How I Met Your Mother war ja dieses so, Star Wars ist ein toller Film, oder? Ja, es ist ein toller Film. Schnitt, die sitzt auf der Couch, 127 fantastische Minuten später. Das fand ich sehr geil.
Ja, bei The Big Bang Theory sieht man ja, wie sie in Episode 7 gehen, wie sie im Kino sitzen.
Ja, das war, da wo Sheldon zum ersten Mal Sex hat, wo die das so herrlich parallel montagiert haben, ja. Dass dasselbe Erlebnis war mit dem zu hohe Erwartungen, dann geht's Befürchtungen vorher und dann war es im Endeffekt doch klasse.
Nein, da bringst du was durcheinander.
Das ist die Folge. Da gucken die Episode 7, also die drei Jungs gucken Episode 7, während Sheldon sein erstes Mal hat.
Echt?
Und das wird so parallel ineinander geschnitten, dass die wirklich das gleiche emotional durchmachen und dann siehst du halt, Sheldon wieder nicht, das war dann doch ganz nett, Schnitt auf Amy. Das war fantastisch. Schnitt auf die drei Jungs im Kino. Der Film war großartig. Das ist sehr, sehr, sehr schön.
Also wir haben in der Folge Magic Shit, wo wir so über Magie und wo Illusionisten gesprochen haben, das geht so ein bisschen Hand in Hand, haben wir das schon angestriffen.
Ich habe die Folge immer noch nicht zu Ende gehört.
Von der Idee der Telekinese, also dass ich durch meine Gedankenkraft irgendetwas Physisches bewirke, sei es im Makrokosmos, also ich schiebe einen Stein wohin, oder im Mikrokosmos, ich baue in deinem Gehirn irgendwelche Synapsen um, dass du mich plötzlich cool findest oder mir eine Beefy holst.
Mhm. Für die dunkle Seite.
Für meine Dark Force.
Den Arsch.
Für meine Machtblitze, die ich aus meinem Arsch schieße. Weil du
kein Metall hintern hast?
Weil ich keine anderen Gliedmaßen mehr habe. Von dieser Idee ist die Menschheit, wer hätte es gedacht, schon seit Jahrhunderten besessen. Also es gibt schon so Plakate von irgendwelchen Magiern im 19. Jahrhundert, die dann behauptet haben, sie können irgendwelche Dinge schweben lassen.
Das gibt es seit Jahrtausenden. Das ist in den Mythologien, in der nordischen Mythologie verankert, das ist in der griechischen Mythologie verankert. Ja. Telekinese war schon immer the shit.
Da wurde also gerade so zu dieser Hochzeit der Magier Ende des 19., Anfang des 20.
Moses,
Jahrhunderts.
Alter, mit dem Meer.
Moses mit dem Meer. Ja. Wurde halt auch, was soll ich dazu sagen, es wurde halt mit allen Tricks, mit allen Bullshit-Tricks, mit allen Uri Geller-Tricks wurde gearbeitet, um die Leute zu verarschen, sei es seines Seile, seines Schnüre, sei es in die Handblasen. Also mir hat in einer Bar hier in Hamburg vor kurzem jemand einen Zaubertrick gezeigt, wo er einen 20-Euro-Schein hat schweben lassen.
Cool.
Und das war mega cool. Ich habe den Luftzug gespürt. Also der hat irgendwie sehr geschickt in seine Handfläche geblasen, sodass der Luftstrom den 20-Euro-Schein hat schweben lassen.
Das ist ja mega cool.
Da gibt es im Internet auch abgefahrene Videos von Leuten, die das perfektioniert haben. Und
da bist du ja der King auf jeder Party.
Ja, voll. Und es gibt auch einige wissenschaftliche Versuche zum Thema Telekinese bzw. Psychokinese.
Siehe unsere Stranger Things-Folge.
Ja.
Ich habe mir die Hand gestoßen, Entschuldigung.
Zum Beispiel hat der US-Physiker Helmut Schmidt, ein US-Physiker namens Helmut Schmidt, der hat einen kleinen Versuchsaufbau gemacht, der ganz clever war. Also der hatte einen Zufallsgenerator auf Basis radioaktiven Zerfalls. Also man kann radioaktiven Zerfall nicht vorhersagen. Genau. Das kommt aus der Quantenphysik, ist jetzt zu deep hier. Man kann diese quantenphysikalischen Ereignisse nicht hundertprozentig hervorsagen.
Vorhersagen. Hervorsagen.
Ja? Und
da ist er!
Und je nachdem, wie dieser radioaktive Zerfall von dannen ging, leuchtete eine Lampe grün oder rot. Das war wirklich völlig random. Eine Person sollte dafür sorgen, dass diese Lampe öfter grün leuchtet. Also diesen radioaktiven Zerfall praktisch beeinflussen. Und es hat laut den Aufzeichnungen dieses Wissenschaftlers tatsächlich Belege dafür gegeben, dass es einigen Personen gelungen ist, die Lampe öfter grün leuchten zu lassen als anderen.
Cool.
Ja.
Es gibt
Der hat zum Beispiel auch das, so ein witziges Experiment. Achso, Entschuldigung, dann mach jetzt weiter.
Das Problem ist, dass man das nie wieder wiederholen konnte. Also es gibt einen wichtigen Grundsatz bei wissenschaftlichen Versuchen, und das ist die Wiederholbarkeit. Mhm. Wenn ich jetzt in irgendeinem Science Paper lese, dass Tobi Versuch XY mit Aufbau XY gemacht hat, dann ist der Anspruch beim wissenschaftlichen Arbeiten, dass ich sage, wenn ich das bei mir jetzt mit den gleichen Voraussetzungen nochmal wiederhole, muss das gleiche Ergebnis rauskommen. Und das hat tatsächlich nie funktioniert. Also entweder hat der Helmut Schmidt einfach Shit geschrieben, also er hat einfach gelogen oder er hat irgendwie eine falsche Wahrnehmung gehabt oder so. Oder es war halt wirklich zufällig so, dass bei ein paar Leuten grün, das ist im Bereich des Möglichen, dass es wirklich zufällig bei ein paar Leuten öfter grün geleuchtet hat als bei anderen.
Also ich meine, ein Beweis wäre gewesen, hier, ich habe hier versteckt zwei Knöpfe, drück den einen, dann leuchtet es grün, bei dem anderen leuchtet es rot. Ne? Mhm. Das wäre ein unwiderlegbarer Beweis gewesen.
Es gab
aber
2000,
bei einem Zufallseffekt ist es halt irgendwie Quatsch.
Also um das Ganze jetzt mal wirklich zusammenzufassen, es gab 2006 eine Meta-Analyse. Eine Meta-Analyse ist eine Studie, die keinen eigenen Versuch macht, sondern die ganz viele andere Studien zusammenfasst. Von über 300 Versuchen zu Telekinese, finde ich ja geil, dass es so viele ernsthafte wissenschaftliche Versuche dazu gibt. Und die kam zu folgendem Ergebnis: Der Effekt war sehr heterogen. Also auf Deutsch, einmal hat es geklappt, einmal hat es nicht geklappt. Und stark abhängig vom Versuchsaufbau.
Ja.
Das heißt, nur bei sehr kleinen Stichproben hat es geklappt und es war auch nur gelegentlich beobachtbar. Wenn Hans Meiser das mit 5 Frauen aus der Nachbarschaft probiert hat, dann kann es durchaus passieren, dass es bei ein paar Frauen da geklappt hat, weil es einfach so eine kleine Stichprobe ist und da der Zufall mit reinspielt. Es kann wirklich statistisch, also zufällig so sein, dass bei dir, Tobi, das jetzt gerade klappt. Aber sobald ich das mit einer großen Stichprobe gemacht habe, und so macht man das bei sauberem wissenschaftlichen Arbeiten, sprich, ich hole nicht 5 Leute aus meiner Nachbarschaft, sondern ich hole 100 Leute, am besten noch deutlich mehr, aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, etc., etc., dann muss es halt auch funktionieren. Aber da hat es halt nicht funktioniert.
Nee, Moment, wir reden doch jetzt über Psychokinese, oder?
Genau.
Die Leute, ich meine, korrigier mich, aber also ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Nur ich stelle gerade diese ganze Logik in Frage dieser Untersuchung. Was doch, also jetzt dieses Beispiel, du sagtest gerade, bei mir könnte das jetzt funktionieren, aber wenn du jetzt mit 20.000 Leuten machst, dann funktioniert es nicht. Ja. Interessant ist doch, ob das mit mir nochmal funktioniert.
Ganz genau.
Das ist ja das Interessante. Also zwar nicht mit anderen Leuten, sondern mit derselben Versuchsperson.
Das ist auch die Wiederholbarkeit, ganz genau.
Ja, genau. Aber du hast gerade gesagt, wenn du es hoch extrapolierst auf mehrere Personen, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum,
um den Versuchsaufbau. Aber eigentlich müsste es unter unterschiedlichen Bedingungen
um das einzelne Individuum kommen. Ja. Weißt du, nehmen wir jetzt mich weiter als Beispiel, bei mir klappt es, also wir drei machen das, bei euch zwei klappt es nicht, bei mir klappt das. Mhm. Und jetzt sitzt du da und machst das mit 20.000 Leuten und es klappt nicht, dann wäre das wissenschaftlich widerlegt. Und ich sitze da und sage, lass mal eine Tasse Kaffee zu mir schweben. Mhm. Ja, also es ist, die Wiederholbarkeit bei den Individuen, bei denen das funktioniert hat. Das ist ja entscheidend.
Absolut. Ob sie es immer wieder machen können, ja.
Absolut richtig. Aber ebenfalls, es wurde bei großen Gruppen eigentlich nie irgendwas gemessen, das über eine statistische Abweichung hinausgeht. Ja. Also, ja,
Statistik ist an der Stelle so ein bisschen schwierig.
Also mein Vortrag ist damit auch zu Ende und super verrücktes Ergebnis. Man konnte es nie auch nur ansatzweise nachweisen.
Also es gab in den 60ern und vor allem in den 70ern, Anfang 80er richtig kranke Scheiße, um sowas hervorzurufen, aber dazu nur mal kurze Werbung für uns selbst. Hört euch mal die Stranger Things Folge an.
Ja.
Da treten wir das sehr krass breit, was das mit dem American Ultra, MK Ultra, American Ultra ist so ein Film, der das aufgreift,
aber
MK Ultra auf sich hatte.
Das ist auf jeden Fall etwas, was man sich auf jeden Fall da nochmal anhören könnte, dahingehend, ohne schamlose Werbung jetzt für unsere Folge nochmal zu machen. Aber da haben wir das wirklich ganz gut auch nochmal irgendwie zusammengefasst.
Voll war toll.
Die war wirklich gut. Warte mal, bevor wir zum Hörerfeedback kommen, ein letztes Ding. Ich hatte es auch noch bei den bei den Fan-Kommentaren gelesen auf unserer Seite. Was würdet ihr machen, wenn ihr die Macht könntet?
Wollte ich auch fragen.
Ja, stimmt. Ich wäre voll. Jetzt mal alle Theorien zum Thema Machtmissbrauch übergehend. Ich wäre super interessiert daran, herauszufinden, was man damit alles machen kann.
Hm.
Also so ein bisschen das, was in der Star Wars-Universum als brauner Jedi bezeichnet wird. Übrigens, das haben wir dir immer noch nicht erklärt. Wir benutzen den Begriff ständig.
Als grauer Jedi.
Grauer Jedi.
Als grauer Jedi. Jedi ist
das haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, aber nie erklärt. Ein grauer Jedi ist so der beides macht.
Ja. Der die,
und neutral, der macht die Schweiz, aber probiert
der,
alles
der
aus.
Macht die Kräfte, der benutzt größtenteils auch die Kräfte der dunklen Seite, ist aber ethisch gesehen
genau.
Die helle Seite.
Also das, was Meister Windu zugeschrieben
und das
wird.
Funktioniert?
Das war ja, Mace Windu. Ja klar, wenn du einen starken Willen hast. Also ich glaube, das, was ich am interessantesten finde, wäre herauszufinden, was man damit alles machen kann. So, ob ich dann korrumpiert werden würde, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber das würde mich interessieren.
Ja.
Boah, schwierige Frage, was würde ich mit der Macht machen? Also es klingt jetzt fies, aber ich würde sie tatsächlich irgendwie benutzen für kleine Tricksereien, halt irgendwie mir so in der Bank Geld zuschweben lassen oder so. Also sind wir mal ehrlich.
So ein Mindtrick hier und da ist schon praktisch.
Ja. Ich würde zum Beispiel auch, ich würde Leute, was den Mindtrick angeht, ich würde immer andere Leute sagen lassen, dass sie gefurzt hätten, wenn einer fragt, obwohl ich es war.
Und hier sitzt ein wahrer Jedi.
So, du hast die Macht des ganzen Universums, du hast die metaphysische Power der Midichlorianer und was machst du? Du...
Furz und schießt dann nach.
Ich sitze irgendwo, ich lasse heimlich ein Ziel und einer fragt, woran riecht das? Du warst es.
Alter, vielleicht hast du gerade das Geheimnis entdeckt. Vielleicht hast du gerade das Geheimnis für den Weltfrieden entdeckt. Ja. Wenn niemand mehr dem anderen die Schuld zuschieben kann, ob er gefurzt hat, vielleicht ist es das.
Ja.
Vielleicht ist das der Schlüssel.
Ja.
Und was würdest du machen, Richard, mit dem? Achso, haben wir gerade schon besprochen.
Das haben wir gerade schon
Weltfrieden.
Ja, naja, halt ansonsten, ja, die Klassiker, ne? Verborgene Schätze bergen, die Titanic von unten nach oben ziehen.
Das wäre ein geiler Trick.
Den Marianne-Gram verformen, was man halt so kann.
Der,
da, ne?
Der Move aus Bruce Allmächtig mit einer heißen Frau mit kurzem Rock. I got power! Hoch, ja. Rock hoch.
Ich würde.
Der Klassiker, ja.
Das ist fürs
Tun. Also, ich würde mit der Macht etwas super Abgefahrenes machen. Ich glaube, selbst wenn ich der heftigste Jedi aller Zeiten wäre, könnte ich das wahrscheinlich nicht. Und zwar iTunes manipulieren.
Oh, Überleitung.
Ja, und zwar kommen wir jetzt zu den iTunes-Rezensionen.
Achso, Entschuldigung.
Oder wie hatten wir neulich gute Zeiten, schlechte Zeiten? iTunes-Rezensionen.
Nee, das war bei Stuhlproblem. Bei Schrott und die Welt.
Wir haben einige neue iTunes-Bewertungen, aber wir haben tatsächlich keine neue Textbewertung.
Oh.
Hier nochmal der Aufruf. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns in Textform gebt, hier in der Show vor. Immer 5 Sterne.
Ihr könnt auch einfach Penis schreiben, dann lesen wir Penis vor.
Geht auf die helle Seite der Macht, schreibt etwas.
Ja, wir freuen uns immer über Gedichte und kreative Ergüsse. Und damit kommen wir jetzt zum beliebten... Hörerfeedback. Andi K. aus M. schreibt: Guten Abend, ihr Kacktronauten. I-Bims mal wieder der Andi. Geschickt das Jugendwort des Jahres angebaut.
Ja, auf jeden Fall.
Ist das euer Ernst? 4 Stunden über Game of Thrones zu philosophieren? Ich weiß nicht, warum viele so auf den Shit abgehen, aber ich finde es hart langweilig.
Oh.
Hab mir mal ein paar Folgen zur Recherche eingebaut, aber irgendwie, guck mal, der nimmt schon unsere Art zu reden an, eingebaut. Hab mir mal ein paar Folgen zur Recherche eingebaut, aber irgendwie läuft das voll an mir vorbei. Ist irgendwie wie reich und schön im Mittelalter.
Ja, voll geil.
Ja, ist doch super.
Selbst eure blumigen Ausführungen von abgeschnittenen Schwänzen und inzestuösen Familienbanden ziehen mich nicht vom Tresen. Hab mir als treuer Fan eure Folge trotzdem bis zum Ende angehört. Gehört sich so. Freue mich schon auf die nächste Folge zum Thema, in Klammer, die Physik von Game of Thrones und der Reality-Check.
Hey. Ja, so ein Schwert kann man schon mal in Realität schon schwingen.
Das hat er jetzt vielleicht nur aus Spaß geschrieben, aber das wird kommen, Alter.
Das wird kommen,
Es gibt sogar ein Buch, das hat mir, wenn ich mich richtig erinnere, unser Hörer Simon mal per Facebook geschickt. Es gibt tatsächlich ein Buch über die Physik von Game of Thrones. Das gucken wir irgendwann uns nochmal an.
Klar, gerne.
Ja, Andi schreibt weiter. Dann wollte ich noch Danke für das Kakiminator-Shirt sagen und hätte gerne mehr Shirts mit diversen Kakis zur Auswahl. Kurze Erklärung. Wir wollen ab sofort hin und wieder so Special Editions von T-Shirts anbieten. Wir hatten jetzt vor kurzem über Shirtinator so eine kleine Crowdfunding-Aktion mit dem Kaki-Shirt als Terminator.
Von Christoritz gezeichnet, super coole Nummer.
Genau. Und da wollen
eingetragene
wir noch,
Marke, Christoritz.
Da wollen
Check
wir,
ihn mal aus auf Facebook.
Da wollen, wir noch, da wollen wir noch ein paar hin und wieder so Special Editions machen. Da sind wir auch für Ideen offen. Schickt ihr uns gerne, wenn ihr da eine coole Idee habt. Andi schreibt weiter. Vielleicht kann man das ja ab und an mal bei Shirtinator raushauen. Genau. Fände ich cool, würde ich kaufen. Ansonsten bleibt weiter so kack und sachlich, wie ihr seid. Ich stehe voll auf euch und verbreite auch fleißig eure Kunde. In diesem Sinne, Freiheit für Tibet. Andi K. aus M. PS, ihr solltet ernsthaft über eine Frauenquote in eurer Sendung nachdenken.
Ja.
Das wertet das Hörvergnügen extrem auf, wenn das bei euch eloquenten Schambolzen überhaupt noch möglich ist, finde ich.
Wir wollten ja mal gucken, ob wir mal vielleicht demnächst irgendwie in irgendeiner Art und Weise vielleicht mal heller von Sinnen hierher bekommen.
Wenn die durch meine Tür passt.
Ey, das erinnert mich gerade ein bisschen hier Freiheit für Tibet, den kennt ihr das von Family Guy oder so eine wie heißt denn die Demonstrantengruppe steht Free Tibet, Free Tibet und Peter daneben steht so, was sollen alle Free Tibet, Free Tibet und Peter, I'll take it. Schnitt Peter am Telefon, China, I got something you might want.
Ja, aber die Frauenquote, also ich man kann nur eigentlich schon mal sagen, so, also ich habe meine Freundin jetzt schon mal angeteasert, die Hup- und Pup-Geschichten kommen auch wieder.
Oh, das ist aber noch sehr geheimnisvoll, ja, aber die Hup- und Pup-Geschichten.
Die Hup- und Pup,
die Hup- und Pup-Geschichten werden wieder kommen. Andi schreibt noch PPS, deine Mutter, ich stimme. Ich stimme Ed Hardy Lover.
Nicht
zu.
Nur deine Mutter, deine Mutter.
Immer wieder schön, wenn Fred das sagt. Ich sage aber nicht deine Mutter, ich sage immer deine Mama.
Fred ist übrigens, das habe ich mir von ihm angewöhnt, bei uns zu Hause sagte man, ich glaube, Richard, das ging bei euch auch so, dass man immer sagte, ich bin voll bei Freds Ding. Ich habe mir von Fred angewöhnt, immer zu sagen, junger Vater. Genau. Bei uns sagte man immer, alter Vater. Und von Fred habe ich mir irgendwann angewöhnt, junger Vater. Und ich kriege das überhaupt nicht mehr hin. Ich sag nie alter Vater, ich sag mittlerweile immer nur noch, junger Vater.
Ja,
sag ich auch relativ häufig.
Das war irgendwie so ein, das ist irgendwie so ein Ding aus meiner Radiozeit. Das war bei uns in der Redaktion irgendwie so ein Insider, das junger Vater. Oder ist es allgemein was Schwäbisches? Bin ich mir nicht sicher.
Keine Ahnung, also ich kannte immer nur alter Vater.
Aber ich sag von Fred auch relativ häufig halt auch mittlerweile deine Mama.
Deine Mama.
Ja. Das habe ich allerdings von Fabio tatsächlich, glaube ich.
So ein Zufall,
das passt.
Ja. Dann geht es weiter und zwar haben wir ja gerade die Hörer finden auch mal Fred gut Wochen. Finde ich super. Also ich lege mir jetzt schon mal so eine halbgeschmolzene Beefy auf die Brust. Und zwar.
Was ist das hier, wenn die so anfangen zu schwitzen?
You can't handle the Beefy.
Und zwar hatten wir in der letzten Folge ja schon eine Zuschrift vom mysteriösen User Red Filke, mit dem ich leicht angebandelt habe, leicht zärtlich, und er schreibt einen schön beschissenen Tag, lieber Fred und Gefolge.
Oh.
Ich schreibe diesen Text nur keine 5 Minuten, nachdem ich die neue Folge gehört habe und muss ein Lob aussprechen an Fred und sein Team. Game of Toilet Throne ist zwar eine Serie, die mich null interessiert.
Oh, was ist denn los mit euch? Ja, so oft haben wir Nachrichten bekommen.
Wann kommt ein
Game of Thrones? Macht mal wieder Game of Thrones. Ja, wenn wir SpongeBob im Game of Thrones-Universum machen, würde da ausrasten. Hä?
Alter. Er schreibt
das
weiter.
Das ist keine schlechte Idee.
Die Folge, also er schreibt, das hat mich null interessiert, also die Serie. Die Folge, bevor der Mountain dem Typen die Augen gestreichelt hat, bin ich ausgestiegen. jedoch konnte ich trotzdem die Folge wunderbar konsumieren und mich unterhalten lassen. Und das lag nicht nur an Freds Teil.
Hast du deinen Teil schon wieder gezeigt?
Nee. Jedoch, das Highlight kam am Schluss, als Fred mit seiner unglaublich maskulinen und erotischen Stimme mir anbot, mich sanft zu fisten. Ich muss schon sagen, die Hose musste danach gereinigt werden. Mit Freuden nehme ich das Angebot an. Hashtag no homo.
Ja, ich glaube, das wird so eine, wenn wir wirklich mal ein Fan-Treffen machen, was ja auch geplant ist, und das wird so eine Live-Performance-Nummer auf der Bühne direkt, so wie wenn Leute in eine Vase pissen und dann einfach gehen.
Ja, wir lassen Fred kurz 20 Minuten lang in Ruhe jeden fisten, der von Fred gefistet werden will, und dann fangen wir an.
Genau, da kann man, so wie bei Konzerten, kannst du ein Premium-Ticket kaufen, um die Band kennenzulernen. Und das ist dann halt so
das Meet and Fist.
Nicht das Meet and Greet, das Meet and Fist mit Fred.
Ich muss wirklich
20 Minuten Allein-Session mit O oder ohne Vaseline.
Ich muss wirklich dringend damit aufhören, unseren Hörern körperliche Dienstleistungen zu versprechen.
Wie sagt dir der Joker mal so schön? If you're good at something, never do it for free.
Okay. Eine schöne Hörerzuschrift, die ich rausgesucht habe, haben wir noch von Frauke. Hör mir gerade euren neuen Podcast an.
Frauke, das war bestimmt unser Kumpel Hauke aus Irland.
Übrigens ist das falsch. Die Formulierung benutzen auch viele Podcaster falsch. Der Podcast ist der gesamte Kanal. Du hörst dir eine Podcast-Folge an. Der Podcast sind wir insgesamt. Aber Frauke hat sich gerade unsere neueste Podcast-Folge angehört. Ich könnte euch jedes Mal eine klatschen, wenn ihr sagt, dass Ned Stark der Vater von Jon Snow ist.
Hast du gerade zurück klug geschissen oder was?
Ja.
Hast du Podcast geschrieben?
Sehr gut.
Ich könnte euch jedes Mal eine klatschen, wenn ihr sagt, dass Ned Stark der Vater von Jon ist. Wusa. Das haben wir tatsächlich häufiger gesagt.
Ja, aber wir haben auch klargestellt, dass er halt eben als Ziehvater und Vaterfigur von Jon Snow, der sogar also maßgeblich die Persönlichkeit von Jon Snow geprägt hat. Also Jon Snow ist viel mehr der Sohn von Ned Stark als der von Rhaegar Targaryen, seinem weiblichen Vater.
Genau.
Also er hat nichts von einem Targaryen, gar nichts.
Weil Eddard Stark
ist der Vater von Jon Snow, nur nicht biologisch.
Er ist nicht der biologische Vater, aber er ist das Nächste, was Jon Snow überhaupt als Vater identifizieren kann.
Das ist sein Vater, ist nur nicht sein biologischer Vater.
Er nennt ihn Papa, es ist sein Papa. Sorry, also wenn du in eine Patchwork-Familie reinkommst und dich das kleine Kind halt irgendwann, was eigentlich nicht deins ist, halt irgendwie Papa nennt.
Von Geburt an.
Ja, dann sagst du auch, ich bin sein Vater. Für den bin ich sein Vater.
Der kam aus seiner Schwester raus in die Arme von Ned Stark und das ist dementsprechend natürlich sein Vater. Ja. Und wir haben es ja klargestellt in der Folge, dass wir das
machen. Aber ich muss
Ich möchte dich jetzt nicht anplöken, liebe Frauke, aber an der Stelle rüge ich die, Unaufmerksamkeit an der Stelle, das haben wir gesagt.
Können wir auch sagen, Frauke, also du hast schon recht, definitiv, da geben wir dir auch recht, aber wie ein weiser Mann mal sagte, nicht immer ist es nützlich, eine Korinthe zu viel zu kacken.
Ja, also, liebe Frauke, kein Grund, das niedergeschossene Dorf in der Windebene zu beschwören. Ich kann es schon verstehen, dass Frauke im Klugscheißer-Mode jetzt ist, muss ich aber auch mal sagen. Ja.
Dann klugscheißen wir aber auch zurück.
Wir hätten es expliziter erwähnen müssen, dass Ned Stark nicht der biologische Vater von Jon ist. So. Sie schrieb nämlich, wenn man nach 12 Stunden endlich Feierabend macht und das dann immer und immer hört, brodelt es dezent in einem und es kam fast inflationär vor.
Ja. Hast ja die Kommentarfunktion explizit dann jetzt ausgenutzt.
Sie hat recht, das hätten wir vielleicht öfter sagen sollen oder deutlicher sagen sollen.
Aber ich sag mal so,
aus ethischen Gründen finde ich das eigentlich klar.
Ich wollte gerade sagen, das Ding ist halt doch einfach, die Game of Thrones Folgen, wie wir es jetzt so festgestellt haben, nicht jeder ist dem ganz zugeneigt, weil es ist nicht everybody's cup of tea. Aber wenn wir über Game of Thrones reden, genau wie über SpongeBob oder so, gehen wir davon aus, dass die Leute, die das hören, die wissen, was Game of Thrones ist. Und da ist
das
Tonus.
Also das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, wenn Hörer uns mitteilen, dass sie das, worüber wir sprechen, eigentlich scheiße finden, aber trotzdem die Folge gut fanden, ist das eigentlich so echt eines der schönsten Komplimente, das man kriegen kann.
Ey, aber mal ganz ehrlich, so Frauke, nach 12 Stunden und dann Feierabend, Alter, was arbeitest denn du? Das ist ja der Hammer.
Bist du in der Medienbranche? Ich kenne solche Zeiten.
Ja, oder soziale Arbeit oder halt auch wie hier, ich weiß gar nicht mehr.
Sacred Heart?
Ja, hier. Bist du Medizinerbusiness tätig?
Welcome to Sacred Heart.
Und ein Schlusssatz noch von Frauke, eine Frage. Sagt ihr absichtlich in letzter Zeit immer wieder Sinn machen? Höre euch erst seit kurzem, aber sorry. Anscheinend sagen wir wohl mega oft, es ergibt Sinn.
Stimmt das?
Macht Sinn, sagen wir. Nee, wir sagen oft, es macht Sinn und das heißt aber
richtig, mir jetzt nicht aufgefallen.
Also die Problematik an der Stelle, also ich glaube, gerade ich neige dazu, das ständig zu sagen. Mir ist vollkommen bewusst, dass es ergibt Sinn machen heißt. Ergibt Sinn machen. Also jetzt rede ich völlig im Blödsinn. Ich weiß, dass das ergibt Sinn heißt, aber ich sage ständig, macht Sinn. Es nervt mich auch selbst, aber ich krieg's nicht raus. Ich habe es als Kind irgendwann mal so gelernt und es ist so eingefleischt. Irgendwie, ich weiß, dass es total sinnfrei ist, das so zu nennen, aber...
Es macht keinen Sinn.
Es macht keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn.
Es ergibt keinen Sinn. Ich sage, ja, du hast recht, das ist einfach irgendwie drin. Zum Beispiel, ich habe ja auch, dadurch, dass ich ja so meine Eltern, also meine Großeltern...
Jetzt gehen wir weit zurück für dieses Thema.
Pass auf, wir sind ja alles Ossis, ne? Und den
sprich nur für dich.
Ja. Nee, deswegen sage ich ja, meine Familie. Ich bin ja auch offiziell eigentlich noch DDR-Bürger. Den wird ja auch immer nachgesagt, so was typisch Ostdeutsches ist es zum Beispiel, dass wir nicht sagen eben, sondern event. Und da zieht mich meine Freundin auch permanent
oder jetzt.
Da zieht mich meine Freundin auch permanent mit auf, wenn ich irgendwas sage und sie fragt mich irgendwas und ich sag dann irgendwie so eben. Oder so. Und ich merke es selber gar nicht, obwohl ich selber schon eigentlich hart versuche, das zu unterdrücken, aber passiert halt einfach.
Ich kenne es von zu Hause, meine Mom sagt bis heute Einzigste. Und ich habe als Kind auch immer Einzigste gesagt, bis ich das irgendwann mal begriffen habe, dass es totaler Nonsens ist.
Ja, das ist so wie wenn Leute sagen, so wenn er einen dann anfasst. So, es gibt ein Weihnachts- ja,
Fred redet
ja,
so.
Es gibt ein Weihnachts- und ein oder Osterfest, aber kein Anfest. Das ist Fassen, wenn er mich anfasst.
Also so genau, wie so es in Deutschland keinen König gibt, sondern einen König.
König oder Honig.
Schreibt euch das in deinen Kopf, das heißt Honig, nicht Honig.
Es gibt so verschiedene Sprachfehler, die sich aber durch viele Dialekte ziehen. Ja. Ganz besonders verbreitet im Schwäbischen oder im Badischen ist zum Beispiel der, wo das und das gemacht hat.
Ja, genau, das finde ich ganz furchtbar.
Du hast ja auch den MC Village immer, wenn er dann mit Tun... Sätze mit Tun gebildet werden.
Es gibt relativ viele bei uns in der Gegend, ich würde das nicht direkt Dialekt sagen, sondern allgemeine Idiotie, die sagen, ich geh nicht zu Aldi, sondern nach Aldi. Das sagen sehr viele bei uns. Ich sag das auch, ich kriege das nicht raus. Ich sag das immer.
Gibt's auch dieses schöne...
Ich geh nochmal kurz...
In NRW.
Also nicht nach, sondern nach.
An der holländischen Grenze.
Unterer Niederrhein. Das gehört, glaube ich, nicht direkt zum Dialekt, sondern es ist mehr so eine verbreitete...
Ja,
das
gibt's.
Das Schwachsinn. Aber ich sag's bis heute. Ich gehe nochmal kurz... Also ich sag nicht nach Aldi, sondern nach. Ne? Also ich gehe mal kurz nach Aldi.
Gibt's in Berlin aber auch, wenn die Leute dann auch irgendwie sagen, gibt's immer so ein schöner Comeback mittlerweile, die so, ich gehe mal nach Aldi. Zu Aldi. Was, so spät schon?
Ja, genau.
Gut, dann haben wir das Hörerfeedback hinter uns. Bevor wir die Folge episch beenden, haben wir aber noch was sehr Geiles für euch vorbereitet. Und zwar...
Bist du bekifft? Achso, nicht das.
Haben wir ja unseren Premium-Feed. Also wenn ihr auf patreon.com/kackundsach geht, ist aber auch auf unserer Webseite kackundsach.de auf der Startseite gleich verlinkt. Auf patreon.com könnt ihr uns mit echtem Geld unterstützen, dieses Projekt Kack- und Sachgeschichten. Und ihr bekommt dafür nicht nur unseren ewigen Dank, sondern ihr kriegt auch was zurück. Alle, die uns mindestens $3 monatlich, also der Preis eines nicht mal Kinderdöners, wenn ihr uns mit $3 monatlich unterstützt, Minimum, dürft ihr unseren Premium-Feed hören. Ja, dann gibt es so ein paar verschiedene lustige Zusatzfolgen. Wir haben da verschiedene spaßige Zusatzformate. Man kann, wenn man möchte, da auch mehr Geld plätschen. Und je mehr man Geld uns gibt, desto mehr verschiedene Zusatzleistungen bekommt man.
Ich wollte mal ganz kurz auch auf die Hörer, die wir so haben, weil mittlerweile hat er zum Beispiel auch, es gibt eine Fangruppe übrigens auf Facebook. Wer die nicht kennt, das sind Kack- und Sach-Fans, glaube ich, heißen die einfach. Ne? Coole Nummer auf jeden Fall, ja. Coole Gruppe vor allen Dingen. Ich wollte nur mal ganz kurz das so anmerken. Also jeder, der uns auch irgendwie hört und noch nicht, der auf Facebook nutzt, noch nicht in dieser Gruppe drin ist und der aber gerne mal ein bisschen auch mitsprechen möchte, geht ruhig mal in die Gruppe mit rein, weil das ist mittlerweile wie im Fernsehen, das ist unsere, wie so ein Quotenmeter eigentlich. Weil was die teilweise so sagen, da nehmen wir schon auch stark Rücksicht drauf. Also wenn ihr mal mitbestimmen wollt auch so, dann geht auf jeden Fall auch mal mit in die Gruppe rein. Ja. Ist auch eine echt lustige Community, die sind echt cool drauf.
Macht auch Spaß, da mitzulesen und mitzuschreiben.
Total.
Und also jeder, der uns $3 gibt monatlich, darf den Premium-Feed hören und jeder, der uns Minimum $5 monatlich gibt, darf sogar bei den Themen mitentscheiden. Und wir haben jetzt vor kurzem mal so eine Aktion gemacht, wo wir für unser Format Schrott und die Welt, wo wir einfach über alles sprechen, Ideen gesammelt haben. Und wir nehmen ungefiltert alle Ideen, die ihr uns da gebt, auf und machen da gerade Premium-Folgen, gerade in so einer kleinen Aktion.
Oh Gott, ja, machen wir wirklich.
Wir haben da zum Beispiel eine super witzige Folge über Kindererziehung.
Oh Mann, oh, das war so daneben.
Wo ihr echt in die dunklen Abgründe unserer Seele blicken könnt. Und die werde ich in den nächsten Folgen uploaden. Eine der geilsten Folgen, die wir echt, finde ich, je gemacht haben. Über verschiedene Toilettenarten.
Wunsch von den
aus der Community und berücksichtigt.
Wie nennt sich das nochmal? Von unserer Schwarmintelligenz. Also, das, was unsere Schwarmintelligenz hervorbringt, ist verschiedene Toilettenarten. Vielen Dank an unsere Hörer.
Also da hatten wir die Aufgabe, über verschiedene Toilettenarten zu sprechen. Ja. Und natürlich haben wir auch unsere eigenen Toilettengeschichten ausgepackt. Und ganz vorne mit dabei war da wieder unser lieber Richard, der folgende Geschichte ausgepackt hat im Premium-Feed. Yeah!
So ein Loch, wenn ich da so ein bisschen wenn ich da so ein bisschen abgesperrt bin, dann kann ich da auch in Ruhe einen reindrümmeln. Aber zum Beispiel, wenn ich auf einem Konzert war oder so, ne, dann kannst du sicher sein, ich gehe 3 Tage lang nicht kacken. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann hole ich mir aber wirklich ein Laib Brot aus dem Arsch.
Das könnte ich nicht.
Alter, wie hältst du? Ich gehe nicht. Fahr auf keinen Fall mit dir am Festival. Ich will nicht wissen, wie du nach 3 Tagen dann drauf bist. Du bist wahrscheinlich das gereizte Stück Scheiße, das rumläuft. Weil du bist zum Hals voll mit Kot bist.
Ich hole mir ein Stück Leib auf Brot aus dem Arsch.
Nee, aber ist das eklig, Richard. Nee, du musst das doch mal rauslassen.
Ist alles gut. Ich habe tatsächlich, ich war, als ich beim Rock im Park war vor 2 Jahren, ne, nachdem ich es am 3. Tag nicht mehr ausgehalten habe, sind wir irgendwie 2 Kilometer in den nächsten Biergarten gelaufen, damit ich da in Ruhe kacken kann. Weil ich da im Klo war.
Du hast 3 Tage nicht geschissen. Ja, ich halt nicht mal 3 Stunden aus.
Ja. Halt das nicht mal 3 Stunden aus.
Also, das ist Willensstärke. Ich beherrsche eigentlich die Macht. Das ist meine Willensstärke.
Also Richard, deine Spezialfähigkeit ist so unglaublich dumme Worte spontan zu erfinden. Also reindrömmeln und ich ziehe mir ein Laib Brot aus dem Arsch. Ey, darüber lache ich seit Tagen. Ey, ich stehe irgendwie im Edeka an der Kasse und plötzlich kommt mir das in den Kopf und muss mega anfangen zu lachen. Ich ziehe mir ein Laib Brot aus dem Arsch.
Das ist so eklig.
Was ist denn das?
Ich esse übrigens seitdem kein Graubrot mehr.
Mit Nutella.
Dieser dezent braun, nee, dieses ganze Laib Brot, weißt du das? Es hat so diese leichte Festival-Kackfarbe.
Oh Mann, ey.
Oh, Kinders. Ja, genau, patreon.com. Besucht unsere Website www.kackundsach.de, gebt uns eine Bewertung bei iTunes, folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, Chatroulette, swiped uns rechts bei Tinder.
Sag mal, blöde Frage. Twitch ist eigentlich nur für die Livestreams,
ja,
oder?
Twitch ist nur für die Livestreams.
Warum haben wir eigentlich keinen Tinder-Account? Ich finde, wir sollten uns einen Tinder-Account einrichten.
Zu dritt?
Du brauchst ja nur einen Facebook-Account und den haben wir.
Gibt's so Gruppensex-Tinder?
Nein, aber das machen wir jetzt einfach mal. Gucken, was passiert.
Ich habe tatsächlich auch mal dran gedacht, so, was wäre es eigentlich, wenn wir uns ganz blöde mal irgendwie, jeder hat ja irgendwie ein altes Handy oder so, ne? Wenn wir uns so eine Aldi-Talk-Karte holen und eine Kack- und Sach-Telefonnummer rausgeben für die Livestreams, dass die Leute uns direkt anrufen oder es simsen, dass wir die direkt mit reinschneiden.
Das wird so laufen wie, kennst du diese How I Met Your Mother-Folge, wo Barney seine Telefonnummer im Stadion zeigt, so wird das laufen.
Das geht böse aus, Leute. Gut, möge die Macht mit euch sein. Richard, Tobi und Fred sagen tschüss.
Er singt immer, sie hat Style, sie hat Geld, sie trägt Louis, Louis, Louis. Louis Vuitton-Taschen halt, ne?
Geronimo's Cadillac.
Boah, Mann, den Talking war echt übel.
Das wäre auch mal ein Thema für eine Folge. Verfehlungen der Popkultur.
Alter, darüber reden wir seit über 60 scheiß Folgen.